Who's that? You're old. He gets my head.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen ich bin immer noch hin und weg von unserer Melodie am Anfang. Herzlich willkommen und zurück bei unserer, ich bin ganz außer mir. Ja, jedenfalls hallo bei Besser geht's nicht.
Doch.
Genau, das ist schon unser Gast, denn er sagt, wenn ich sage, besser geht's nicht.
Doch.
Und heute geht es um etwas, von dem eigentlich jeder immer sagt, es sei von ihm oder auch von ihr das Beste. Wir reden von einer wirklich klassischen, kulinarischen Geschichte, dem Hummus.
Hummus.
Bitte?
Hummus.
Hummus. Muss man das direkt, um einfach mal direkt in den Infight zu gehen, so aggressiv direkt aussprechen?
Es ist eigentlich die erste Zutat, die man braucht, weil man braucht die richtige Herangehensweise beim Hummus.
Aha.
Wenn man versucht, das posch zu machen oder besonders, es gibt ein Grundrezept.
Seit wann machen Sie das Grundrezept?
Also bei uns ist es Tradition in der Familie, aha, seit 8 Generationen, also seit...
Eine Generation, 20 Jahre.
20 Jahre zählt in der
120 Jahre müssten das sein.
160
Jahre müssten das sein. Worauf ich hinaus wollte, war denn dieses beste Hummus schon immer das beste Hummus?
In der Tradition, der Ursprung des Hummus ist tatsächlich aus der Gegend, wo wir herkommen. Und es gab für uns nie einen anderen Hummus. Und desto älter Rezepte sind, desto weniger Zutaten gibt es eigentlich.
Ja, nun kommen jetzt schon die ersten Direct Messages hier über den Äther, den Bildschirm hinein, mit der immer gleichbleibenden Frage, was ist denn nun in diesem Hummus drinne?
Also es ist ganz klar.
Vielleicht einfach mal die Zutaten hintereinander weg.
Es ist ganz einfach. Ja. Es gibt wenige Zutaten in dem Hummus. Das sind erstens, zweitens, drittens, angerührt, viertens, und danach...
Da machen Sie jetzt aber auch keine geheime Sache draus.
Nee. Also es wird dann am Ende die wichtigste Zutat ist... Und das wird kurz vorm Servieren, wird das eigentlich noch reingemischt und dann ist es halt das...
Wie ist das denn, dass ausgerechnet Sie, man kennt das ja von Köchen und Köchinnen, dass Sie auch gerne sagen, und dann habe ich noch eine Geheimzutat, die verrate ich aber nicht. Warum gehen Sie so offen damit um und sagen jeder Mann und auch jeder Frau, was in Ihrem Hummus alles drin ist?
Es gibt keine Alternativen. Das ist Tradition, das ist in der Genetik drin. Man braucht kein Tüdelüt machen. Das ist das einzige Rezept. Jeder, der was anderes macht, der schießt am Ziel vorbei und kann den Hummus eigentlich nicht Hummus nennen, sondern es ist Hummus dann wahrscheinlich.
Ja, und damit sind wir auch schon wieder beim Ende bei Besser geht's nicht.
Doch.
Heute mit dem wunderbaren.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Ja,
schön,
ciao,
dass Sie da gewesen sind. Danke fürs Zuhören.
Doch.
Tschüss.
Ja.
Ciao. Das eigentliche Intro ist ja nicht das, was wir mit Bo kreieren. Das eigentliche Intro ist ja, wenn Tim aus diesem Lastenaufzug steigt. Und ich muss das jetzt an der Stelle auch mal sagen, es ist wirklich ein Lastenaufzug. Das ist kein normaler Aufzug, sondern es ist ein Lastenaufzug. Und da kommt Tim dann immer rein. Und dann ruft er an und sagt, Aufzug, weil den muss man hochholen. Es geht nicht von alleine.
Dann gucken wir mal, machen wir doch mal, ne? Es ist ja hier... Ich bin ja nicht der einzige Größenwahnsinnige, der gerne mal mit einem freien Oberkörper durch die Gegend läuft.
Wer macht das noch?
Putin.
Ach so. Na klar, wer sonst?
Darf man das noch sagen? Ja, man darf.
Ja, natürlich. Man über Arschlöcher darf man immer reden.
Ebens.
So.
Also, kommen wir zu mir.
Ja, wie geht's dir, Tim?
Oh, eigentlich ganz gut. Ich war gestern für Kitchen Impossible unterwegs und das war gut.
Ja?
Boah, das war gut.
Also, vor Ort Dreharbeit abgeliefert und so weiter, war alles gut.
Gutes Fernsehen. Aha. Ich sag mal so, sehr gutes Fernsehen.
Was ist der Moment, wo du erkennst, das ist jetzt eine Nuance, sehr geil?
Wenn es keine Wiederholung in sich hat. Keine Routine, kein Klischee, sondern einfach geiles Kochen, geiler Koch, geiler Herausforderer, Original-Location, Gericht, dicht am Wahnsinn. Nahezu nicht umzusetzen. Dann sowas wie eine leichte Performance von mir, die ich dann aber natürlich auch wieder mit dem Arsch einreiße. Also so ein bisschen das, warum man Kitchen mag. Gelebter Größenwahn.
Das sind die Momente wahrscheinlich, wo das verschmitzte Lächeln dann immer mal wieder rauskommt.
Ja, weil zwischendurch habe ich auch mal Leute gefeuert. So. Da habe ich mal ganz kurz gezeigt, wer oben an der Spitze der Nahrungskette ist.
Vom Produktionsteam?
Von allen einfach, generell.
Auch in einem Restaurant, oder?
Auch natürlich. Und das sind dann ja die gestörten Selbstwahrnehmungen, die ich dann aber auch nach einer halben, dreiviertel Stunde schnell wieder verliere und dann gefolgt wird von einer gewissen Eigenscham.
Ja?
Ja, schon.
Weil du es realisierst oder weil du es kurz auf dem Monitor gesehen hast?
Nee, ich sehe ja nichts auf dem Monitor. Nee,
kann ja sein, dass du sagst, ey, kann ich das nochmal sehen, was ich da gemacht habe?
Nö, weil ich dann auch Dinge realisiere.
Das ist dann unangenehm, ne? Ja. Was, dann wird dir warm? Das ist doch was Unangenehmes, wenn man so merkt, dass einem so ein bisschen die...
Dann erzähle ich Geschichten, was ich alles so Gutes tue im Leben.
Ich dachte, du bist deswegen vielleicht gut drauf, weil es gibt ja einen wunderbaren Testfilm auf YouTube über die Bullerei.
Hollo.
Ich hab von dem noch nie was gehört.
Sehr gut, sehr gut. Also muss ich wirklich sagen, Hollo hat mich,
Holle 21614.
Ja, Holle. Ja, ganz ehrlich.
Aber mit einer Selbstverständlichkeit. Ja, der Holle.
Nochmal, wir haben uns kennengelernt.
Der Hollo von Facebook.
Wir haben uns jetzt auch kennengelernt, aber ganz ehrlich, ich bin 51, ich muss ja jetzt nicht jeden
Spitznamen kennen. Ich kannte den auch nicht.
Also, das ist ja so dicht an ein Straßenbande 187, was er macht, nur kulinarisch. Aber sehr lustiges Kerlchen und auch in ruhigen Momenten auch gut zu ertragen, muss man sagen. Und die Art und Weise, wie sie diese Tests machen, wirklich geil, sehr spannend.
Und authentisch.
Allerdings, es gab vorher einen Test, ich glaube, davon habe ich letztes Mal erzählt, zwischen Steffen Hensler und mir, unseren Burgern. Das war ein Burger-Vergleich, immer schön geil gegeneinander geschnitten, von ihm auch, von Holle, oder wie ich ihn, nur Freunde dürfen ihn Hollo nennen. Seine Mutter und der Mann auch. Und da hat er fachlich sehr gut beschrieben, aber bewertet wie ein Schimpanse. Also Hensler hat gewonnen.
Und weil dein Burger keinen Salz hatte,
richtig,
oder was?
Das war das. So, und das habe ich nicht verstanden. Wenn ich den Idioten mal treffe, dann führe ich den mal in die große, weite Welt der Kulinarik ein. Und lustigerweise war er dann im Laden, hat sich angemeldet, hat gesagt, er will testen. Und sagte, mein Freund, wir testen gleich mal draußen auf dem Innenhof. Und habe mich dann auch rausgehalten, das haben meine Jungs gemacht. Und er war sehr angetan, war sehr begeistert, auf eine sehr lustige Art und Weise. Wir haben danach noch einen Gin Tonic getrunken. Und guter Junge. Macht Spaß. Es gibt einige Leute, die ihm die Fachlichkeit absprechen, Restaurants zu testen. Dann würde ich sagen, muss man ganz TripAdvisor abschaffen. Weil dort testen oder bewerten ja Leute, die auch nicht einer Fachlichkeit unbedingt nachgehen.
Naja, also was mir aufgefallen ist, ich habe es mir wirklich komplett angesehen, weil es eine wirkliche Kurzweiligkeit mit sich bringt. Also man kann es hier auch mal sagen, guckt euch das gerne mal an, geht auf YouTube und gebt ein Holle 21614.
Ja. Oder ihr geht auf den Freundschaftskanal, da ist dann Hollo.
Von Hollo und Timo.
101010.
eine unglaubliche, auf der einen Seite eine wirkliche Kurzweiligkeit, aber ich habe mir auch echt gedacht,
mein Spitzname im Internet wäre übrigens Timbo.
Ja,
weißt du, deswegen kulinarischer Jumbo, aber natürlich mit Tim. Und daraus baue ich Timbo.
Mhm. Ja. Dass du dich das auch auch traust.
Was?
Naja, das zuzulassen, weil es hätte ja auch nach hinten losgehen können und das hätte er dann auch ausgestrahlt.
Er hat es ausgestrahlt, aber guck dir das Internet an. Wir treffen sehr viele gute Momente bei unseren Gästen und wir haben auch genug Gäste, die wir nicht abholen können. Und das dadurch, dass es ein temporärer, subjektiver Eindruck ist, halte ich das auch ganz gut aus. So.
Naja, aber
es wird ja nicht als die Wahrheit bezeichnet, sondern es wird schon so nach meinem Empfinden ist das so und so. Und das finde ich schon in Ordnung.
Ich finde aber auch so, wie er testet, kommt das sehr authentisch rüber. Also damit kann man schon viel
anfangen. Du meinst, dass er keine Ahnung hat?
Ja, keine Ahnung, aber das so verpackt, wie das Gros das keine Ahnung hat, wo es darauf ankommt, dass es schmeckt,
er beschreibt
dass man es versteht. Und
alles
er beschreibt es mit vollem Mund, also er ist richtig gut dabei.
Und er hat eine Skala von 1 bis 10 und auch an dem Tag gab es ein Gericht, was mit einer 2 bewertet worden ist. Und in dem Moment dachte ich so, verdammt, der Idiot hat recht.
Das war das Erste sogar, ne?
Ja. Der Idiot hat recht, weil ich selber mit diesem Gericht nie ganz zufrieden war, aber meine Köche fanden es alle gut und ich habe dann gedacht, ja, vielleicht ist mein Geschmack da nicht gerade. Und das ist jetzt keine Schuldabweisung an meine Köche, weil die haben auch die 9,8 Punkte erkocht. Also auch, ne, es gab Gerichte, die wurden fast an der 10 bewertet und auch das gebührt nicht mir, sondern meinen Mitarbeitern, also den Leuten, mit denen, die da derzeitig die Kohlen aus dem Feuer holen. Und aber bei dem Gericht habe ich auch gedacht, warum? Aber das habe ich auch gestern gedacht. Und da habe ich bei einem der Besten der Welt gekocht. Habe ich auch noch das ganz große Warum.
Kannst du aber nicht sagen, was du gekocht hast.
Ich darf ja nicht.
Ach, schade. Flug hat alles geklappt? Oder ist stressig aktuell? Also jeder erzählt was anderes.
Ich sag mal so. Hamburg, Katastrophe. Katastrophe. Eine Schlange zum Sicherheitscheck. Bis hinten zu dem Punkt, wo man Sondergepäck normalerweise aufgibt. Kannst du dir das vorstellen?
Wieso steigst du da nicht ein? Warum lässt du dich nicht beim Sondergepäck aufgeben direkt? Du dich. Vorsicht, Fragile.
Wirklich Katastrophe, 2 Stunden vor Abflug da gewesen und es war eng. Es wurde eng.
Und im Ausland war es da besser?
Im Ausland war es super. Ja. Da war es wirklich super. Allerdings insgesamt mit den Reisedingern ist das mit den ganzen, also es wurden wieder Flüge abgesagt, so dass ich aus San Sebastian nach Frankreich fahren musste, um von Frankreich nach Köln zu fliegen und dann von Köln weiter mit dem Auto nach Hamburg. Das war meine Rückreise.
Oh wow.
Ja, das ist dann immer so, wo der, oh, ich liebe mein Leben.
Ja, oh jetzt, ja. Ich verstehe, was du meinst. Wir müssen ganz kurz, nicht müssen, aber wir können Dirk Kowalke gratulieren. 25 Jahre im Fischereihafen-Restaurant ist er jetzt der Chefe.
Ja,
und toll. Hat seine ganze Belegschaft ausgezeichnet. Hat ihnen allen einen Rahmen anfertigen lassen mit einer Urkunde, wie schön, dass ihr meine Angestellten. Und hat den Tag freigegeben und haben sie zusammen gesoffen und gegessen.
Schön.
Guter Mann.
Ja.
Finde ich nett.
Ja, finde ich auch sehr nett.
Ja.
Und Glückwunsch an der Stelle. Nein, nochmal, ich habe ja damals gesagt, das Kowalke war für mich eine Benchmark in Hamburg und wenn wir irgendwann
der,
mal...
Der Senior.
Das Kowalke, das Restaurant natürlich so. Erstmal, geführt damals noch von seinem Vater. Die Benchmark und wenn die Bollerei irgendwann mal so einen Ruf hat, dann wäre ich da sehr stolz drauf. Mhm. Das haben wir, glaube ich, jetzt, also wir nähern uns diesem Ruf an und dann Dirk hat das dann irgendwann vom Vater übernommen und hat das... ebenso erfolgreich, behutsam modernisiert und so gestaltet, dass man da immer noch sehr, sehr, sehr gerne zu Gast ist. Und es hat einen gewissen Kultcharakter.
Definitiv.
Unter Kulinarikern, die jetzt nicht immer alles besser wissen.
Aber weißt du, was ich das nächste Mal dort essen werde?
Lapskaus?
Ja.
Oh, ich habe gehört, du hast Lapskaus gekocht.
Nee,
das sah relativ gut aus. Ja. Welches Rezept war das? Von mir?
Nee.
Weil da war sehr viel rote Beete
in der Mousse. Im Ursprung tatsächlich.
Ja.
Tatsächlich aus dem Kochbuch, ja.
Aber ist das nicht krass? Ich kann das Bild sehen und kann sagen, das muss ein Rezept von mir sein, weil ich mache immer ein bisschen rote Beete ins Püree rein, was eigentlich da nicht reingehört.
Also war der Saft der rote Beete, ne?
Ja, damit dieses labberige, ich sag mal, leicht rosa, gräulich erbrochene Farbtonalität vom Kartoffelpüree mit dem gesottenen Fleisch so ein bisschen, ich sag mal, so ein Tanning bekommt.
Weißt du, was ich glaube? Na? Ich glaube, Lapskaus hat, wenn überhaupt, ein Namensproblem. Weil ich habe mich gefragt, warum ich mich immer vor Lapskaus geziert habe. Und es schmeckt so gut.
Wirklich geil.
Es ist einfach, ich glaube, es hat ein Namenproblem. Der Name ist nicht schön, weil es sieht ja auch nicht so schön auf den ersten Blick. Ne? Es sieht ein bisschen aus. Das kann
ich aber nicht sagen. Poste mal dein Bild, was du mir geschickt hast. Also an der Stelle kann ich nur sagen, Mädels oder Jungs, je nachdem, mit wem du dich in Zukunft für ein kleines Tête-à-Tête zum Essen einlädst, irgendwie so. Also da war ich angetan. Da hast du dir Mühe gegeben.
Ja, und zum Nachtisch gibt es einen Lapskuss. Es schmeckt einfach unglaublich gut. Das war mir war das nicht.
Kuss auf den Lachs.
Da kommt gleich was? Rickert. Wenn der Lachskuss hört, da ist Rickert nicht weit.
Küssen aufs Nüsschen.
So weiter. Nein, ich muss noch mal kurz auf das Lapskaus-Ding zurückkommen. Es ist ja unfassbar lecker und ich glaube einfach, die Leute wissen gar nicht, dass es im Prinzip nichts weiter ist als ein Püree, in dem hier die Rinderschulter reinkommt und es wird dann ein bisschen eingefärbt. So, ja. Fertig aus, Mickey Maus.
Dazu eingelegtes Gemüse, bisschen Spiegelei.
Bisschen
Rollmops, geil.
Wirklich geil.
Ja.
Richtig geil.
So ein geiles Kateressen, weil deshalb ist es ja wirklich eins der beliebtesten Kateressen und ich finde es auch so eins dieser wenigen Traditionsgerichte, die wir wirklich in Deutschland haben.
Ist aber was Nordisches?
Ja, würde ich schon sagen.
Wahrscheinlich
schon,
ne?
Ich glaube sogar, es ist nur Hamburg.
Also wir haben natürlich das Ganze auch videomäßig begleitet. Das werden wir auf der Fidegastro-Seite posten. Und da könnt
ihr. Du hast dich selber dabei gefilmt, wie du
das... Ich habe mich filmen lassen. Na natürlich, für unsere Feeds. Wir wollen doch den Lapskaus jetzt...
Ich dachte, du hättest aus persönlichem Interesse gemacht.
Nein, das ist ein Service am Kundenfeed.
Ah, okay, gut.
Na, auf jeden Fall. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Also gut, das wollte ich sagen. Ja. Punkt.
Du bist so ein klassischer Dubai-Influencer, ne? Der alles
Dubai?
Filmt. Der sich bei der Abreise in der Business Class filmt, bei dem Champagner filmt, dem Kaviar umsonst, beim Einzug ins Hotelzimmer.
Nee,
nicht?
Nee. Okay. Nee, sicher nicht.
Okay.
Also A, fliege ich nicht Business.
Nur First Class?
Nur First. Und gut. Dubai? Nee, das kannst
Wohl,
du,
bei dir
das
sind
könntest
du
mir schenken.
Du hast ja einen großen Vorteil.
Ja.
Bei dir sind ja Economy-Sitze wie Business-Class-Sitze, weil das ist ja wie Reisen mit dem Elfjährigen. Oder?
War kurz eingeschlafen. In Dubai macht jetzt ein Neni-Hotel, ein Neni auf. Und ein Grill Royal gibt es auch in Dubai.
Ja, davon halte ich nichts.
Wann gibt es eine Bullerei in Dubai?
Gar nicht. Ich habe schon Angebote gehabt, davon halte ich nichts.
Dubai-Rei?
Ich halte davon nichts.
Nur mit Fleisch?
Na, das ist ja dieses Dubai, das ist so diese Golddigger. Also dieses Hauptort, also ganz ehrlich, gerade bei den erfolgreichen Sachen, die auch für irgendwas stehen, sollten sie auch mal ein bisschen die Füße stillhalten. Und Dubai, das ist so, ja, das ist so das neue, what?
Ich sage immer Philipp Plein als Stadt.
Ja, danke. So, und die Restaurants auch.
Ja?
So, ja, es ist halt Geld. Die meisten, soweit ich weiß, die meisten der Restaurants sind im Besitz der Familie. Ich glaube, du kannst da keine Gastro-Lizenz beantragen, ohne dass die königliche Familie beteiligt ist. Ja, dann ist es so, aber am Ende des Tages ist es ein großes Hansaland. Und deshalb sehe ich das nicht so geil.
Jamie Oliver hat da auch einen Laden aufgemacht.
Kann er. Gordon Ramsay auch. Alle sind da. Tim Rauer hat auch mal ein Restaurant da gehabt, hat er aber wieder eingestellt, weil Tim Rauer zumindest die Eier hatte, das selber zu probieren. Also außerhalb der Malls, außerhalb der Hotels. Und ansonsten gehst du da halt irgendwie, das ist wie Pimki und Orsi, nur in Essen.
Mhm. Würdest du in Dubai einen ruhigen Urlaub verbringen? Also wäre das was, wo du sagst,
ich habe mal in Dubai 3 Tage verbracht, da so einen Zwischenstopp eingelegt, weil ich es mir zumindest mal angucken wollte. Und ich kann das schon verstehen, dass Leute da hinfahren, so, weil das ist geiles Wetter, du musst dich an nichts anpassen, du hast die Annehmlichkeiten in Hotels, Klimaanlagen, du hast auch okayes Essen da, du hast deine Malls, du hast deinen Entertainment, aber so, das ist halt sicher. Auf eine Art und Weise. Aber wenn man jetzt überlegt, man macht Urlaub in den Emiraten, da finde ich jetzt Dubai mit dem Gefühl dessen, was man da so inhalieren kann, für relativ wertlos.
Kann ich verstehen.
Das ist, als wenn man sagt, Las Vegas ist Amerika.
Hat dein Knopf eine andere Farbe da oben?
Ja.
Sieht gut aus.
Ich weiß. Das ist der Stitch, wie ich ihn nenne.
Das ist gut.
So wäre ja meine Modemarke. Meine Modemarke hätte einen eingesetzten Fehler. Verstehst du?
Ich verstehe schon.
Du bist aber sehr aufmerksam. Das liegt aber daran, dass ich auch Button abtrage. Trage ich sehr gern. Ich erinnere mich an meine alte Hooligan-Vergangenheit. Also, weiter.
Also, pass auf, wir spielen mal hier, wer bin ich? Also, unser heutiger Gast hat Angst vor Hunden. Was verständlich ist, denn der Gast wurde mal gebissen und dann Tollwut. Zack, bumm.
Tollwut?
Langsam beginnt unser Gast
allerdings... Ja, das ist ein tolles Thema.
Langsam beginnt...
Wird man, wenn Menschen Tollwut haben, sind die dann krank oder fangen die dann wirklich an zu beißen?
Na, da kommt ja hier Schaum aus dem Mund.
Ja, aber beißen die
Nein,
auch?
Das.
Man sagt doch immer, wenn so ein Fuchs oder eine Fledermaus einen beißt, hat die Tollwut.
Also, jedenfalls hat unser heutiger Gast Angst vor Hunden und sie hat irrsinnige Angst vor Haifischen. Da frage ich mich, wenn ein Delfin kifft, ist der dann Hai?
Weiter?
Der Gast von heute liebt Begem. Kannst du Begem spielen?
Ja.
Gut?
Ich kann alles gut.
Nee, jetzt sag mal ehrlich.
Was heißt denn gut?
Was ist der beste Wurf zu Beginn bei Begem?
5-6.
Nein.
1-2.
Nee, das ist scheiße.
5-3.
5-6 ist immer gut, aber nicht am Anfang. Weil
5-3.
Der ist sehr gut.
Siehst du, 5-3
ist gut, 6-4 ist gut, 4-2 ist gut, 3-1 ist gut.
Ja, 6-4 ist nicht so gut.
Doch.
Nee, ist nicht so gut.
Weil?
Zu große Räume für den anderen.
Ah, natürlich. Da habe ich nicht dran nachgedacht.
Der muss ja erstmal hinten.
Du kannst überhaupt kein Begem spielen, oder? Rudi Carrell war Gast auf der Hochzeit unseres Gastes.
Das ist geil, wie schnell man mitreden kann.
Ne? Aber wirklich.
Was?
Rudi Carrell war auf der Hochzeit unseres Gastes.
Oh, das ist toll.
Durftest du den noch kennenlernen?
Ich habe ihn bei seiner ganz großen Abschiedsrede kennenlernen dürfen. Als er damals bei der Goldenen Kamera mit der Fistelstimme sich vom deutschen Publikum verabschiedet.
Ah, war aber auch ein bewegender Moment.
Boah, das war, ich würde sagen, ist vielleicht der einzige historische Fernsehmoment, den ich miterlebt habe.
Ja.
Das war...
War auf der Hochzeit jedenfalls. Unser heutiger Gast hat...
Weißt du, was mich geärgert hat? Ich habe da auch die Goldene Kamera bekommen und es hat danach keinen Schwein interessiert.
Keine Sau interessiert.
Aber,
danke, Rudi.
Carrell mit nochmal, selbst die Pointe hat er mir versaut.
unser heutiger Gast hat den Tick, sich ständig die Haare einzudrehen. Sagt selber über sich, dass ihn das selber wahnsinnig nervt, also den Gast. Betreibt sehr viel Yoga. Spricht 4 bis 5 Sprachen. Englisch, Deutsch, Rumänisch, versteht fast alles in Französisch und so weiter. studierte Sozialpädagogik und Psychologie. Eieiei, das kann ja heute was werden. Hm. Oh.
Hm. Ja, weiter. Obwohl ich bin ja ein großer Freund von Psychologie.
Ja.
Als auch von Sozialpädagogik. Nur die Pädagogen machen mich manchmal wahnsinnig.
Ja, sagen viele Leute. Hat mit schwer erziehbaren Kindern zusammengearbeitet.
Ich auch, mit dir.
Sehr witzig. Sehr witzig. Reist sehr gerne. Mhm. Reist eigentlich schon immer.
Sag mal, das ist so, ich habe das letztes Mal das angedeutet, bei diesem Wer bin ich, ne? Ach nee, das ist
nee, was anderes. Nee, du hast vom Entree gesprochen.
Das machen wir heute nicht, ne?
Natürlich
machen wir das. Nee, machen wir das heute nicht.
Auf jeden Fall, Nein. Jetzt erst recht. Oh Mann. Das, guck mal, du musst das so sehen, Tim. Da müssen wir kurz drüber reden. Da geht es ja nicht um dich, ne? Das sind ja die einzigen 5 Minuten im ganzen Podcast, wo es nicht um dich geht.
Ja, aber
so, und jetzt müssten wir das mal psychologisch erörtern, warum du das ausgerechnet raushaben.
Das habe ich dir erklärt, weil in dem Moment ich alle Informationen habe und keine Fragen mehr zu stellen habe. Und dann, wir würden mehr über den Gast erfahren, weil ich mehr nachfragen könnte, als eine bereits getätigte Aussage nochmal zu wiederholen.
Aber für den Hörer und die geneigte Hörerin ist es ja gar nicht schlecht, den Gast in dem Moment einfach nochmal komplett vorgeführt.
Dann machen wir das in Zukunft so, wenn die Lobdudelei kommt, dann gehe ich raus.
Ja, also du meinst...
Dann gehe ich raus, dann mache ich eine Pause, höre mir das nicht an. Dann gucken wir mal, vielleicht kriegen wir es dann ja auf sehr schöne Art und Weise hin, dass ich dann auch am Gast interessiert bin und nicht schon alles weiß.
Mhm. Ja? Ja, okay, so machen wir das, Tim. Der Gast ist neugierig auf Menschen, Kulturen und Gerüche. Mhm. Er ist jemand, der immer die Menschennähe sucht, denn er oder sie liebt Menschen und hat stetig neue Begegnungen. Man könnte fast sagen, unser heutiger Gast ist ein Nomade oder eine Nomadin. Sie nennt sich selber, er nennt sich selber, der Gast nennt sich selber die Weltküche.
Sie nennt sich.
Meinst du, es ist sie?
Digga, du machst immer er als erstes. Manchmal eine sie. Wenn du jetzt die sie, ist es immer eine Frau.
Meinst du?
Ja, ich weiß.
Wir könnten nochmal wieder eine Frau hier
gebrauchen. Wir können wetten.
Ne? Nach Olli Schulz und Heiko Antoniewicz.
Wir können wetten.
Auf was?
Wer es ist? Eine Frau ist.
Um was wollen wir wetten?
1000 Euro.
1000 Euro?
Ja.
Wir können um die Rechnung in London wetten.
Du dumme Sau. Ja, wetten wir drum.
Nee, lass mal.
Alles, komm.
Nee, so. Nein. Sie sagt über sich selber, dass sie in jedem Land Verwandte hat. Irgendwo ist irgendjemand, den sie kennt, mit dem sie verwandt ist.
Ja.
Hast du schon eine Idee?
Na, grundsätzlich sind wir alle miteinander verwandt, weil Adam und Eva sind ja unsere Eltern.
Weißt du? Wo kommt das denn jetzt her?
Von der Kirche kommt das. Das steht, geschrieben.
Ja.
Also, eigentlich sind wir alle ein einziger Inzesthaufen.
Ihre Eltern kommen aus Rumänien.
Mhm. Hat die was mit Kochen zu tun?
Die hat was mit Kochen zu tun.
Mhm. Okay.
Was ist ein Gemse?
Gems.
Ja, Gems.
So was wie ein Bock, so ein Ziegenbock. So
ah, okay.
Gams heißt das auch eigentlich, oder nicht? Gams. Warum?
Weil ihre Sehnsucht war es schon immer, gute Gemse zu machen.
Keine Ahnung.
Sie hat eine eigene Farm in Rumänien, genauer gesagt in Arad.
Gemse? Keine Ahnung.
Ich schätze auch mal, dass es das ist, was du da gerade reininterpretiert hast. Sie sagte einmal...
Nee, das ist was anderes. Das wird ein Gericht wahrscheinlich.
Pass auf.
Ja.
Sie sagte selbst mal, über sich hinzukommt, dass ich, also sie, ein unglaublich neugieriger Mensch ist und gerne Einflüsse in ihre Küche reinbringt und das dann neu interpretiert. Daraufhin schrieb der Autor eine Eigenschaft, die sie letztendlich mit Tim Melzert eint.
Mhm.
Würdest du das auch so unterschreiben?
Was genau?
Naja, dass sie ein neugieriger Mensch ist,
ja,
und gerne Einflüsse in die Küche mit reinbringt, die sie von der Welt mitbringt, um Dinge neu zu interpretieren.
Ja, das Neuinterpretieren ist bei mir immer ein bisschen hoch aufgehängt. Ich sag mal, kleine Veränderungen in Nuancen zu schaffen, um es dem jeweiligen Ambiente-Momentum anzupassen. Aber interpretieren würde ich jetzt nicht sagen. Hm.
Sie sagt über sich, sie sei ein kreatives Kulinarik-Mastermind.
Mhm.
Das könnte auch von dir sein, oder?
Mhm.
Sie ist eine Frau, die mit ihrer Energie und Leidenschaft für das Schöne im Leben, Kochen und Reisen ansteckt und etwas bewirkt.
Mhm.
Sie war schon bei Kitchen Impossible, hat sogar schon einmal gewonnen und wie sie sagt, ungerechterweise wegen falsch vergebener Punkte verloren.
Das sagt die?
Mhm. Weißt du schon, wer? Die. Vor allem jetzt wirst du schon angegriffen. Ja.
Das sagt die.
Das sagt die.
Das sagt die. Die muss es doch wirklich besser wissen. Ich meine, jetzt mal bei aller Liebe, ich kokettiere ja schon mit meiner Inkompetenz, was Küchentechnik angeht. Und die sagt, sie ist ungerechtfertigt bewertet worden.
Ja, sagt sie.
Da können wir aber gleich mal ein ganz großes Fass aufmachen. Und da täuscht auch ihre Unschuldsverkleidung nicht drüber hinweg, die sich nämlich immer sehr gerne in Engelsweiß zeigt.
Na, ich habe mir die Folge auch nochmal angeguckt. Also ich kann das schon verstehen, wo das herkommt, dass sie sich ein bisschen ungerecht benotet gefühlt hat.
Sie?
Ja, so ein bisschen schon.
Wobei?
Na, hier bei ihrem Essen.
Bei welchem Essen?
Nee, ich weiß jetzt nicht mehr, was sie da gekocht hat.
Ja, gut, dann red auch nicht.
Ja, wir holen sie mal rein. Weißt du, wer es ist?
Ja, Moicho.
Meinst du? Okay, wir gucken mal, ob sie was Engelsweißes anhat.
Jede Wette, die hat wieder weiß sein, offenes Walla-Walla haar.
Walla, das kann ich mir
auch vorstellen. Ein bocksympathisches Auftreten, als ob sie kein Wässerchen trüben kann. Aber ich sag dir, die hat schon für manch unterirdischen Orkan gesorgt.
Ja.
Und sie ist nicht weiß, sondern sie ist schon, entweder das ist gerade eine Zornesröte, die in ihr Oberhemd gerade einzieht. Eigentlich ist es ein weißes Hemd, aber das Hemd ist stinksauer.
Hallo, also tatsächlich, hi, Herr Molcho.
Ich muss euch zwei Sachen sagen. Lapskraus, ja?
Ja, Lapskraus.
Wie heißt das?
Lapskraus.
Lapskraus. Ja. Du weißt ja, ich bin ja in Bremen aufgewachsen. Das war das Essen von Rudi Carrells Hochzeit. Das war das erste Mal.
Stimmt, der war ja in Bremen.
Ja,
stimmt.
Und wir sind dann gewandert, das war eiskalt und genau dazu hat es gepasst. Und das war für mich das erste Mal, dass ich dieses grausam, schrecklich aus, aber es hat geschmeckt, weil es war kalt, es hat genau gepasst. Im Sommer würde ich das nie essen.
Aber das stimmt nicht. Also jetzt mal interkulturellen Austausch betreiben. Euer Humus ist unser Lapskaus.
Humus, bitte.
Das heißt eure, das ist ja nur Norddeutschland. In Bayern kennen sie das nicht. Oder?
Nee, aber das ist ja sozusagen, also Lapskraus. Lapskraus ist das Humus der Norddeutschen.
Wirklich?
Naja, Humus ist ja auch nichts anderes als irgendein Brei.
Entschuldige, wenn ich dich frage, was magst du lieber, Humus oder Lapskraus?
Lapskraus.
Und ich liebe Humus.
Ganz interessant, also das Thema Humus.
Humus.
Humus wird noch eine große Rolle spielen. Denn ich verlasse gleich den Raum.
Warum?
Weil ich bestimmte Dinge nicht hören möchte, die Sebastian gleich von sich gibt. Und zwar im Interesse des Zuhörers.
Mhm.
Es gibt immer eine Lobdudelei, also ein Abriss des Lebenswerkes.
Mhm. Mhm.
Und damit sind viele meiner Fragen immer schon beantwortet. Und damit ich die, und deshalb stelle ich die Fragen oft nicht, weil haben wir ja schon gehört.
Mhm.
Und deshalb möchte ich mich jetzt wieder in den Zustand des Unwissenden bewegen und einfach gerade insbesondere bei einer extrem interessanten Person wie dir ein schönes Gespräch führen. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Also, ich überlege gerade, ob wir es irgendwie auch anders lösen können, aber eigentlich ist es ja auch immer ganz schön für den Gast, wenn
ist
er oder
schön.
Sie das hört.
Ja. Aber ich muss es ja nicht hören.
Ja, also du musst jetzt wegen mir auch nicht rausgehen, weil du entscheidest das natürlich selbst.
Das ist nett von dir.
Insofern kannst du jetzt entscheiden, ob du jetzt kurz rausgehst und dich frisch machst oder ob du dir die Ohren zuhältst.
Ich sag mal so, viel Spaß.
Hier wirklich jetzt?
Ja.
Okay, gut, dann.
Das mache ich in Zukunft immer.
Ja, also. 11 Neni-Restaurants in 9 Städten, etliche Kochbücher, eine eigene Neni-Produktpalette in diversen Supermärkten und noch viele, viele weitere Pläne. Das ist Haya Molcho, Gründerin von Neni, aber eigentlich Gründerin von so viel mehr, eines gastronomischen Familienunternehmens. Das Interessanteste, gegründet hat sie das Ganze nicht mit 25, 30 oder 35, sondern mit Anfang 40. Erstens, weil Haya über sich selbst sagt, dass sie sich für ihr Alter noch sehr jung fühlte und so den Mut für etwaige Risiken locker aufbringen konnte. Und zweitens, weil ihr klar war, jetzt, wo die Kinder alt genug sind, ist sie an der Reihe, sich in ihrer zweiten Lebensphase das zu holen, was sie sich schon immer wünschte. Und da sie eh stets der festen Überzeugung war, dass man alles ausprobieren sollte und es nichts gibt, das man nicht schaffen kann, war die Messe schnell gelesen und der Rest eine Erfolgsgeschichte, die immer weiter und weiter geschrieben wird. Und die liest sich, wenn man mal ehrlich ist, wie das Drehbuch von Crocodile Dundee oder Indiana Jones. Ziemlich abenteuerlich. Geboren in Tel Aviv, mit 9 nach Bremen gezogen, dort Abi, dann Studium der Sozialpädagogik und Psychologie. Mit ihrem Mann ging es dann nach bester Monika-Fuchs-Manier durch Indien, Japan, China, Marokko und viele weitere Länder mehr, bevor sie sich mit Wien für eine Stadt entschied, in der es zu beweisen galt, dass nach Mozart, Beethoven und Freud die Zeit nun mehr als reif war, das Künstlerische und Intellektuelle ab sofort in die Hände einer Frau zu legen. Übrigens, auf eben diesen trägt sie bis heute ihre 4 Söhne, mit rein prägt sie in ihren Nenis die Levante-Küche wie kaum jemand anderes. Gespickt mit tollen veganen Gerichten und vielen kreativen Ideen für ein ganz besonderes Miteinander, zu jeder Tages- und Nachtzeit öffnet die Familie seit jeher die Geister ihrer Gäste. Überhaupt, sagt Haya Molcho, ist der Geist die eigentlich treibende Kraft. Ob Theater, Musik oder Kunst, das alles öffnet eben genau diesen Geist. Das alles wären so wichtige Fächer in der Schule, sagt sie. Sie ist davon überzeugt, durch Förderung von Kreativität könnte man auch den Stoff der anderen Fächer viel schneller lernen. Man könnte es erahnen, beim Schreiben dieser Zeilen wurde es klarer und jetzt beim Zuhören sollte es keinen Zweifel mehr geben. Hier bei uns sitzt heute eine Frau, die hier bei uns nicht nur längst überfällig war, sondern kein Problem damit hat, sich auch mal abfällig mindestens über einen in diesem Raum zu äußern. Spoiler, ich bin's sicher nicht. Aber sie ist es und wir sagen herzlich willkommen bei Fide Gastro. Schön, dass du da bist. Haya Molcho.
Na, ich freue mich wahnsinnig. So. Du hast so eine tolle Arbeit gemacht. Wahnsinn.
Dann können wir schon mal drauf trinken und gespannt sein, ob Tim überhaupt nochmal wiederkommt.
Was ist mit ihm los? Was glaubst du?
Naja, ich glaube, es liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass das die 2,5 Minuten sind, wo es nicht nur um ihn geht.
Ja.
Und das können wir gleich mal psychologisch erörtern. Und das kann er nicht ab. Wobei, ich muss ehrlich
sagen. Hat er schon einmal gemacht, dass er die ganze Sendung nicht dabei war?
Nein.
Aha, nee. Also er kommt zurück.
Ich glaube, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, man ist ja immer wieder erstaunt, wie viel Idee hinter allem steckt. Ich glaube, es hat schon damit zu tun, dass er eben nicht so ganz unjungfräulich in die Sendung gehen will, um schon Informationen über den Gast. Da ist er ja. Tim, wir haben gerade über dich gesprochen.
Ich weiß. Ich spüre die positiven Schwingungen im Raum.
Sag mal, Tim,
das Gesprächsthema sein.
Was war der Grund, dass du jetzt gegangen bist? Ich habe es nicht mitgekriegt. Das rauszugehen, das möchte ich nur verstehen. Hast du jetzt ein bisschen getankt oder
nee, ich weiß jetzt nicht, worüber ihr gesprochen habt. Das heißt, jetzt kann ich einfach fragen.
Okay.
Jetzt weiß ich nicht, was da vorbereitet worden ist, was die Fragen sind. Okay. Jetzt kann ich einfach fragen.
Also wir können ihn loslegen.
Richtig.
Das heißt, Sekunde, bevor wir loslegen, legen wir los bei...
Herzlich willkommen bei Fide Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
So, jetzt, Tim.
Wie geht es dir, Haya Molcho?
Wie geht es mir? Nicht so gut, weil ich habe ein bisschen Zahnschmerzen, ehrlich gesagt.
Ja.
Mein Vater war Zahnarzt. Mhm. Also der Schuster sollte öfter seine Schuhe wechseln.
Ja.
Er hat keine Zeit für mich gehabt. Ein bisschen Zahnschmerzen, aber es geht. Ich trinke jetzt ein bisschen Wein, vielleicht wird das betäuben.
Aber es ist auch ein Problem jetzt der hiesigen Seniorengeneration. Früher hatten die Leute in deinem Alter keine Zähne mehr im Maul, wo noch Schmerzen hätten entstehen können. Und
hast du noch deine Zähne?
Ja, schon lange nicht mehr.
Schon lange. Hast du Implant? So.
Zwei, ja.
Und wirklich?
Ja, aber okay. Ich habe auch Sportunfälle gehabt. Also ich habe mal einen Schädelbruch gehabt. Irgendwie, da ist mir ein Torwart aus Versehen auf den Kopf gesprungen. Da habe ich einige von meinen Zähnen zumindest teilweise verloren. Und aber ich sag mal so, Zahnarzt ist nicht mein Lieblingsthema.
Das kann ich dir 100%
glauben. Das ist eine,
allein
eine,
schon, du bist ohnmächtig, du kannst nicht reden.
Eine diffuse Angst.
Und das
Angst.
Für dich muss traumatisch sein.
Ja, und dann vielleicht auch so, das ist ja das, und jetzt ohne das irgendwie blöd zu meinen, aber ich finde auch so generell, Körperöffnungen gehören mir. So, das ist jetzt für einen Mann relativ einfach zu sagen, weil wir müssen relativ selten zum Arzt, wo in Körperöffnung reingeguckt wird. Und ich finde das zum Beispiel so einen fremden Menschen und ich kann das als medizinisch auch nicht abtun, um sich da untersuchen zu lassen. Das gibt Angenehmeres. Mhm. Ich bin auch jemand, der hat einen hohen Grad der Distanz.
Nähe und Distanz.
Genau, da bin absolut. Ich sehr, sehr empfindlich und da muss man das unter Zwang aufgeben.
Also ich glaube, Gynäkolog wärst du nicht.
Ich wäre auch nicht so oft auf dem Stuhl, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe nichts dagegen gegen die Arbeit des Gynäkologen, weil der guckt ja rein, aber ich würde ungern auf dem Stuhl sitzen, um mir da reingucken zu lassen.
Also so wie wir.
Ja, das mache ich.
Ich verstehe.
Du hast ja relativ viele Kinder bekommen. Beschreib mal dein Leben vor den Kindern.
Wow. Mein Leben vor den Kindern, du weißt, ich bin in Tel Aviv geboren. Hm? Meine Eltern stammen aus Rumänien. Übrigens habt ihr eine Mitarbeiterin.
Karo.
Die mir den besten Kaffee gemacht hat.
Caro Geibel.
Rumänische Abstammung. Ja. Und ihr Herz übrigens, weil ihre Mutter Deutsch, Vater Rumänien. Sie ist eine richtige Rumänin. Ich habe mit ihr jetzt eine halbe Stunde. Sie hat dieses Temperament von Rumänien.
Mhm. Ah, okay.
Und sie spricht Rumänisch.
Also Caro ist auch wirklich ein echtes Herz, also wirklich eine Tip-Top-Mitarbeiterin.
Toll.
Aber wenn du jetzt sagst, dieses Temperament, das hat sie auch tatsächlich, ne?
Ja.
Und sie ist wirklich.
Ja, und das Rumänische, weißt du, man hat immer über die Juden, die in Rumänien. Es gibt ja so viele Völker, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Israel kamen. Meine Eltern kamen aus Rumänien. Samis Eltern, Bulgarien, Spanien. Also die ganze Welt kam damals nach Israel. Und bei den Rumänien hat man gesagt, sie saufen, sie tanzen und sie essen. Das war das rumänische Charakter.
Ist lustig. lustig, weil Caro heute ein bisschen belegte Stimme hat und sie sagt, sie hat gestern Abend gesoffen, so hört sie sich dann an. Insofern bestätigt.
Würde ich aber auch sagen, dass ich ein Viertel Rumäne bin.
Nur ein Viertel?
Wenn das ausreicht, um sie rein.
Aber man hat wirklich, und das war phänomenal, weil von jedem Stamm hat mal irgendwas anderes erzählt. Die Jemen waren die sauberen Leute. Die haben auch immer zu Schabbat, unsere Freitag, das war ja immer, ich bin ja auf Sand, die Hügel aufgewachsen. Sie waren mit dem Wasserschlauch, haben sie die ganze Straßen gemacht. Das hätten die Rumänen nicht gemacht, weil sie viel zu besoffen waren am nächsten Tag. Aber die Jemen waren die sauberen. Die polnischen Frauen, hat man immer gesagt, Strumpfhosen, Lippenstift. Ja, die Kammer hat sie immer als Huren benannt. Also das waren die Zatzkes, die mit den Busen so. Also jeder hat seinen eigenen Charakter. Die deutschen Juden waren die Jecke Potz. Weißt du, was das ist?
Nein.
Jecke Potz sind immer die Gradlinge, die Humorlosen. Jecke Potz. Jetzt, bei meiner Familie haben natürlich die Frauen auch Deutschen geheiratet, deutsche Juden. Und diese Mischung zwischen Rumänien und Deutschland war fast Scheidung. Die haben unseren Humor nicht verstanden. Genauso wie wir die deutsche Humor nicht verstanden haben. Aber heute verstehe ich euch.
Das ist gut.
Also auf jeden Fall in Israel geboren, aufgewachsen, wirklich, wie gesagt, Israel aufgebaut. Meine Eltern waren, ich bin 55 geboren. Ja. Meine Eltern kamen 50 nach Israel, nach dem Krieg. Und mein Vater war Arzt, aber die haben damals die Kibbutzim aufgebaut. Die haben nicht in ihrem Beruf gearbeitet, sondern jeder hat in einem Kibbutz, Moschav, haben sie das Land aufgebaut. Und wir waren deswegen so stolz und vielleicht zionistisch, was heute falsch ist für mich, war für uns Israel eine wahnsinnige, wichtige Geschichte in meinem Leben. Und ich bin wirklich mit meiner Mutter, die zionistisch und traditionell, bin ich wirklich aufgewachsen.
Das heißt, das wäre jetzt so meine Frage, nämlich, was ist das für ein Frauenbild, was zu der Zeit geherrscht hat?
Ich würde sagen, emanzipierter, weil die waren Erde, die haben mitgemacht. Meine Mutter war eigentlich keine blöde Frau, aber sie hat gebügelt, sie hat in Kibbutz, sie haben alles gemacht. Mhm. Aber ich glaube, die Emanzipation war damals schon stärker als in Europa damals.
Das ist nämlich einer der Eindrücke, die ich empfunden habe, als ich Israel besucht habe, dass dort dieser Mann-Frau-Spagat relativ flach ist, zumindest was das öffentliche Leben angeht. Mhm. Mhm. Was jetzt das familiäre Leben angeht, habe ich zumindest nach meinen Gesprächen teilweise rausgehört, dass es dort auch noch relativ patriarchisch und altbacken gewesen
ist. Kommt drauf an, welche Abstammung.
In welchen Bereichen. Aber grundsätzlich war mein Eindruck, wenn man wirklich mal natural born emanzipiert wahrnehmen möchte, ist Israel ein sehr gutes Land, um zu empfinden, wie die Welt hoffentlich bald noch mehr ist.
Noch lange nicht so weit, leider, Tim. Wir sind wieder zurück. Ich habe gerade vorhin gesprochen. Ich habe das Gefühl, wir gehen wieder zurück, ja. Aber verzeih mir.
In der Frage, wenn man dich jetzt beobachtet, du bist zu einer Zeit geboren, wo jetzt dein Weg nicht unbedingt vorgegeben ist, sondern du bist ja auch in ein Umfeld reingeboren worden, irgendwie, du hast deine Kinder bekommen, du bist erstmal den Klischee-Weg gegangen, trotzdem Psychologie studiert und wenn man dich jetzt anguckt, bist du einer der erfolgreichsten Vertreter unserer Branche. VertreterInnen.
Ich sehe mich nicht so, aber es ist toll. Ich glaube, dass ich mich nie so sehen werde, weil wir trotzdem immer wieder denken, wir sind nicht gut genug. Wir werden immer diese Komplexe haben. Wir haben erreicht, aber ist es noch nicht.
Aber du bist auch trotzdem knallhart und du weißt auch, wie man ein Geschäft macht.
Was meinst du, knallhart?
Knallhart, dass du weißt auch, wie man ein Geschäft macht.
Nein, also, weiß ich nicht.
Doch, das weiß
ich. Das machen die Jungs.
Na gut, aber trotzdem bist du ja das Pferd vorne.
Ja. Aber das heißt nicht, dass du knallhart bist. Du bist auch nicht knallhart.
Auf eine Art und Weise schon, denn ich leiste.
Natürlich, aber leisten heißt nicht, mit knallhart zu sein.
Ich bin fleißig und ich weiß, meinen Weg zu gehen. Und ich weiß, wo ich auch mal zurückgesteckt habe, um vielleicht Ziele zu erreichen. Und ich weiß auch, wo ich nicht den Weg gegangen bin. Und das weißt du auch. Das heißt,
aber ist das knallhart?
Finde ich schon.
Wirklich?
Es geht ja nicht knallhart im Sinne von sich über andere Leute hinwegsetzen, sondern auch hart sich selbst gegenüber. Nochmal, Mutter von vier Kindern, Psychologie studiert, Sozialpädagogik studiert, die Kinder aus dem Haus, jetzt hättest du, keine Ahnung, alles Mögliche machen können, du hättest eine Ausbildung im Yoga machen können, du hättest, keine Ahnung, Batik-Kurse belegen können oder Aquarellmalerei.
Was ist Batik?
Ja, ich sage mal, ein Hobby. Ein Hobby machen können.
Nein, ich hätte auch reisen können,
sondern
jetzt gar nicht
du bist einer Leidenschaft nachgegangen, hast dann gespürt, oh, das Meer.
Ja.
Und hast dann angefangen, komplexer zu denken und deine Familie um dich zu scharren. Und daraus habt ihr dieses, und das Wort Imperium mag ich nicht, aber diese, ja. dieses Momentum vom Ninis kreiert, geschaffen.
Ich glaube schon.
Und das ist ein Vorbild für viele, viele unserer Menschen in unserer Branche.
Und nicht zu vergessen, einen sehr erfolgreichen und sehr bekannten Ehemann ja auch hast an deiner Seite, ne? Also.
Das war in meinen ersten Jahren, wo er der bekannte, sehr berühmte Sami. Und ich war ja natürlich einen Schritt hinter ihm. Aber irgendwie habe ich nie das Problem gehabt, weil in unserer Beziehung, Sami und ich sind, glaube ich, ein Paar, die sich noch sehr viel gönnen. Als er auf der Bühne war, habe ich ihm das gegönnt. Jetzt, wo ich auf der Bühne bin, gönnte er mir das. Das heißt, der Rollenwechsel hat sich natürlich jetzt geändert, ja. Aber weil wir die Basis haben, weil wir so viel erlebt haben, haben wir das auch geschafft. Weil wenn er heute nach Hause kommt, ich bin nicht zu Hause, ich bin im Lokalen, Kühlschrank ist leer. Also er musste sich komplett umstellen. Und das bewundere ich sehr. Und das finde ich, wenn man emanzipiert ist, Mann und Frau, dann klappt es.
Genau.
Dann klappt es. Ja. Aber was ich sagen wollte, vorhin habt ihr auch gesprochen, wo ich zugehört habe, irgendwas war falsch. Dubai haben wir abgesagt.
Ah, okay.
Wir sind nicht in Dubai.
Okay, dann bin ich nämlich ganz
beruhigt. Nein, bin ich vollkommen in deiner
Richtung. Aber die Idee gab es mal, ne?
Die wollten, dass wir das machen. Ja. Wir waren auch dort.
Ja.
Und ich muss ehrlich sagen, das ist nicht mein Land. Es wird auch nie mein Land sein. Genau was du gefühlt hast, ein Mall, das ist ein Las Vegas.
Wann habt ihr das abgesagt?
Vor ein Jahr.
Weil dann weißt du auch, woher der Fehler kommt.
Von wo?
Wir hatten dich ja schon mal eingeladen und du musstest krankheitsbedingt ja einen Tag oder zwei Tage vorher absagen.
Corona, ja.
Und das kommt in etwa hin von einem Zeitraum,
das kann
wo
sein.
Das noch nicht feststand.
Nein, okay. Wir haben abgesagt und die Jungs und ich waren ganz klar. Ich glaube, das ist auch nicht nur wegen Dubai. Es ist, wir sind Israelis. Und in Dubai. Und obwohl Israel jetzt die Grenzen geöffnet hat und ich bin eigentlich eine Kämpferin des Frieden in der Küche, sage ich immer, war ein Ehrgeiz zu sagen, okay, Israel macht jetzt auch und wir machen, aber das Volk will uns trotzdem noch nicht haben und das wäre gegen dem Volk. Mhm. Es sind so viele Palästinenser, die dort leben, die dort arbeiten und schwer arbeiten und plötzlich kommt ein Israeli mit einer Dachterrasse und so. Das war auch einer der Gründe, warum wir Nein gesagt haben.
Okay, das spielt ernsthaft also noch eine Rolle.
Enorm.
Okay.
Kann man sich gar nicht vorstellen. Die Politik,
ja.
Das Volk, nein.
Okay.
Ganz klar. Du kannst es auch nicht wegnehmen. Entschuldige, das sind ja so viele Jahre Problematik. Mhm. Das kann man nicht, nur weil der Netanyahu glaubt, dass er jetzt einen Frieden gemacht hat, ist noch lange kein Frieden. Das habe ich auch gespürt.
Wobei natürlich die Klientel, die in den gängigen Hotels, Malls da unterwegs ist, ja eher global anzusiedeln ist als alles
nicht andere, nur, ne? Sehr viele Scheiks kommen, sehr viele in den Hotels, gerade weil du von Hotel, weil der Tim Rauer hat ein eigenes.
Genau.
Da würden die Scheiks nicht kommen.
Ja.
Aber die Hotels sind sehr viele Scheiks dort.
Weil sie da auch
es war eine richtige Entscheidung.
Nehmen können, ne?
Ja.
Ja.
Dort können sie.
Ja, meine ich ja.
Genau.
Weil ein bisschen die Auszeit von dem eigentlichen Lebensgerüst.
Ja. Ja. Aber Dubai würde auch nicht zu dir passen, nie im Leben.
Nee, passt auch nicht. Da fehlt der Humor, da fehlt die Leichtigkeit.
Die Wärme, die Emotion.
Die Emotion fehlt da.
Und Aircondition, nur Aircondition. Du bist in einem Mall.
Ja.
Wenn du rausgehst, jetzt ist 60 Grad und die Touristen liegen beim Pool und lassen sich dort wie die Hähnchen grillen.
Und es ist so ein bisschen wie früher die Costa Blanca, als so die ersten Ferienhaussiedlungen angelegt worden sind mit künstlichen Flusssystemen, damit die mit ihren Motorbooten da ein bisschen rumfahren können. Also es ist nicht mein Ding. Also jeder, der da hinfährt, soll es machen, jetzt ohne die große politische Grundsatzdiskussion aufzumachen. Ich finde das... dann darf man
keine Werte.
Also es gibt ja die perfekten Länder nicht, wo man hinreisen kann. Das ist Bullshit. Aber generell berührt mich das Ding einfach überhaupt nicht.
Das packt nicht, ja.
Also du hast deine Kinder bekommen, da hast du nicht gearbeitet.
Also ich habe schon gearbeitet. Und zwar, ich habe ja viel gemacht, Tim. Ja. Ich habe ja keine Kochausbildung.
Ich weiß.
Aber,
das sieht man noch.
Nee, das sieht man nicht.
Sehen oder schmecken?
Das sieht man nicht, mein Lieber. Der Erfolg ist auch Güteküche.
Ja.
Aber wir werden uns jetzt gegenseitig ärgern. Ja. Nein. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe, als die Kinder klein waren, habe ich Pullover entworfen und selber Modelle gemacht und dann 50 Frauen gehabt, die für mich gestrickt haben und das teuer verkauft. Weil ich habe das erste, wo ich in Italien Kaschmir, Leder, ich habe dort wahnsinnige Sachen gemacht. Also die Kreativität habe ich schon ausgeübt. Ich habe schon damals Geld verdient, aber das war mit Kochen nichts zu tun. Und das war eigentlich, bevor ich Catering angefangen habe, wo die Kinder auch noch klein waren. Da habe ich mit Catering angefangen.
Weil?
Catering, weil ich immer gekocht habe, immer. Ich bin mit Essen aufgewachsen, Tim. Ich bin mit einem Vater aufgewachsen, der Zahnarzt war, der damals dann auch schon gebohrt hat bei den Dörfern. Mhm. Und anstatt Geld hat er 100 Kilo Melanzani, Auberginen, mhm, oder 100 Kilo Tomaten. Und das hat, meine Mutter war klein, schmal, kam plötzlich ein Traktor mit Bauern vor unsere Tür und hat plötzlich so ein Berg von Gemüse. Und das war das erste Mal, wo ich, glaube ich, beeinflusst worden bin. Weil bei uns zu Hause gab es immer einen großen Tisch und alle Nachbarn kamen und alle haben verarbeitet. Und wir als Kinder haben Tomatenmarmelade, Tomaten eingelegt, Tomaten fermentiert, Melanzani. Und so habe ich angefangen, mit drei schon alles zu machen. Das heißt, mit Essen bin ich immer aufgewachsen. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass jeder Koch, der lernt, mit so einem Essen aufgewachsen ist.
Ich glaube sogar, dass die größte Schwäche vieler Köche, dass wir eigentlich keine, oder auch gerade in Deutschland, eigentlich keine echte Kultur haben.
Ja.
Also die wenigsten, zumindest der absoluten Spitzenköche, sind emotional vorbelastet. Sondern ja, sehr oft, ich habe mich entschieden, ich bin irgendwo in die Lehre gegangen und ja, ich habe es gelernt und das ist auch sehr, sehr gut. Ja. Aber das ist manchmal diese Emotionalität, die ich bestimmten Gerichten dann abspreche, weil sie technisch auf einem unfassbaren Niveau sind. Da können wir beide zusammen nicht hinkommen.
Ich respektiere ich auch.
Aber eben dieses Gefühl, die Erinnerung, die Geräusche, den Duft von Sachen irgendwie.
Du, Wasser Melonen. Wir haben so Traktoren mit Esel. Ich bin ja wirklich in Israel mit Sandhügel aufgewachsen. Wenn man heute in Tel Aviv ist, ist es New York. Aber da waren Traktoren mit Wassermelonen. Und mein Vater war ein Feinschmecker. Mit dem bin ich immer zu Märkte gegangen. Und da haben sie die Wassermelonen genommen und geklopft. Mhm. Kennst du?
Ja.
Und dann wusstest du genau, ist das hol oder nicht. Und das hieß immer, rede ich zu schnell?
Nein.
Nein. Und das hieß immer, Avatiach.
Was hättest du gemacht, wenn wir es ja sagen? Hätte ich dann klopft man auf die Melo.
Also man hat auf die Melone, ich habe als Kind gesehen, ist das reif, ist das nicht. Und derjenige hat dann immer ein, das hieß immer Avatiach ala Sakin. Avatiach mit dem Messer. Mhm. Und da wurde ein Stück genommen. Aber wenn du ja gesagt hast, musstest du das nehmen. Mhm. Das heißt, du hast ein gutes oder schlechtes gehört. Mhm. Und wir haben meistens gute. Und wir haben damals keine Kühlschränke gehabt, Tim. Wir haben unter den Betten Eisblocks. Das waren riesige Eisblocks, auch Traktoren, und unter den Betten, damit es kühl ist. Und dort haben wir die Wassermelonen gegeben, in Wannen. So bin ich, du hast gefragt, wie bin ich aufgewachsen?
Genau, genau.
Damit bin ich aufgewachsen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und so alt bin ich gar nicht. Israel ist so jung.
Mhm.
Ja, und das waren meine Erfahrungen, die ersten Erfahrungen. Schabbat mit meinem Vater zum Markt einkaufen, ja. Rumänische Plätze, es gab's ja, in Israel hast du ja die ganze Abstände, gab's jemenitische Delikatessen, rumänische Pastrami, bis Brisket, weißes Fleisch hat man Schweinefleisch genannt. Mhm. Meine Eltern waren aus Rumänien, haben natürlich Schwein gegessen. Mhm. Durfte man nicht sagen Schwein, weiß. Also so bin ich aufgewachsen und das war die kulinarische Erfahrung, die ich als Kind schon mitbekommen habe. Und Fermentation. Wir haben fermentiert, damit die Sommergemüse im Winter halten.
Du sagst jetzt fermentiert, weil es schick ist oder habt ihr es damals schon so genannt?
Wir haben fermentiert.
Ja,
Chamuzim ist Fermentation.
Wir haben es immer eingelegt. Also das.
Ach so, bei uns ist Chamuzim ist Fermentation. Eingelegt ist fermentiert.
Zum Beispiel, also ja. Was habt ihr da gemacht?
Grüne Tomaten.
Ja, wie habt ihr die gemacht?
Also grüne Tomaten haben wir nur, wir haben immer nur mit Salz, Dill, Knoblauch und ganz wenig Essig. Wir haben nie ein bisschen Senfkörner, wie heißt das, diese schwarzen?
Pfeffer?
Nein, nicht Pfeffer.
Wacholder?
Wacholder, ein bisschen reingegeben und that's it, ganz einfach.
Mhm.
Aber was ich am meisten geliebt habe, ist Wassermelonenschale.
Mhm.
Die dicke Schale mit ein bisschen Rot. Mhm. Klein geschnitten, das haben wir auch ganz oft gemacht, weil die Wassermelonen war erfrischend im Sommer. Ich esse bis heute im Sommer nur Wassermelonen mit Schafskäse und das haben wir auch fermentiert, die Schalen. Und Gurken und was haben wir nicht? Kraut, Paprika, wir haben alles fermentiert.
Ja, ich hör zu.
Tomaten, grüne Tomaten, bis heute liebe ich das.
Ja.
Das mache ich heute in allen Nenni-Restaurants.
Ist am Ende des Tages das, was ein jedes Land gemacht hat in seiner Kultur, weil kein Land hat einen Kühlschrank. Also in der Historie. Das ist ja eine relativ moderne Erfindung.
Ja.
Und auch die Prozessierung von Lebensmitteln auf industrieller Ebene ist ja auch noch eine recht junge Wissenschaft. Gibt es auch noch nicht seit Ewigkeiten.
Absolut.
Und deshalb viele der Dinge, die jetzt gerade sehr, sehr, ich sag mal, plakativ als moderne, innovative Technik beschrieben wird, ist eigentlich, dass man zurückgreift eben auf alte Traditionen, entgegengesetzt der ganzen, wie soll man sagen, digitalen Welt schafft man wieder das alte Lagerfeuer, bloß im Sinne der Nachhaltigkeit heutzutage.
Ja, aber da siehst du, das ist die Sehnsucht vielleicht, ne? Es ist wieder Sehnsucht, sehr wieder zurück.
Das ist
Feuer,
auch, das
Feuer.
Ist das Grundvertrauen, weshalb ich glaube, egal was auf der Welt passiert, das eigentliche Empfinden von Essen und Trinken wird niemals, 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 niemals absterben.
Ja.
Also ist mein tiefes Urvertrauen, ja. Weil der Mensch hat Bedürfnisse nach degustatorischen, oralen, geschmacklichen Befriedigungen. Und das meine ich jetzt nicht, auch wenn orale Befriedigung jetzt irgendwie lustig klingen könnte, sondern du willst kauen, du willst eine Mundfülle haben, du möchtest Geschmäcker wahrnehmen,
riechen,
du willst unterschiedliche Konsistenzen haben, ja. Du willst Dinge auch anfassen. Ich glaube, das ist dieses eines der wenigen Bedürfnisse, das sich nie ersatzbefriedigen lässt. Mhm. Nie.
Ja, und ich bewundere was ich bei dir so bewundere, Tim.
Also mein wirklich, Körper?
Nein, nicht dein Körper. Ich schaue es mir nachher nochmal an. dein Körper ist entzückend, weil du hast ja sehr viel abgenommen.
Nein, aber ich rede sehr viel davon.
Hast schon wieder zugenommen nachdem.
Ja. Bisschen.
Wir kennen übrigens einen gemeinsamen Freund.
Der
mir das auch mit dir mitgemacht hat, diese Entschlackung.
Ja.
Martin.
Ach ja. Ja, genau. Dem hat es aber gut getan.
Dem hat es
in der Birne gut getan.
Unglaublich. Ja. Und den habe ich kennengelernt, auf jeden Fall. Ja. Weißt du, es gibt Begegnungen im Leben und du redest so wenig heute.
Ich höre euch zu. Ich habe das Gefühl, wirklich, ich muss dich mal rein, weil es ist äußerst interessant, euch beiden gerade zuzuhören.
Fragen, ne? Weil wir plaudern.
Ja, also, wir plaudern einfach. Das ist ja toll eigentlich.
Metro Martin, oder von wem redet ihr?
Von Metro. Und okay. Ich habe ihn kennengelernt jetzt erst vor einem halben Jahr in einer Kunstausstellung in Düsseldorf. Messe, Kunstmesse. Und ich sitze neben ihm. Ich wusste nicht, wer er ist. Er wusste, glaube ich, nicht, wer ich bin. Und das gibt es manchmal Momente im Leben, wo du sagst, ja, das passt. Hm. Und wir haben uns befreundet. Er war schon in Wien. Wir haben uns einfach befreundet. Ohne Interesse, ohne nichts. Ja? Ich wusste gar nicht, was er mit Metro zu tun hat. Und er hat mir gesagt, dass er dich sehr gut und dich sehr schätzt.
Ja.
Und hat mir sehr viele Geschichten über dich erzählt.
Ja.
Eine davon, Rolling Pin, dass ihr den Flug verpasst habt.
Oh, jetzt kürzlich gerade.
Ja, wo du Wahnsinn. Auf der Bühne sein solltest.
Wahnsinn.
Ja.
Jetzt ist es eins dieser vielen Geschichten, die man gerade erzählen kann, wenn man viel unterwegs ist. Schön nach München geflogen irgendwie so. Und ich weiß, es ist alles nicht egal, aber ich musste nach Graz, nach München geflogen beim Einchecken. Also das heißt, wir gehen hin zum Flugzeug. Kommt die Bodenmitarbeiterin irgendwie so, macht den Computer auf, will einchecken. Das Ding wird so Boarding.
Ja.
Und dann kommt das. Wurde der Flug gecancelt.
Ja,
also unfassbar.
Unfassbar. Und du hättest auf der Bühne.
Ja, und dann haben die noch gesagt, ja, dann morgen Nachmittag um 5 über Frankfurt. Und dann dachte ich, das hilft uns an der Stelle nicht weiter.
Ja, ja.
Dann habe ich noch 6 Stunden die kulinarischen Genüsse des Münchner Flughafens genießen dürfen, bis ich wieder zurück nach Hamburg gekommen bin und das war's dann. Schönen Tagesausflug für nichts gemacht.
Nicht aber der schätzt sich sehr, der Martin.
Würdet ihr sagen, dass ihr euch ähnlich seid? Weil ich finde, wenn man euch zuhört und wenn man, ich würde jetzt mal Neni und die Bullerei als die zwei großen Flaggschiffe bezeichnen, von denen alles gesteuert wird, mit all dem, was da drunter kommt, was Tim gerade als knallhart bezeichnet und dann aber ja eher als geschäftstüchtig, ehrgeizig und hart arbeitend interpretiert hat. Bis hin zu, wenn du von Melone und Ziegenkäse erzählst, habe ich ein Bild vor mir, wie Tim mal was Ähnliches zubereitet hat, aber mit einer Lässigkeit, die jetzt nicht typisch deutsch wäre. Also es war sehr freestylig, es war sehr, ich glaube, du nennst es Balagan.
Also Tim ist ja ein Balagan, das Thema ist freestyling.
Sympathisches Chaos,
ja.
Balagan. Tim und Haya, würdet ihr sagen, dass ihr euch eigentlich sehr ähnlich seid in der Art, wie ihr kocht und was ihr dabei empfindet?
Oh, ich hab manchmal so das Gefühl, ich stehe immer zwischen den Fronten. So auf der einen Seite bin ich der totale Traditionalist und ich liebe diese Emotion, von denen Haya spricht, weil das ist genau das, was ich gerne hätte. Aber ich bin nun mal in Norddeutschland groß geworden, da wachsen keine Wassermelonen, da wächst jetzt nichts, da wachsen Kohlköpfe.
Aber du kannst das ja alles kriegen, wenn du es gerne hättest zum Kochen.
Aber er kocht ja nicht.
Aber damals, aus der Kindheitserinnerung.
Ach so, okay.
Deshalb haben alles viele meiner kulinarischen Geschichten was mit meinen Großeltern zu tun. Was mit meinen Urgroßeltern zu tun. Das ist der Steckrüben-Eintopf, wo ich ja ähnliche Bilder erzähle.
Ja.
Oder was ich glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt habe, wenn Bons Spargel gab. Bevor es das Essen gab, haben sich alle an den Tisch gesetzt und haben Spargel geschält. Und die Kinder waren drumherum. Oder wenn Kuchen gebacken worden ist. Wir waren im Kochprozess teilweise mit beteiligt. Das war nicht so, man hat zum Essen geladen, Viertelstunde vorher Aperitif und dann gab es Essen, sondern man war miteinander, man hat den Tag miteinander verbracht.
Das ist ja ähnlich.
Und das ist jetzt nicht ganz so romantisch wie in Rumänien, in Israel, Italien, Frankreich oder so, wo man immer so wo man das Bild hat, man geht zum Fischer und holt den Fisch ganz kurz und hat noch einen kleinen Schnack, man geht an die Espresso-Bar, trinkt einen Kaffee oder man geht auf die Märkte. Und das war in meinen Augen zumindest nicht so da, so wie ich das gerne hätte. Also deshalb würde ich sagen, sind wir uns wahnsinnig ähnlich und weil wir uns beide auch einer gewissen Kultur entziehen und das ist der Intellekt, der kulinarische Intellekt. So, da haben wir beide eine große Lernkurve, weil wir es beide professionalisiert haben. Wir verdienen beide unser Geld damit in unterschiedlichen Ebenen.
Beide fleißig.
Und die Küche, die Haya praktiziert und die Küche, die ich praktiziert, hat eigentlich kein Rezept, sondern hat ein Gefühl. Nichtsdestotrotz müssen wir unsere Gefühle rezeptieren, damit wir in der Lage sind, sie an diversen Standorten mit gleichermaßen großartiger Qualität zu servieren. Und das gelingt uns manchmal mehr, manchmal weniger. Das frustriert. Das war auch schon beim Neni, da war es nicht so geil. Irgendwie so. Dann war ich im Neni, da war ich so geflasht. Wir haben lustigerweise, habe ich eine Frau kennengelernt, wo ich mir wünsche, dass ihr euch kennenlernt, wenn ihr euch nicht sogar schon kennt.
Wer ist das?
Und du wirst diese Frau lieben. Mhm. Also 100%. Mhm. Elif.
Elif ist muslimisch.
Ist eine Türkin?
Ja, eine Elif. Weißt du, was Elif bedeutet?
Untergehender Mond.
Nein,
kleine Sonne.
Elif,
mein
ist,
Herz.
Elif ist tausend.
Blut.
Elif. Tausend. Aber so siehst du sie.
Nein, das ist eine ganz tolle Frau, die ist auch mit einem großartigen, mit Markus verheiratet. Die haben beide zwei tolle Restaurants in Zürich.
Okay.
Sie macht das Restaurant Gül. Hast du davon schon mal gehört?
Natürlich. Gül ist auch eine Bäckerei, ist eine ganz bekannte Familie in der Türkei.
Gut, aber das Restaurant heißt Gül?
Ja, ich hab's gehört.
Das ist so unfassbar
sehr
sexy.
Orientalisch.
Sehr orientalisch. Ja. Sehr, also ein bisschen wie du in Jung.
Ja,
also
nee,
so,
ich bin nie orientalisch gewesen.
Nein, aber von der Art und Weise, wie sie das Essen präsentiert, es ist sehr echt. Es ist nicht gedrungen, es ist nicht gezwungen, es ist kein Fleisch oder sehr wenig.
Sehr viel vegetarisch, vegan.
Aber toll abgeschmeckt mit ganz vielen
süßen Säuren. Der Unterschied ist nur von ihrer Küche und meine Küche. Ich habe die moderne orientalische, weil Israel ist nicht Orient, ist eklektisch, Weltküche, Einflüße.
Kulinarischer Straßenköter.
Ja, absolut. Und das siehst du auch in Streetfood. In Israel hast du ja alles da. Ja. Alles. Ja. Und das hast du aber nicht in der Türkei. Und das hast du auch nicht in Libanon. Und das hast du auch nicht in Jordanien. Und das hast du auch nicht in Persien. Weil das ist Mittel ist geblieben mit Stolz. Wir haben das nie gehabt, weil unsere Vorfahren waren nicht Orientaler. Meine Eltern Rumänien, was haben sie mit Orientaler zu tun gehabt? Ja. Und wir sind am meisten beeinflusst von der palästinensischen Küche. Mhm. Und das ist eine hervorragende Küche. Also für mich ist palästinensische Küche eine der besten Küchen für mich.
Die könnte ich jetzt zum Beispiel nicht definieren. Wie zeichnet sich hier aus?
Erstens einmal mit unglaublich viel Handwerk, kleingeschnittenen Sachen, minimalistisch gewürzt. Überhaupt nicht wie Marokkaner. Kamun und das, Olivenöl, Zitronensaft, simpel. Produkt, sehr stark die Produkte und geschmacklich Lamm mit Fett, also wirklich gute Küche. Kleingeschnittener arabischer Salat, ja, das würde ich in meiner Küche niemals machen können, obwohl ich das liebe.
Warum nicht?
Weil ein Koch müsste einen Salat den ganzen Tag, das kannst du dir nicht leisten. Das machen die Frauen dort.
Ein Argument von Bratkartoffeln, das ist so. Viele der Gerichte, die eigentlich das Herz ausmachen, kannst du in dieser Art und Weise gar nicht mehr zelebrieren, weil das Handwerk ist das teuerste.
Ja.
Und das ist nicht, dass wir es nicht bezahlen wollen, aber wir müssen dann diese Kosten irgendwann auch auf die Gäste umlegen und dann kriegen die halt einen Salat für 20 Euro.
Ja.
Und dann sagen die,
kannst
ja,
warum?
Und dann sagen die, naja, weil das dauert halt, bis dieses Gericht fertig ist, die Arbeitszeit.
Ja. Und wie du die italienische, die Nonnas, das ist Handwerk.
Genau.
Wer könnte dieses Handwerk machen in ein Restaurant und dann müsste er 40, 50 Euro verlangen? Die Stunden, das ist was kostet, aber...
Gerade mit jemandem drüber gesprochen, der möchte unbedingt handgemachte Pasta, keine Pastamaschine, handgemachte Pasta in seinem Restaurant servieren.
Also nicht durch die Maschine gedreht,
gerollt, Nudelholz gerollt, geschnitten, Gitarre, also das ganze Programm. Und wir sagen ja, okay, was willst du denn dafür nehmen? Und dann haben die Gott sei Dank auch einen angemessenen Preis genannt, sodass es auch dann praktikabel ist. Du redest so schön über Essen und Trinken. Wenn ich dich jetzt ein bisschen provozieren darf und es sei mir erlaubt, weil wir haben ja eine Beziehung miteinander.
Aber selbstverständlich.
Was ist so schwer an pürierten Kichererbsen mit Olivenöl? Es ist doch... Du
sprichst von Hummus.
Hummus ist doch einfach nur... Lump.
Sagst du? Kannst mich gerne, ich kann dich gerne überzeugen.
Ja.
Ein Hummus zu machen, Tim, brauchst du 3 Tage. Einen guten Hummus brauchst du 3 Tage Prozess. Ich erkläre dir, warum.
Das möchte ich nämlich jetzt genau
wissen.
Einmal verstehen, warum Hummus wirklich eine Relevanz hat.
Bevor du es
für mich ist es Dose auf, Kichererbsen rein, bisschen Tahin, Lump da, Olivenöl, Küchenmaschine.
Musstest du es noch nie bei Kitchen machen?
Nein. Doch.
Hast du? Natürlich, in Jerusalem.
Da hatten wir den Nahostkonflikt.
Da hatten wir den Nahostkonflikt in der
Waldorfschale. Das war ganz groß.
War aber nicht
ich. Nein, alles gut.
Dazu habe ich dich zu gerne. Aber also, du hast gesagt Hummus. 3 Tage. Wir haben ja eine Produktion wie für die Supermärkte. Ich weiß genau, was Hummus ist. Erstens einmal will ich dir sagen, meine Geschichte. Du bist ja interessiert, wie ich ticke. Wenn ich ein Produkt suche, Tim, dann fliege ich rum auf die Welt und suche die beste Tahina. Tahina, weißt du, was das ist?
Ja.
Reines Sesam.
Aber der Zuhörer vielleicht nicht, deshalb.
Eine Tahina ist der beste Sesam, kommt von Äthiopien. Nicht von Sudan, von Äthiopien. Und nur 2 Felder haben diese Sesam, die die beste geeignet für Tahina ist. Der Sesam kommt nach Israel. Von Äthiopien. Dann wird er gewaschen. Und zwar, es wird mit Salz gewaschen, die Schalen fallen runter, das obere bleibt. Dann wird es geröstet wie ein Kaffee. Niedrige Temperatur. Das heißt, es gibt gute Tahinas und gibt schlechte. Die Türken können keine Tahina machen. Tut mir leid, wenn ich das sage. Die Griechen können keine Tahina machen. Das sind die Orientaler. Jetzt, ich erzähle dir ja dann die Geschichte, weil das ist wirklich interessant. Du röstest das und ich werde dir dann sagen, wie ich zu dieser Tahina gekommen bin. Und dann wird es wie ein Olivenöl. Nimmst du das Glas, wie ein Öl kommt der Sesam gemahlen raus und du trinkst es warm. Eine gute Tahina ist bekömmlich. Eine schlechte Tahina ist schrecklich. Das steckt dir im Hals. Eine gute Tahina ist homogen. Jetzt, ich war in Israel in einem Restaurant bei Chefs. Ich probiere die rohe Tahina und ich sage, sag mal Moshe, von wo hast du diese Tahina? Sagt der Chaya, da wirst du niemals hinkommen, weil besetzte Gebiete. Sag ich, Quatsch. Gib mir die Nummer. Wie heißt der? Jakob. Gib mir die Nummer. Ich war alleine in Israel ohne Familie. Wir haben dort eine Wohnung. Rufe diesen Jakob an. Jakob gehört zu einer Religion, Samariten. Mhm. Die machen die muslimische Religion, jüdische und christliche. Da sind nur noch 800 übergebliebene Samariten auf der Welt, in Israel. Mhm. Und sie haben einen heiligen Berg zwischen Palästina und Israel. Das heißt, ich muss durch die besetzte Gebiete fahren. Ich, blöd wie ich bin, naiv, nehme ein Taxi, es ist 1 Stunde von Tel Aviv. Will ein Taxi nehmen, gesagt, du spinnst, weil ich fahre dich doch nicht dahin. 2. Taxi, alle nicht. Plötzlich kommt so ein Abgefuckte mit einem Dreadlock, so ein Hippie. Ich sage, der braucht Geld, da bin ich tüchtig. Der braucht Geld, ich gebe ihm das Dreifache und er hat mich hingebracht.
Ja.
Mit Mulden und so weiter. Ich kam zu dieser Familie. Das ist eine Familie, alle 2 Meter hoch. Alle schauen wie Äthiopier aus. Das sind unglaubliche Menschen. Tim, du würdest ausflippen. Wenn du einmal Zeit hast, würde ich dich gerne dorthin nehmen. Du würdest ausflippen. Die machen auch Pessach. Die schlachten ihre Lämmer eins nacheinander zu Pessach. Also du bist in eine biblische Zeit. Zurück 2000 Jahren. Komme zu der Familie und sage, ich will eure Tahina. Kleine Firma, ganz kleine Fabrik. Der Typ raucht, macht ein bisschen in der Tahina die Asche und ich sage, scheiße, wie soll ich das nach Österreich bringen mit unseren Gesetzen, Qualitätsmanagement? Ich sage, Jakob, ich liebe dein Tahina, aber wir werden viel brauchen. Erstmal war er begeistert, dass ich als Frau zu ihm gekommen bin. Ich muss sagen, wie sie mich empfangen haben, dass ich gewagt habe dorthin. Wir sind die besten Frauen. Ich habe ihn eingeladen nach Österreich ins Radio, Fernsehen, damit er über die Religion redet. Die Religion ist ausgestorben. Die wurden ausgerottet, wie die Kurden. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie toll. Gestern war einer der Cousins bei mir in Wien. Die besuchen uns. Wir sind befreundet. Und ich habe gesagt, Jakob, wenn du klug bist, ich wachse, du wachst, lass uns gemeinsam wachsen. Kurz um die Geschichte zu machen, heute haben sie eine Riesenfirma. Wir nehmen 20 Tonnen im Monat, nur Tahina. Und ich beziehe diese Tahina von Israel. Tonnen. Wir machen Hummus für Supermärkte. Wir machen irrsinnig viel Hummus, Tim.
Ja, aber
hast du recht, ich bin fleißig.
Wollte ich gerade sagen.
Aber
jetzt nochmal knallhart. Also 20 Tonnen, das ist so wie ungefähr 20 Tonnen Maggi-Soße.
Supermärkte ist, also, du machst für dich Spar-Supermärkte.
Spar, Edeka, Rewe, wir sind jetzt in Holland reingekommen, Schweiz. Also und das mache nicht ich, das machen die Jungs. Mhm. Ich mache nur Produktentwicklung. Kurzum, Hummus zu machen, du hast mich gefragt, Hummus, legst einen Tag die Kichererbsen. Einen Tag musst du die Kichererbsen in Wasser legen. Dann am nächsten Tag kochst du das 8 Stunden auf minimale Feuer. Wie die italienische Frau und diese Tomatensauce. Das ist so wie ein Brei, es zerfällt. Du siehst keine einzige Kichererbsen. Dann gibst du das in Schockfrieser.
Ist da irgendwas drin?
Nix. Wasser und that's it. Kein Salz, kein gar nichts. Okay. Weil Salz in Kichererbsen kannst du ja nicht, das wird ja hart. Dann kochst du das in riesigen Kesseln, ich rede ja von Kesseln. 8 Stunden lang auf niedriger Temperatur. Dann gibst du das in Schockfrieser. Ein Tag muss es kalt sein. Die meisten Hummus, die schlecht schmecken, die werden warm abgefüllt, weil es länger hält. Mhm. Wir machen das kalt und jetzt ist das. Du brauchst die beste Terrine dazu. Und das macht einen guten Hummus. Und den einen Trick, den ich mache, verrate ich dir nicht. Das ist mein Leben. Da gibt es noch einen Trick, warum es so cremig ist. Also Hummus von Kichererbsen schmeiße ich in den Mülleimer in einer Sekunde, weil ich schmecke die Dose. Du würdest mir nie einen Hummus von der Dose geben, würde ich nie essen.
Und wie hast du den Hummus gemacht, Tim?
Tim, du schaust so skeptisch.
Niemand sieht jetzt den Tim.
Nein, ich überlege gerade dieses legendäre Geheimrezept. Das ist ja oftmals wie der Tropfen Spucke in der Currysoße.
Ja, na,
oder zum Beispiel. Oder die Asche von der Kippe.
Oder die Asche. Was ja auch technisch gesehen vielleicht sogar...
Geräuchert schmeckt es.
Ja, nicht mehr, aber Asche hat ja auch, ist ja auch eine Art Triebmittel. Also das ist, darf man auch nicht.
Wir machen sehr viel mit Asche.
Deshalb überlege ich gerade, ob was könnte das Geheimnis sein.
Aber brauchst nicht viel überlegen, du wirst nicht drauf kommen. Pim, lass uns weiterreden, du wirst nicht drauf kommen.
Aber
wie, und ich sag's dir auch nicht.
Aber wie würdest du denn, wenn ich jetzt dich gefragt hätte, du bist bekannt für das weltbeste Hummus, wie würdest du es machen?
Na, ich würde es genauso machen, nur das Schockfrieren nicht machen.
Nein, also, weil er hat die Dose gesagt vorhin, er macht eine Dose auf, gibt es in den Thermomix oder ich weiß nicht wo und gibt dann, du hast das gesagt vorhin, Dose aufmachen.
Bist aber auch wie so ein Schimpanse im Zoo, du reagierst auf jede Provokation.
Ja.
Nein, also.
Das habe ich beleidigt, diese Dose. Für mich Hummus aus der Dose aber ist für mich wie für dich. Was wäre für dich so eine Sache?
Was?
Wenn ich dir irgendwas Schreckliches sagen würde von deinem Gericht, wo du sagst, um Gottes Willen, sowas macht man nicht.
Gar nichts.
Okay, also keine Dose.
Nein, also ich würde schon auch die Kichererbsen einlegen, allerdings würde ich sie keine 8 Stunden kochen, bis sie zerfallen sind, sondern ich würde sie kochen, bis sie weich sind.
Okay.
Würde sie dann in einen Mixer oder in einen
Kutter.
Du hättest auch keine Salze oder so dazu getan?
Nee, das ist, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber man sagt, dass Hülsenfrüchte, wenn die mit Salz gekocht wird, dass die Schale hart wird.
Später gibst du den Salz.
Und dass sie dann nicht wirklich...
Später.
Was ich manchmal nicht glaube, weil eine Erbsensuppe wird auch mit Speck angesetzt und da ist Salz drin, da geht's zu. Aber es ist eine andere Sache. Und dann würde ich persönlich das, und das haben Sie wahrscheinlich durch den Kochprozess schon vorgeführt, sehr, sehr weich pürieren und erst ganz zum Schluss mit wenigen Bewegungen extrem gutes Olivenöl hinzufügen. Weil
wo ist der Tahine?
Achso, ja, das kommt auch rein. Aber das kann ich in der Qualität nicht so gut beurteilen. Ja. Das heißt, ich weiß es jetzt, ich habe ja damals in Tel Jerusalem auch Tahina eingekauft. Das kam aus einer Mühle, die war eigentlich eher, ich sag mal so, für die Touristen.
Ja, ist nicht gut. Ich kenne das mit dem Stein, nicht gut.
Ich habe mir das dann gekauft, habe mir das vom Stein abfüllen lassen, weil ich dachte, komm, das war ist auf dem Markt irgendwie.
Richtig.
Wirkte besser, mir konnte jetzt auch keiner was anderes sagen.
Ja.
Hab das gemacht, aber für mich war das Spannendste eigentlich das Olivenöl. Das extrem gute Olivenöl, was da reingearbeitet wird.
Und weißt du, warum Olivenöl?
Ich habe es noch nicht genau, wegen der heiligen Olive.
Nein, ich sag dir warum. Na? Aber rede erst mal fertig.
Na, und dann ist mir aufgefallen, dass wenn du halt Olivenöl in solche Purees oder Emulsionen einmixt, dass es sehr oft brandig wird, garstig wird, bitter wird und scharf wird. Und deshalb, das ist mein Geheimrezept, dass ich das mit wenigen Bewegungen und nur noch langsam Bewegungen unterhebe und nicht mehr durchpüriere, sondern die Emulsionen natürlich entstehe, damit dieser Bitterton nicht entsteht.
Aber wird Hummus nicht auch oft so serviert, dass das Olivenöl quasi in der Mitte schwimmt?
Du bist sehr, sehr klug. Olivenöl ist deswegen sehr wichtig beim Hummus. Hummus.
Ja, aber kommt es auch rein oder nicht rein?
Ich gebe minimal Hummus rein, Olivenöl, weil Tahina ist ja schon Öl. Ist ja schon Sesamöl, wie ein Sesam.
So weit habe ich nicht gedacht.
Ja, aber Tahina ist ja schon das Fett. Da drauf gib mal Öl, weil es besser verdaulich ist. Weil Hummus ist ja schwer im Magen.
Ja.
Seine
Patze.
Verstehe ich das auch nicht. Ja, das aber das, durch das Olivenöl macht es weich und cremig. Und also ich sage dir eins, Tim, bis heute liebe ich Hummus. Und nicht, weil ich das mache, weil ich das liebe. Weil es ist erstmal gesund, hat wahnsinnige viele Vitamine. Babys können Hummus essen. Ja, in Israel. Ich habe anstatt Muttermilch, sage ich immer Hummus bekommen.
Hast du?
Aber ich bin so aufgewachsen. Wie bei euch Kartoffelpüree. Die Kinder oder Karottenpüree haben wir bei uns Hummus. Ah, okay. Olivenöl ist gesund. Kichererbsen ist gesund. Was machen wir das falsch bei den Kindern? Wir machen so viel falsch bei den Kindern, diese Hipgläser, nur das. Kinder können viel mehr vertragen und viel mehr verarbeiten. Ja? Übrigens kann ich dir eine tolle Sache sagen, wo ich sehr glücklich bin. Es kommt dein erstes Enkel. Nurils Frau ist schwanger. Jetzt kann ich sagen, nach dem 3. Monat, ja.
Herzlichen Glückwunsch. Ja. Wurde aber jetzt auch langsam mal Zeit.
Ja, die haben eine Zeit. Genau. Du, Die Jugendlichen heute machen sie nicht so früh.
Oder hast du ihnen keine Freizeit gegeben, weil du bist ja die Chefin?
Nee.
Ich weiß, dass du nicht die Chefin bist.
Weißt du, wer der Chef ist? Der Ilan.
Ja?
Der ist der CEO, ich bin überhaupt nicht.
Der treibt an.
Der ist ein Wahnsinn. Ja. Der macht die Produktion. Und die Produktion, davon leben wir.
Ich weiß, das hat es mir vor vielen Jahren schon mal erzählt, dass die Nenis ist eine Art von Hobby, in Anführungszeichen, weil die große Vision ist, Humus in den Supermärkten zu haben, was ich damals schon für sehr interessant empfand, weil ich dachte, warum sollten wir jetzt auf einmal alle anfangen, Kichererbsenpüree zu fressen? Und aber deine Vision hat sich durchgesetzt und wahrscheinlich hast du so ein Bedürfnis geschaffen oder ihr habt ein Bedürfnis geschaffen, was es vorher in der Form noch so gar nicht gab. Und insgesamt, das wäre nicht meine nächste Frage, wie erklärst du dir, dass die Levante-Küche gerade so einen Mega-Hype hat? Das ist ja kein Trend, sondern es ist ein Mega-Hype, wie vielleicht in Deutschland nur die chinesische Küche, eine Zeit lang mal die thailändische Küche und vielleicht die italienische hatte. Das ist, hat eine Dominanz entwickelt.
Auch schon seit 5-6 Jahren, ne?
Ja, das ist ein Mega-Hype. Also es ist kein Trend. Es ist einfach,
nee, das gehört dazu schon. Das kannst du nicht mehr wegnehmen.
Es wird fast schon eingedeutscht. Also die Levante-Küche ist schon bald keine Levante-Küche mehr, sondern ist so ein Teil unserer Kultur geworden. Ich nenne
die Küche.
Ja.
Vielleicht erklärst du in der Antwort auch mal die
Levante-Küche. Ich sag dir, warum. Der Tim hat gefragt, warum die Levante. Ganz einfach. Gott sei Dank essen wir weniger Fleisch. Und wenn, dann gute Qualität. Wenn, wollen die wissen, von wo kommt das Fleisch. Mhm. Man isst nicht jeden Tag das Fleisch, wie man früher. Man hat hart gearbeitet, man hat geschwitzt, Bergleute, Speck und so. Heute erstmal im Büro. Jeder will leicht essen. Levante-Küche ist leicht. Hä? Levante ist Olivenöl, kein Butter, viel Salat. Wer Hummus macht nicht dick. Was dick macht, ist der Pita-Brot. Wenn du das
kannst sagen, ist doch überall.
Ja, aber du kannst es mit grüne Tee, du kannst es mit Karotten, mit Sellerie. Ich esse das mit Gurken. Das schmeckt hervorragend.
Aber ich finde die schon auch, die Küche ist gar nicht so viel.
Überhaupt nicht schwer.
Dann habe ich echt die falsche genossen.
Nein.
Also ich muss sagen, die auch im Nenis.
Leichte Küche.
Also auch im Nenis hatte ich am Anfang immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Ne? So, das
aber du bist ein Deutsch-Deutscher.
Nee, bin ich Jeke nicht. Potz.
Ja, aber das würde ich jetzt eben genau nicht sagen, dass Tim Deutsch-Deutscher ist.
Nein.
Es gibt Gerichte, die stören mich auch in der Originalität derer Herkunft. Und,
nein, ich glaub's nicht. Tim, ich glaub's nicht.
Also hier kommt jetzt ganz kurz
Caro rein. Das sieht aber schwer, ist noch rumänisch.
Und Caro hat rumänisch gekocht. Und Caro, du musst jetzt natürlich, darfst jetzt in das Mikrofon säuseln, was du da gekocht hast.
Wo bist du rumänisch?
Okay, hi, Bina. Einfach kurz normale, guck mal die Gutze.
Ich war formidabel.
Du reißt alte Wunden wieder auf. Das
ich glaube, ich bin so emotional. Ich sag dir.
Aber weißt,
ich hoffe, es schmeckt.
Du weißt, warum Polenta mich zum Kotzen bringt. Emotional.
Nee.
Nein?
Nee,
weil
also
da.
Also doch, hat mir Haya erzählt.
Nee, ja. Weil da hat Haya einfach mal ihre hässliche Fratze gezeigt. Ihre hässliche Fratze des Ehrgeizes, den kleinen, netten, jungen Timmy, der ganz alleine im kurzen Hosen Holzgewehr auf weiten Reisen war.
Bei der schönste Köchin hat er gekocht, die Dana.
Hat sie mich mal in die Schranken gewiesen.
Ja?
Oh, da.
Du, Tim, ich verrate dir was.
Also, das machen wir gleich nochmal auf. Also da kommt sie nicht mit durch mit der Nummer.
Du, Tim.
Ja.
Polenta. Ich wusste, dass du italienische Polenta liebst. Du machst das mit Butter und Milch und genau wie es sein muss. Mhm. Das, was ich dir gegeben habe, musste man nur mit Wasser und Salz, weil dadurch hält es ja auch. Die Flüssigkeit hat es gemacht, dass es auseinandergegangen ist. Und das habe ich gewusst, dass du das nicht kannst. Also ich war eine schlimme, schlimme Person.
Okay, so jetzt haben wir das.
Also wir haben ein rumänisches Landestypisches Landesgericht jetzt hier.
Damit bin ich aufgewachsen.
Sarmale.
Kuh Mameliga und Schmand. Sour Cream, ja. Und ich will jetzt will ich euch ein bisschen meine Küche erklären, weil der Team hat mich gefragt, die Einflüsse. Ich bin aufgewachsen mit dem, weil meine Mutter, meine Tante und meine Oma das gekocht haben. Was habe ich gemacht in meine Kochbücher? Ich habe das von meiner Mutter genommen und habe jetzt Middle East genommen. Flach gemacht, gebrannt in Kraut. Drinnen habe ich natürlich Lamm, nicht nur Rind und Schwein. Lamm und Reis und Tomaten und verbrannt und habe dann Open Sarma. Das ist jetzt genau die israelische Küche. Mhm. Rumänische Abstammung mit Middle East und das Chaos.
Ja.
Das ist meine Küche.
Und ich würde dir jetzt dem Tim unterstellen, er würde es ähnlich machen.
Was?
Die Dinge mit einem gewissen Chaos anzugehen, um die Emotionen reinzukochen.
Ja, wir sind beide Emotionsköche und keine Rezeptköche. Das soll nicht heißen, dass wir keine Rezepte können. Aber der Anlass dafür ist immer eher, ja, wie soll ich sagen, momentbezogen. Mhm. So, das Ding hier sieht richtig scheiße aus.
Schmeckt gut. Schmeckt gut.
Ich sag's dir gleich, ich habe noch kein Besteck. Sieht nicht richtig scheiße aus.
Auch da jetzt. So, aber da siehst du halt, okay, jemand braucht den Teller, damit das Essen eine gewisse Ästhetik hat.
Hausmannskost. Hm? Ja, wie deine Mutter vielleicht.
Aber wenn du es isst, dann würde ich jetzt als Profi 2, 3 Kritikpunkte haben, aber nur, wenn ich es analysieren würde. Ich als Mensch, ich esse das und bin glücklich. Mhm. Bin einfach happy.
Da kannst du unterscheiden?
Ja, total.
Sehr irre.
Natürlich.
Naja, dass man dem Profi-Gedanken einfach beiseite legen kann, ist ja nicht, also erschließt sich mir nicht sofort.
Warum das denn nicht?
Nee, du schmeckst eine Meinung ja trotzdem mit. Und du sagst ja gerade, dass du es schaffst, nur das Emotionale zu schmecken.
Ja.
Und das, die Meinung herauszulassen. Das finde ich schon.
Also, es ist ein emotionales Gericht, weil erstens einmal hat sie jetzt extra für mich gekocht. Mhm. Schon mal einmal also emotional. Extra
für dich gekocht?
Naja, ja, weil sie hat gewusst, dass ich rumänischer Abstammung bin.
Oder glaubst du, das ist jetzt ein Zufall? Das wäre natürlich.
Danke,
das
Caro.
Das wäre ein harter Zufall, ha? Caro. Ja. Also, Caro, warum hast du das bitte nicht für Tim gekocht? Was ist denn mit dir los?
Jetzt, Sarma.
Sehr gut.
Habe ich jetzt, wir haben ja in Kopenhagen eine Nanny aufgemacht und meine Köche haben extra für mich, weil ich habe einen rumänischen Sous-Chef dort, hat extra für mich Sarma auch gemacht. Ich war jetzt kurz da, Checking, Qualitätschecken. Und der hat reingegeben und er hat Knochenmark geräuchert. Und den Mark in diesem Fleisch reingegeben. Mhm. Und die Kraut ist fermentiert auch. Mhm. Also eine gute Sarma wird mit fermentierte Kraut gemacht.
Salz oder milchsauer?
Salz. Mhm. Eine Salz, also richtig fermentiert in Salz. Und dann ist das schon weich und damit rollst du. Und dann hast du dadurch auch die Säure. Das kriegt man in Deutschland, glaube ich, nicht.
Gibt es eine zeitliche Regel beim Fermentieren? Ab wann ist gut fermentiert?
Du, es kommt darauf an. Ich mache jetzt Gemüse, wir machen jetzt Hummus mit verschiedenen Gemüse, das wir fermentieren. Das kannst du in 3 Tagen auch schaffen.
Okay. Ist das legal?
Ja. Ja. Indem ich das nicht so sauer haben will. Da gebe ich Kraut, Karotten und verschiedenen. Ich gebe auch eine orientalische Gewürz.
Was bedeutet Hummus übersetzt?
Hummus?
Ja.
Habe ich nie gefragt. Hummus ist Kichererbsen. Kichererbsen.
Also kannst du rein theoretisch keinen Auberginenhummus machen.
Könntest du schon. Weißt du warum?
Wenn du Kichererbsen reingibst.
Ja.
Aber sonst nicht.
Nein. Hummus ist Kichererbsen. Da hast du vollkommen recht. Blödsinn. Melanzani, Aubergine, Hummus machst du nicht. Nein.
Weißt du, was meinst du?
Ja, vollkommen richtig. Hummus aber ist Kichererbsen.
Ein Schritt zurück. Warum ist das legal? Warum könnte das illegal sein?
Weil wir in Österreich und Deutschland leben.
Aber wir haben ja auch die Sprache, damit wir eine Verständigung untereinander entwickeln. Und Speisekarten versprechen dir eine Leistung. Und
wenn
die Leistung nicht erbracht ist, dann ist es Warenunterschiebung. Das heißt, rein theoretisch gebe ich dir jetzt ein Stück Kabeljau, verkaufe dir es aber als Steinbutt. Da würdest du dich auch beschweren, weil das Steinbutt grundsätzlich im Wareneinstand
höher ist. Wenn ich merke.
Nein, es gibt kurze Fermentation, es gibt lange Fermentation, es gibt ganz lange Fermentation. Also es gibt da, aber was der Team sagt, es muss eine gewisse Qualitätskontrolle sein.
Bei mir war der Begriff Hummus. Also weil ich natürlich auch, wir machen auch Erbsenhummus.
Ja.
So, ja. Grünes Erbsen.
Du nennst es Hummus, weil es wie eine Creme ist.
Weil es wie eine Creme ist.
Es ist auch in Europa so.
Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Aber darf man, also was heißt es wirklich?
Kichererbsen.
Aber woher kommt denn dieser Hummus-Trend? Also warum gehen die Leute so darauf ab, ohne, ich würde den meisten unterstellen, wirklich zu wissen, was es ist? Auf einmal war, ist das ein
Hipster-Ding? Sagt er auch danach, aber der Tim, sagst du?
Ich glaube, dass die jetzige Generation nicht mehr kauen gelernt hat.
Was? Echt jetzt?
Ja.
So weit gehst du?
Ja, so weit gehe ich.
Also nein, glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass die vegane Richtlinie das reingebracht hat. Die Tahina ist die vegane Mayonnaise. Tahina ist die vegane Mayonnaise aber für die Leute.
Die wenigsten wissen doch, was Tahina ist.
Heute?
Das glaube ich.
Entschuldige, allein Tim, schon Neni.
Glaubst du das?
Weißt du, wie viel Tahina wir verkaufen oder Hummus?
Ja, weil sie im Neni vielleicht auch ein bisschen die Geschichte kennen. Aber ich würde sagen, von 10 Leuten auf dem Schulterblatt, Tim, die ich nach Tahina frage, wissen wie viele, was Tahina ist?
2.
Auf dem Jungfernstieg?
Gar keiner.
Also entschuldige, wir sind hier in Hamburg auch beim Edeka. Tahina Hummus ist ein... Wir sind in Österreich. Ich sage euch, was wir in Österreich sind. Das haben wir jetzt Spar gesagt, weil wir haben einen Jahrestermin. Der Hummus hat den Liebtauer übersprungen.
Ich glaube,
man macht mehr Hummus als Liebtauer.
Aber warum? Also Tim...
Wegen die Vegane. Das ist eine vegane, es ist kein Milchprodukt, es ist leicht zum Kombinieren. Was mache ich mit Hummus? Ich mache Pilze drauf, ich mache mit Fleisch, ich mache das. Du kannst so viele Sachen mit Hummus machen. Entschuldige, also da, das ist ja in London, in New York, fragst du nicht einmal, wer weiß Hummus und Tahina. Da sind wir hier noch im Mittelalter, muss ich ehrlich sagen, wenn man das noch nicht weiß. Als ich
Na, Hummus spar, kennt man, aber dieses Tahina.
Ich will euch sagen, als ich Spar gehört hat, Frau Molchow möchte uns Hummus verkaufen, der Besitzer von Spar, den ich sehr schätze und liebe, der hat gefragt seinen Verkäufer, Einkäufer, sagen Sie, warum verkauft mir die Frau von Sami Molchow Komposterde? Der hat geglaubt, ich will ihn Hummuserde verkaufen.
Vollidiot. Also nein, liebevoller Vollidiot. Liebevoller.
Vor Albert. Ja. Er ist Richtung Italien.
Ja.
Der wird dir die beste Burrata, der wird dir jede Burrata entscheiden. Ja. Parmesan. Aber Hummus hat er nie gegessen. Sein Kühlschrank ist voll von Hummus, weil seine Jungs sind erwachsen genug, dass sie Hummus essen.
Aber ich würde gerne nochmal auf Tims These zurückkommen, dass die Leute nicht verlernt haben zu kauen. Also du meinst das wirklich ernst? Also nee. Man sagt, man soll 32 Mal kauen, dann ist es gesund und dann ist es durch.
Nein, ich habe also.
Oder haben wir keine Zeit mehr und schlingen?
Nein, noch. Generell.
Keine Zeit.
Also generell ist ja Kulinarik Trends irgendwie, wenn du den Geschmack vieler Leute triffst, dann wird es ein Megatrend. So, das ist Zucker auf der einen Seite. Das ist Belanglosigkeit auf der anderen Seite und es ist weich auch. So, wenn du dir mal anguckst, das ist, ich sag mal, das meiste industrielle Brot, was man so im Supermarkt kriegt, hat weder eine Kruste, noch hat es eine besondere Bissstruktur, sondern es ist weich. So. Selbst die Rinde drumherum ist weich. Wir haben eine große Weißbrotkultur inzwischen in Deutschland, also leider. So Brioche etc., all das Ganze.
Ich finde zum Glück.
Weißbrotkultur?
Nee, gut, weil aber leider.
Ich sage leider.
Wir haben eigentlich eine weich gekochte Struktur. Wenn du dir jetzt mal das ganze Sous-Vide-Gegare anguckst, wo Sachen über viele, viele Stunden bei 48 Grad in eine Konsistenz gebracht wird, damit alles nur noch weich ist, irgendwie so. Wir haben sehr oft auch in den Tellersprachen ein Püree drunter. Das Püree ist, was spricht dagegen, eine Karotte einfach auf den Teller zu legen, ein Stück Fisch? Wir müssen technisch werden, also packen wir auch in den Kochshows, auch in den ganzen Rezepten, packen wir weiche Dinge drauf. Und der einzige Gegentrend dahinter ist, wir brauchen was Knuspriges, so als kleinen Mausbefriediger. Aber grundsätzlich ist unser Essen sehr weich geworden, sehr weich.
Obwohl wir sind doch immer noch so viel Fleischesser.
Ja, aber halt nicht.
Aber Sous-Vide, die Haushälter kennen kein Sous-Vide. Die wissen gar nicht, was Sous-Vide. Für uns ist Sous-Vide idiotensicher, weil die Köche idiotensicher das auf Point machen können. Ja. Das ist unsere Gedanke dahinter.
Ja. Und dann glaube ich aber auch, dass ich mir, und deshalb ich hadere die ganze Zeit, weil Haya, du erzählst ja auch wahnsinnig viel über politische und religiöse Konflikte und territoriale Konflikte, deren Kenntnis ich jetzt nicht in jeder Ebene drin bin. Deshalb ziehe ich da mal so ein bisschen zurück, damit ich mich da nicht auf Halbwissen bewege. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt so ein bisschen hier Falafel und Hummus essen kannst es ist relativ günstig, egal wo. Also die gehobene Küche im Levante-Bereich ist noch gar nicht so stark vertreten, sondern es ist schon noch das Streetfood auf eine Art und Weise. Auch das Nenis ist ja eine Art von Streetfood. Wobei ich die Entwicklung in Wien, als ich euch damals besuchen durfte, das war schon à la Bonheur. Das war schon sehr italienisch.
Ja.
So vom ganzen
Habitus. Ja, mediterran.
Genau, vom ganzen Habitus.
Mediterran.
Und ich glaube, es ist auch einfach ein bisschen schick. Fertig.
Ich glaube, dass die Leute sich das bewusste Essen jetzt mehr und mehr. Schau mal, wenn du in den Supermarkt gehst, die Leute schauen mehr drauf, was sie kaufen. Ich rede nicht von allgemein, ja. Sind das immer noch die Allgemeinheit, die immer noch das Fleisch essen, immer noch das Billig. Aber mehr und mehr, unsere Kunden sind mehr und mehr die bewussten Kunden, die auch gesünder leben wollen.
Aber das meine ich. Es ist schick.
Wie meine Jungs.
Es ist schick.
Nee, es ist gesund. Die wollen nicht sterben mit Krebs, mit 56 und meine Eltern.
Aber das ist ja eine Diskussion, die ich immer gerne leidenschaftlich führe. Ja, die werde ich auch bis in mein Ende führen. Die bewussten Leute, das heißt die Menschen, die die Zeit haben, den Intellekt, teilweise auch die Finanzen, sich mit einem Thema wie Ernährung auseinanderzusetzen. Das ist ein großer Spalt, der sich durch die Gesellschaft zieht. Ja, wir haben eine kommunikative, moderne Ebene. Das sind die ganzen Foodies, das sind die ganzen Instagrammer, das sind die Food-Journalisten, das sind wir, die tagtäglich darüber reden, die Fernsehköche etc. Und dann haben wir die echten Menschen. Und die echten Menschen machen einfach noch wahnsinnig mehr aus. Und da haben wir auch in dieser ganzen Ebene immer noch wenig erreicht.
Gebe ich dir recht.
Das heißt, wir bauen uns ein bisschen unseren eigenen Elfenbeinturm auf.
Gott sei Dank. Muss ich dir sagen, weil wir sind Vorbilder für viele. Ja. Du bist Vorbild für jeden.
Und zeitversetzt,
jeder schaut
und
dich
zeitversetzt an. Wird was stattfinden. Ich glaube eben halt jetzt noch nicht.
Ich bin froh,
dass die Leute, so die Leute glauben, dass Humus gesund ist und vielleicht.
Es ist gesund, nicht glauben.
Nochmal, es ist gesund. Lass mich doch mal ausreden.
Nee.
Die Menschen glauben, dass Humus gesund ist, genauso wie sie glauben, keine Ahnung, dass. Mir fällt jetzt nichts
Pasta
ein.
Pasta gesund ist.
Ist
nicht gesund, ist Weißmehl.
Aber wer sagt denn das Weißmehl? Man sagt, die mediterrane Diät ist die gesündeste der Welt.
Ja, aber
die
viel
gesündeste
Olivenöl.
Der
viel
Welt.
Olivenöl.
Und die essen überwiegend Weißmehle. Die essen Ciabatta, Focaccia, Pizza, Pasta.
Gemüse, Fisch, wenig Zutaten, Olivenöl, Zitronensaft aus. Das ist die gesunde Küche.
Ja, also kann man doch die Pasta nicht irgendwie auf einmal...
Nein, aber wenn du nur Pasta essen würdest, wie die Veganen heute, die glauben, vegan ist Pasta... Weil da haben wir nicht. Das ist ein völliger Blödsinn. Damit machen sie ihren Körper kaputt.
Pass auf, wir fangen gleich nochmal von vorne an, was die Levante Küche genau ausmacht. Ich mache einmal ganz kurz eine Reservierung.
Ja. Wow, ist das heiß.
Einmal Fenster auf, einmal durchkühlen. Aber mich interessiert wirklich nochmal dieser Mega-Hype, weil ganz nachvollziehen kann ich ihn auch wirklich nicht.
So, wo waren wir?
Levante Küche.
Levante Küche, genau.
Was ist die Levante Küche?
Levante Küche ist, ich würde sagen, eine Mittelmeerküche. Levante Küche ist die leichtere Küche für mich, wie ich vorhin gesagt habe. Viel Olivenöl, weniger Butter. Mhm. Sehr viel gemüselastig, sehr viel vegetarisch-vegane. Mhm. Viel fischlastig, weil wir das Mittelmeer haben. Mhm. Und natürlich auch Fleisch. Aber Fleisch, dann mehr Lamm. Mhm. Ja, weniger Schweinefleisch. Das ist für mich die Levante Küche. Meine Levante Küche ist natürlich die Weltküche, die von überall eine Inspiration bekommen hat.
Wenn ich jetzt persönlich, bin ich manchmal ein bisschen gelangweilt ob derselben Zusammensetzung von Speisekarten. Also ich bin gelangweilt von Hummus, ich bin gelangweilt von Falafel, ich bin gelangweilt genauso wie ich auch von bestimmten Sachen auf italienischen Speisekarten oder griechischen Speisekarten Mörder gelangweilt bin, weil ich immer wieder denke, man, die Küchen haben so viel, das wäre als ein deutsches Restaurant, nur Kartoffelsalat, Kartoffelpüree, Haxe, Sauerkraut verkauft und gar nicht.
Aber
so
wieso machst du uns so klein, dass Hummus nur Levante, nur Hummus?
Nein, ich bin noch nicht am Ende.
Ah, okay.
Und was ist die Levante-Küche, die einen überraschen würde, die dem Klischee entfleucht?
Also ich glaube, die Levante-Küche ist ja nicht nur Hummus und Falafel, das ist überhaupt nicht die Levante-Küche. Hummus, Falafel ist Middle East. Ja. Das ist orientalisch. Ja. Da reden wir schon von einer ganz anderen Richtung. Die Levante-Küche ist die Mischung vom Mittelmeer. Was wächst im Mittelmeer? Was wächst in der Sonne, Tim? Hm? Tolle Gemüse, die haben viel Kraft. Hm? Die schmecken nach Gemüse und nicht nach Plastik. Hm? Du kannst Holland... Oder Israel, ich vergleiche von den Gemüsen. Mhm. Warum habe ich in Arad, in Rumänien, meine Tomaten? Weil mit diesen Tomaten bin ich auch gewachsen.
Weil Rumänien positiv rückständig ist.
Ja.
Positiv rückständig.
In dem Fall ja.
So, da ist ja wirklich, das ist ja...
Bio pur, weil die wissen gar nicht anders.
Wollte ich gerade sagen, da geht es gar nicht anders. Und sie arbeiten eben auch nicht mit Gemüsesorten, die nur einjährig sind, sondern die ziehen sich ihr eigenes Saatgut. Dadurch ist da eine ganz andere, weil es eben wirklich ein Bauernstaat ist. Und das meine ich überhaupt nicht despektierlich.
Für mich der Glück des Erden.
So, das meine ich, da gibt es eine sehr schöne Doku, Feed the World. Mhm. Da wird sehr schön mal dargestellt, was eigentlich ein natürliches Bio ist, nämlich einfach eine Tradition, ganz simpel, ein notwendiger, respektvoller Umgang mit der Umwelt, mit den Böden, mit denen man arbeitet, als auch mit der Anpflanzung von Gemüsen, eben aus selbstgezogenen Saatgut,
100%.
Um dadurch auch eine besondere Charakteristik zu erhalten, eine Unabhängigkeit zu haben, weil es einfach nicht anders geht, weil man sich es gar nicht anders leisten konnte.
Sie können sich das gar nicht leisten. So. Und deswegen habe ich in Rumänien meine Gemüse.
Ja, und das macht total Sinn für mich.
Ja.
Das ist eben halt für mich total intelligent. Das ist noch intelligenter als jetzt den biodiversen Landwirt, der aus einer politischen Überzeugung oder vielleicht auch einer nachhaltigen Überzeugung das wieder reinkarniert. Das ist wichtig. Aber wir brauchen teilweise nur ein bisschen umgucken und es ist noch da. Und diese Sachen sind eigentlich noch wertvoller zu schützen als alles andere.
Also ich muss ja sagen...
Also Rumänien ist zu wenig fabrikverseucht, Gott sei Dank, sondern...
Naja, kein EU-Mitglied, bestimmte Mechanismen...
Rumänien ist EU, aber die Bauern... Weißt du, der Kommunismus war so lange... die sind keine Europäer. Gott sei Dank, weil da, wo ich meine Felder habe, ist Arad. Das ist die erste Stadt nach Budapest, also 4 Stunden von Wien. Die leben noch wie vor 500 Jahren.
Die Droschke.
Ja.
Als Beispiel.
Du warst in Sibiu.
Genau.
Ja. Das ist immer noch die Droschke, immer noch die Enz. Aber die haben einen Boden dort. Wenn ich die Tomaten nach Wien bekomme, und glaube mir, die Gurken und die Tomaten und die Auberginen, kannst du nicht vergleichen, was wir hier bekommen. Und das ist, aber wir sind jetzt wieder weg von Levant, ja. Levant ist für mich die leichtere, gesündere und vor allen Dingen unglaublich kreative. Und das hat mit Hummus Falafel nichts zu tun. Wir haben ein Gericht Hummus Falafel. Wir haben so viele andere Gerichte, dass du kombinierst. Du kannst Pulled Pork mit Hummus machen, auf Hummus geben. Du kannst so.
Ja, aber es bleibt immer Hummus.
Ja, aber ich bin jetzt beim Lucky Maurer. Ja. Lucky Maurer mache ich jetzt diese Kulinarung.
Ja, sehr gut.
31. bin ich.
Auch liebe Grüße an Lucky.
Ja. Mache ich. Und ich bin schon das zweite Mal bei ihm. Ja. Und die Leute, seine Köche, die sind so froh, dass ich komme, sie lernen eine andere Küche. Die lernen eine andere Küche, die nicht nur fleischlastig ist.
Aber nenn doch mal andere Sachen als
Hummus. Ich mache Tel Aviv-Teller.
Ja.
Und jetzt will ich dir sagen, danke dir für Kitchen Impossible.
Ja.
Diese Hühner,
ja.
Das Gehänge,
ja.
Der Marcel.
Ja.
Mit denen bin ich befreundet. Ich war jetzt bei ihm auf Besuch. Wir haben jetzt diese Kitchen Impossible Hühner wieder gemacht. Mhm. Ein Event.
Also Marcel. Haya redet von einer Art Hühnchenkarussell.
Ja.
Wo eine Art Mobile aus Hühnchen über offenem Feuer gegart wird, über mäßiger Hitze mit einer, ich sag mal, individuellen Marinade. Das kann man machen, muss man nicht. Jeder kann da ein bisschen.
Ich habe Lammneck gemacht, gefüllt mit Fricke und Sofrito.
Ist eigentlich so eine Art Asado. Es ist unten eine große
Holzkohle.
Glutfläche.
Ja.
Und darüber
hängen die Hühner. Ananasse hängen. Und wir haben gemacht Lamm, jetzt kommt Haya rein, Levante Küche, Lammneck. Auseinandergenommen, gerollt mit Fricke. Fricke sind Weizen, die runterfallen. Die werden gesammelt, geräuchert, orientalisch. Schmecken wie Gerste, aber 100-mal besser. Mhm. Kommt jetzt auch stark in Österreich übrigens. In New York und in London ist es schon. Jetzt kommt's hier, weil wir das reinbringen, ehrlich gesagt. Mit Sofrito, italienisch. Grundbasis von Bolognese. Das mit Fricke gerollt und gehangen übers Feuer. Und dann ein Lammjus da drauf. Ein Wahnsinn.
Da läuft ja aber
und
schon das Wasser im Mund
zusammen. Nein, das ist ein Wahnsinn. Und dann mit, wirklich gut, ja. Ich muss ehrlich sagen, die Leute waren begeistert. Und die Köche von Lucky waren begeistert. Die lernen jetzt was Neues. Eine neue Technik, eine andere Art von Kochen. Und zwar auch mit Gemüse. Dann habe ich natürlich auf dem Feuer alle Gemüse verbrannt. Ich habe zum Beispiel Kohlrabi, ist für euch ja Spitalessen eigentlich, ja. Schmeckt eigentlich roh gut, für mich gekocht nicht gut. Verbrannt. Und dann habe ich das mit Tomaten Beurre Blanc gemacht und Zrug, Chili Koriander Pesto. Mhm. Das heißt, ich habe hier Frankreich, ich habe hier Gemüse und ich habe Zrug Middle East. Das ist die eklektische Küche. Das ist die Levante Küche.
So, jetzt kommen wir auch langsam mal an den Kern der Sache, denn du hältst noch 2, 3 Geheimnisse immer noch sehr stark zurück, ohne dass sie nennt. Zrug ist sehr, sehr relevant.
Ja.
Und jetzt muss ich ganz kurz überlegen.
Die Levante Küche.
Ich glaube, ich habe das Geheimnis.
Du hast es gemacht. Du hast es mir nachgemacht. In Mallorca. In Neni Mallorca.
Ja, ich überlege.
Du hast Rung auf den Popcorn-Falafel gemacht.
Nee, aber es gibt noch eine Sache, die ihr benutzt.
Harissa.
Nee, Harissa auch nicht. Also Harissa benutzt ihr, Rung benutzt ihr.
Wir nehmen Satar und Sumak.
Und ihr benutzt doch nicht, ist es Amber.
Da hast du verzweifelt. Weil das kann ich auch verstehen.
Genau, was war das?
Amber ist eine fermentierte Mango mit Curry.
Genau, und die hat ein ganz einzigartiges Aroma.
Die Säure.
Und das wäre für mich jetzt eine der DNA-Bestandteile der Levante-Küche.
Ist auch meine Küche. Würzung.
Also da sowas wie Basilikum in der italienischen immer genannt wird, irgendwie ist das Amber eine Art von Mittel. So, da geht es mir so ein bisschen drum. Ja. Das ist, ich war jetzt neulich in London essen, habe ich glaube ich erzählt.
Ja, ein bisschen.
In einem Thailänder. Kiln, K-I-L-N, in der Brewer Street in Soho. Eigentlich schon dicht am Piccadilly, also schon dicht an der Touristenebene. Und ich habe dort ein thailändisches Essen gegessen, was ich in dieser Art und Weise noch nie zu mir genommen habe. Und ich habe mich schockverliebt.
Toll. Was war das Besondere?
Es war eher Nordthailand. Es war wenig Kokos, es war wenig Currys. Mhm. Es waren auch Currys drin, aber es war eher kräuterig. Es war mehr ganzheitlich gedacht. Also auch die arbeiten ja mit Schwein, aber Nose to Tail Natural Born. Das heißt, die Knochen werden ausgekocht.
Muss ich mir aufschreiben.
Mit der Suppe wird dann eben noch ein Fischgericht gekocht. Also du kochst praktisch einen Fisch an der Grete in diesem Schweinesud und da kommen noch besondere Kräuter rein, die aber eben weit weg sind vom klassischen Koriander-Thailand-Modus, sondern die eine grüne, fast skandinavische Wirkung hatten, aber mit einem Punch sensationell.
Boah, muss ich mir
die haben so viele Gewürze, so viele, also toll. Trockene Gewürze benutzt.
Ist auch eine tolle
Küche. Die ich so in der thailändischen Küche nicht kenne.
Ja.
Kardamom, nicht so wie wir das immer einsetzen,
den grünen, den schwarzen,
was viel ganz besser. Anderen.
Weißt du, was am besten mit Kardamom, mit denen? Whisky Sour, mit einer gestrempften diese schwarze Kardamom, Wahnsinn.
Und das sind halt so Aromen, die mich, hier, guck mal,
kriege ich auch Gänsehaut.
Weil das sind so schöne Sachen, die eben nicht, dem und deshalb, das ist meine provokante Frage, was ist außerhalb des Klischees?
Ja.
Und da ist Amber eine ganz wichtige Note.
Amber, Sruk, Harissa so, machen wir selber.
Das ist das, was die Leute...
Sruk? Sruk ist Chili-Koriander-Pesto. Du nimmst diese Sivri, die Chilis, die grünen, und gibst das mit Koriander, mit Olivenöl, ein bisschen Zitronenzeste in den Blender und dann machst du ein bisschen Olivenöl, Zitronensaft, Chili und Koriander.
Aber habe ich nicht gelesen, dass du gar kein Chili magst?
Ich habe Chili-Allergie, aber ich esse das jeden Tag.
Obwohl,
und weine.
Was passiert
und
da bei der Allergie?
Weine und genieße.
Ah, okay. Sehr irre.
Hi, du bist jetzt das Schaf unter Wölfen, also die Frau unter vielen Männern.
Ja.
In der Tat beschäftige ich mich gerade sehr viel damit, ja auch meinen Laden umzustrukturieren und ich denke immer ganz, und es wird so oft
Bullerei.
Gesagt, ja, Bullerei, und es wird ja auch hier oft angemerkt im Podcast, oh, kann nicht mal wieder eine Frau kommen, so, und jetzt will ich keine Frau einladen, nur weil sie im Sitzen pinkelt, sondern ich möchte eine Frau einladen, weil sie eine Kompetenz hat und weil sie auch was zu erzählen hat. Wie erklärst du dir das, dass obwohl die Leidenschaft doch was, auch die Emotionalität, doch schon... Was eigentlich jedermann oder jeder Frau zugänglich ist, warum gibt es so wenig Frauen in unserem Business? Also es ist eine langweilige Frage, aber ich stelle mir diese Frage,
mich
beschäftigt, was kann ich als Chef machen, dass Frauen, werdende Mütter, seiende Mütter, diesen Beruf nicht abtrünnig werden, weil er angeblich familienunfreundlich ist, weil eigentlich ist es doch, du hast deine Familie um dich geschart, ich habe meine Familie um mich geschart. Wie kann man das Bild stärker, besser kommunizieren und was muss man tun dafür?
Ich glaube, dass wir erstmal mit den Jungköchen, wir als Chefs, ich bezeichne uns als Chefs beide, mit unserer Jungköche mal reden müssen. Wie verhalten wir uns, wenn eine Frau kommt? Weißt du, wir haben eine eigene Sprache in der Küche. Auch die Männer haben ihre eigene Sprache und sie saufen auch ihr Bier danach und so weiter. Und werden Frauen auch noch nicht so wahrgenommen, so wie Frauen eigentlich die Männer wahrnehmen würden in der Küche. Also es fängt schon mal an, wie sind die Jungköche aufgewachsen mit einer Rolle von einer Mutter? Es fängt, weißt du, wie das anfängt? Erziehung, du hast ja Kinder. Die Erziehung, meine Kinder haben gesehen, wie viel Respekt Sami vor mir hat. Sie haben das mit der Muttermilch bekommen. Ich bin eine emanzipierte Frau, aber ich bin trotzdem noch weiblich geblieben. Ich muss jetzt nicht emanzipieren und jetzt sagen, ich bin jetzt ein Mann, sondern ich habe immer noch Minikleider, ich war sexy, ich habe Geld und trotzdem respektvoll vor meinem Mann. Und das, die Köche, unsere Köche, viele haben das nicht gehabt zu Hause. Der Muster von zu Hause, immer noch, ist die Frau ist nicht so wertvoll wie der Mann. Der Vater ist der Hero, die Mutter ist noch die Hausfrau. Jetzt langsam ändert sich das die nächste Generation. Aber die Köche, die wir noch haben, sind immer noch so aufgewachsen. Das heißt, wenn eine Frau kommt, provozieren sie erst einmal. Weil sie kämpfen, das ist wie ein Territorium. Du kommst zu mir, ich muss jetzt mein Territorium jetzt mal teilen. Eine Frau ist schon ein Territorium. Die ist nicht so wie wir. Und das müssen wir wegnehmen. Eine Frau und ein Mann sollte heutzutage in unserem Jahrhundert überhaupt kein Thema mehr sein. Und ich sag dir, was wir machen müssen. Wir müssen mit dem Staat reden, dass wenn eine Frau schwanger wird, dass es nicht alles auf uns ist. Wir bezahlen die Schwangere, wir bezahlen noch einen Koch dazu, Doppelgehalt, muss ich dir nicht erzählen. Das heißt, jeder Chef wird erstmal einen Mann nehmen, weil er wird nicht schwanger, er wird nicht Karenz gehen. Heute ändert sich schon langsam, dass die Männer auch jetzt ein Jahr Karenz nehmen, was ich toll finde. Der Staat müsste viel mehr übernehmen, das Geld.
Karenz ist Mutterschutz?
Ja, und Karenz sollte der Staat übernehmen und nicht die Arbeitsgeber, die jetzt zweimal bezahlen müssen. Natürlich überlegst du dir, nehme ich eine Frau oder einen Mann. Es ist in der Natur liegt es.
Also kann ich deutlich von mir weisen, ich denke nicht in Geschlechtlichkeiten beim Einstellen. Überhaupt nicht.
Sollst du auch nicht.
Sondern ich denke in Persönlichkeiten.
Wer ist gut und wer ist schlecht.
Genau.
Ja, das mache ich auch.
Okay, aber ohne euch zu nahe zu treten, um euch geht es ja eigentlich nicht, weil ihr seid ja schon in der Sonderposition.
Aber deshalb ist ja die Frage eben, was können wir tun, damit eben das auch weiter, breiter zum Verständnis gerät.
Deswegen ist der Gedanke ja ein sehr guter, zu sagen, nicht so zu denken... dass sie schwanger werden könnte, dann nehme ich lieber ihn.
Ja, es hindert ja so viele Schäden. Ich rede nicht
aber
viele.
Es steigen ja auch viele aus. Nochmal, das ist eine Ebene. Ich denke nur, was können wir tun? Wir wirklich tun im Sinne dessen, wie können wir das fördern? Wie können wir den Beruf unsere Welt, in der wir uns bewegen, so attraktiv darstellen, dass nicht früher oder später
ich glaube, wir werden
die sich ausscheiden.
Auf also vier Tage gehen müssen. Wir werden irgendwann mal 4-Tage-Woche machen müssen, Tim. Es wird auf uns zukommen. Wir müssen sehr viel ändern. Corona hat uns gezeigt, weniger Köche, weniger Service. Die Leute wollen weniger arbeiten. Home. Die haben jetzt 2 Jahre zu Hause gelebt. Das hat sich komplett geändert. Findest du ganz schnell Köche und Service oder hast du jetzt auch Probleme?
Also es verlangsamt sich deutlich und der Modus, ich habe das Gefühl, momentan sind wir eher in so einer abwartenden Phase, weil die meisten gucken jetzt erstmal, was im Herbst wieder passiert.
Ja, Angst.
Das heißt, sie haben Angst. Gewisse Ängste und darüber denke ich halt eben viel nach, Ängste abzuschaffen, also Sicherheiten anzubieten, die mir als Arbeitgeber auch gegeben sind. Aber
ich glaube, 4 Tage wäre mal ein Schritt, weil die Leute wollen mehr Freiheit haben. Weißt du, ich glaube, dass du, wenn du 4 Tage länger arbeitest, aber dafür für die Familie, weil Gott sei Dank hat sich das geändert, dass die Familien wieder einen Wert bekommen haben. Mhm. Man ist nicht so, der Mann arbeitet, der kommt einmal nach Hause und die Frau hat alles gemacht. Ist nicht so. Mhm. Der Mann will genauso seine Kinder erleben. Ja? Mhm. Sami, mein Mann, hat mit 50 in seine Weltkarriere erstes Kind gekommen, aufgehört mit der Pantomime, weil er wollte nicht mehr 4 Monate auf Tournee sein. Mhm. Das heißt, man muss Konsequenzen ziehen. Und Männer müssen genauso denken wie Frauen. Und wenn ein Mann eine Karenz nimmt und eine Frau, dann wäre die Balance auch anders. Da würde die Frau auch arbeiten können und der Mann würde auch Karenz bleiben. Man muss sehr viel ändern, glaube ich. Ich glaube, die ganze nächste, ich sehe meine Jungs, wie sie ihre Frauen schätzen, wie sie unglaublich viel Toleranz geben, was sie arbeiten, sie sollen machen, was sie wollen. Beide, ich nenne sie 2 Säulen, wo der Boden einen hält und auf freiwilliger Basis. Und das müssen wir mit den Köchen, vor allen Dingen mit den Jungköchen, die noch immer noch eine freche Schnauze haben, immer noch abwertend gegen Frauen reden. Das sollen wir in die Küche gehen und ein Beispiel geben, sowas gibt's nicht mehr bei uns. Ich bin 66 und ich werde wahnsinnig, wenn ich sowas sehe. Ich könnte da ausflippen, wenn ich sehe, wenn jemand so miteinander umgeht. Ob es eine Frau mit einem Mann so ist oder ein Mann mit einer Frau. Respekt ist erstmal das Normale.
Redest du da von deinen Küchen?
Auch.
Auch.
Auch natürlich. Ich habe auch Jungköche, die glauben, die sind besser als die Frauen. Ich habe auch wiederum sehr viele Frauen bei mir. Meine rechte Hand ist eine Frau.
Sehr viele.
Hast du auch Frauen, die denken, sie wären besser als Männer und benehmen sich so?
Ja.
Und dann sagt
Multitasking. Ich meine, meine rechte Hand, die ist ein Wahnsinn. Entschuldige, die ist ein Wahnsinn. Die fliegt überall, sie spricht mehrere Sprachen, sie kocht wie eine Göttin, sie schult ein, sie kann alles machen und sie hat aber noch keine Familie. Was ist, wenn sie eine Familie hat? Da muss der Mann tolerant sein.
Und bei dir, Tim?
Ich denke, während ich zuhöre, denke ich halt viel drüber nach und ich will nicht immer das Extrem haben. Maja ist jetzt das Extrembeispiel für eine erfolgreiche Mutter, Geschäftsfrau,
die auch spät angefangen hat.
Angefangen
muss man auch noch dazu sagen.
Also man guckt ja mal gerne auf die Erfolgsstory und manchmal finde ich auch Erfolg drückend. So. Und auch ich bin ja auch eher so ein, wie soll ich das sagen, ein Einhorn auf eine Art und Weise, weil nicht alles, was ich gemacht habe, basiert nur auf Leistung, sondern auch auf Glück und auf Momentum und auf Dingen, die da einfach halt manchmal so passieren. Ja. Und das klingt jetzt so blöd. Und wenn ich jetzt sagen würde, mein Weg ist der, da schaut euch mal alle an, wie so eine gute Karriere verlaufen kann, dann würde ich ja Menschen belügen. So, da sind manche Parameter. Und für mich ist halt die Frage basierte eher so ein Ticken drauf, was man an, also deshalb, ich habe gerade sehr aufmerksam zugehört, was man tun kann als Arbeitgeber, um das Berufsumfeld attraktiv zu gestalten, egal ob Mann oder Frau. In dem Moment änderte sich schon meine Frage für Familien. So, ich bin nämlich komplett gegen die 4-Tage-Woche.
Komplett,
weil ich, es liegt aber daran, dass ich altbacken bin, dass ich es anders nicht gelernt habe und ich weiß nicht, was der eine Tag mehr bringen soll, Außer in dem Moment, wo du gesagt hast, Familie. Mhm. Da hat es bei mir Klick gemacht. Da habe ich gedacht, okay, das könnte eine gesetzliche Vorgabe sein. Ja. Das könnte funktionieren,
dass
in der heutigen Zeit, die 24/7 ist, die keine Ruhephasen mehr hat, ja, die keine Ruhepole mehr hat, ein Gott sei Dank verändertes Familienkonstrukt. Es ist nicht mehr der eine Versorger und der andere hält den Haus, sondern es hat auch eigentlich keine Geschlechtlichkeit mehr.
Nein.
Aber dass ein Teil einer Familie sich dazu entscheiden kann, den dritten Tag zu Hause zu bleiben, und deshalb ein Teil, das kann die Frau, es kann aber auch der Mann sein,
genau,
sagen, ich bleibe jetzt vier Tage arbeite ich nur noch, weil ich den dritten Tag in das Kostbarste unserer Gesellschaft reinstecke, nämlich die Familie.
Und dürfte,
denn wir sind diejenigen, die erziehen, und wenn wir die 100%. Kinder nicht mehr erziehen können oder nicht mehr vorbereiten können auf die zukünftige Welt, naja gut, dann haben wir eh ein Problem. Dann ist Nachwuchs einfach nur die Konsequenz einer Rumbumserei, aber es ist das Gerüst unserer Gesellschaft.
Und mein Gerüst war, verzeih mir, der Sami. War genauso Mutter, Vater, wie ich Vater, Mutter war. So.
Und jetzt haben wir beide das große Glück. Sami war erfolgreich, ich bin erfolgreich, dass du natürlich auch bestimmte finanzielle Entscheidungen treffen kannst. Und das ist absoluter Luxus, auch gegen finanziellen Luxus sozusagen sich entscheiden kann.
Familie ist Familie.
Ja, aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß genau, was du meinst, aber es ist nur der Gedanke.
Dann ist es nicht mehr die Torte, dann ist es halt ein Keks. Aber der Keks ist immer noch mehr, als das, was viele, viele, viele Leute außerhalb von unserer Welt haben.
Dürfte diese Familie auch Hobby sein? Also was ist mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die keine Familie haben, aber trotzdem gerne eine 4-Tage-Woche hätten, um am 5. Tag einem Hobby nachzugehen?
100%.
Könnten sie machen, aber dann müssen sie verzichten.
Ja, es ist aber auch Glück. Weißt du,
also,
was heißt
aber, Glück? Aber ist das nicht ungerecht?
Warum?
Musst du auch die Leute geben, die glücklich sind, keine Familie zu gründen?
Absolut.
Ja. Die müssen aber doch dann den gleichen Vorzug.
Warum nicht?
Tim sagt ja nein.
Ich finde, spontan.
Wenn du aufs Individuum guckst, hast du komplett recht. Also, wenn du nur die Person anschaust, wäre es eine Art von ungerecht. Aber wir befinden uns auch im Kontext nicht nur als Individuum, sondern wir sind eine Gesellschaft. Und ich finde, dass eine Gesellschaft auch da die Stärken zum Tragen bringen muss, die ich bringen kann, um auch die Leute zu schützen, die vielleicht die Stärke in dem Moment nicht abrufen können. Und wenn wir es erreichen, dass die Gesellschaft in Zukunft dem Familienmodell, egal ob Mann oder Frau, so weit unterstützen kann, dass diejenigen Entscheidungen treffen können, dann ist es auch unsere Verpflichtung. Das ist ja am Ende des Tages, und das klingt jetzt wahnsinnig dämlich, aber wir arbeiten ja heute auch, um die Renten von heute zu bezahlen.
Ja, nee.
So. Und da wollte ich wollte noch was sagen.
Warum arbeiten wir, warum zahlen wir Steuern? Weil wir ein Sozialsystem haben, unter anderem, das eigentlich dafür gemacht ist, um Schwächere zu stärken, zu schützen. Nicht für die Missbrauchleute. Wir reden jetzt von, wenn eine 48-jährige Frau wird arbeitslos oder ein 48-jähriger Mann wird arbeitslos, gerät in die Langzeitarbeitslosigkeit. Dafür ist unser System da, dass diese Menschen eben nicht sich außerhalb der Gesellschaft benehmen müssen, sondern dass sie integriert bleiben, dass sie Würde behalten, dass sie ihren Lebensstandard finanzieren können. Und damit reden wir jetzt nicht von Luxus, sondern dass sie eben nicht auf die Straße gehen müssen.
Ich möchte noch was Wichtiges
sagen. Das meine ich dabei. Und warum tun wir das? Weil wir das können. Und wenn da junge Menschen zu früh das Ich im Kopf haben, naja gut, dann müssen sie auch mal gucken, warum können sie dieses Ich? Weil andere dafür arbeiten oder gearbeitet haben. Und Arbeit meine ich jetzt nicht physisch, körperlich oder sonst, sondern ich meine, weil sich Menschen dafür Gedanken gemacht haben, weil Menschen dafür gekämpft haben. Das ist die Generation Molchow, die Generation meiner Mutter, die sind dafür auf die Straße gegangen. Mhm. Das ist nicht selbstverständlich, dass da haben Leute für gekämpft, das haben Leute für andere Dinge sich eingesetzt, und wir haben das ganz große Glück, dass wir die ganz großen Kämpfe gerade nicht fechten müssen, sondern dass wir verbessern können.
Naja, sind schon große Kämpfe, die gerade ihr in der Gastronomie zu kämpfen habt.
Aber das ist ja
jetzt normale Alltagsprobleme, die ein jeder hat, der sich irgendeine Herausforderung stellt.
Naja, so, ihr habt ja eine.
Aber ich möchte noch einen Satz sagen wegen 4 Tage.
Mitarbeiterschwund wie keine andere Branche.
Eine Sache vergessen wir. Es hat ja nicht nur mit Familien zu tun. Wie viele Menschen fallen in Depressionen, wenn sie in Pension gehen? Sehr viele. Keine Hobbys, keine Interessen. Mhm. Die Arbeit ist nur die Arbeit. Sie sind wie die Magneten oder sie machen nur das. Eigentlich ist das für mich wie Fliesenarbeit, weil du das ganze Leben eine Sache machst. Hast du ein bisschen Zeit für dich selber? Und diese 3 Tage, du nimmst dir auch ein bisschen Zeit für dich selber.
Kriegst ein Hobby.
Ja, ja. Und dann wirst du auch weniger Depressionen. Die Spitäler werden weniger mit Depressionen, Demenz. Du brauchst auch andere Beschäftigungen. Was ist Tim und ich? Wir sind ja neugierige Menschen. Wir machen ja 1000 Sachen. Wir kochen ja nicht nur. Die Neugier das ist, was uns hält, da würden wir nicht so früh sterben. Ich glaube, sehr viele einsame Menschen sterben schneller, sind depressiv, sind traurig. Es würde sich sehr viel ändern.
Ja, aber jetzt unterstelle ich einfach mal 100 einstellenden Chefs und Chefinnen, ja, wo jemand hinkommt und sagt, ich möchte gerne eine 4-Tage-Woche haben, weil am 5. Tag nehme ich mich einem Hobby an, damit ich im Alter nicht depressiv werde. Von diesen 100 Chefs und Chefinnen sagen doch höchstwahrscheinlich 88 Ciao Kakao.
Nein. Falsch, falsch. Weil die kriegen glücklichere Mitarbeiter. Die Mitarbeiter arbeiten auch länger. Die werden 10, 11 Stunden diese 4 Tage arbeiten. Die arbeiten nur konzentrierter. Das wird gar, ich fange jetzt langsam schon daran.
Jüngere, sagen das jüngere Chefs oder auch ältere Chefs?
Nochmal, ich bin ja, also, warum ich das Nein sage, ist, um jetzt auch eine Gegenposition zu haben. Ja, wir beschäftigen uns auch mit der 4-Tage-Woche. Ganz
jeder,
intensiv.
Jeder.
Ganz intensiv.
Ja.
Ich blocke da innerlich immer noch ein bisschen. Ich bin jetzt in einem Prozess. Das heißt nicht, dass ich den Leuten das nicht gönne, sondern ich verstehe den dritten Tag noch nicht so genau.
Ich sag's dir.
Weil das, was mir
auch... Der dritte Tag ist neben Samstag, Sonntag, oder was meinst du?
Der dritte Doch, Freitag. Der dritte Freitag.
Ist egal.
Okay.
Kannst auch Dienstag geben.
Weil ich mein... ich glaube mehr an die fördernde Aufgabe eines guten Arbeitgebers. Also, dass man eben nicht nur die Leistung abruft und dann sagt, und jetzt viel Spaß beim Hobby, weil wir sind in vielen Bereichen dort schon angekommen. Wir müssen da mal unser kleines Schneekügelchen verlassen. Wir haben eine ich glaube, Arbeitszeit derzeit von 37,5 Stunden die Woche. Das ist okayisch, finde ich, irgendwie so. Aus der Welt, aus der ich komme, das ist okayisch. Jetzt ist das natürlich auch immer abhängig von den einzelnen Arten zu arbeiten. Ich sag mal, 40 Stunden auf der Intensivstation eines Krankenhauses ist vielleicht nochmal ein ganz anderer Schnack, als wenn du, und jetzt bitte, niemand soll sich angegriffen fühlen an dieser Stelle, als, keine Ahnung, jemand, der sich wie du früher bei der Trettmann, Kaupe, Bumsmann, der Werbesprüche ausdenkt, was auch einen gewissen Druck in sich hat, aber wo man vielleicht eben andere Ebenen
hat, braucht. Hat bei mir auch zu einem Burnout geführt. Also es kann auch...
Das glaube ich nicht. Ich glaube, Burnout hat immer was mit dem Privaten zu tun. Und deshalb denke ich...
Glaubst du?
Glaube ich, ja.
Glaubst du?
Ich habe einen erlitten. Also deshalb, das ist mein Erfahrungswert. Aus
das ist immer sehr unterschiedlich.
Aber,
sehr
also muss ja jeder aber eben dieses... Und der dritte Tag, was soll denn der bringen?
Zufriedene Leute.
Ich glaube nur, dass die meisten dann arbeiten gehen werden.
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es ändert sich dem.
Meinst du?
Ich bin nur mit jungen Leuten zusammen. Wirklich also nur mit jungen Leuten.
Mein Modell basiert momentan darauf.
Man macht mehr Sport, man macht mehr Yoga.
Aber das ist das, was ich gerade überlege. Diese 4 Tage und den 5. Tag, der soll trotzdem so eine Art Anwesenheit erfordern.
Du bist zufriedener Vater.
Nein,
zufriedene Mutter.
Um zu bilden. Also um weiterzubilden, um Angebote zu schaffen. Und da rede ich weit mehr als nur die Tischtennisplatte und Bierpong, sondern ich rede da wirklich um auch interessante kulturelle Angebote zu schaffen.
Kannst du nicht bestimmen. Da sagst du, das ist gut. Für den anderen ist das andere gut.
Ich sage es nur, ich werte das gut nicht, sondern ich sage nur, das breite Wissen aufbauen, weil ich der Meinung bin, dass das Gerüst in der heutigen Generation fehlt, weil eben alles sich aufgelöst hat. Ich bin ein großer Verfechter von Montag bis Freitag und Wochenende. Ich bin so groß geworden. Ich bin ein Riesenfan nach wie vor von Weihnachten, weil das einzige,
Tradition.
Die einzige Zäsur ist, die wir eigentlich noch im Tagesablauf haben.
Finde ich auch
ansonsten
schön.
Sind wir 24/7.
Und
ich glaube, dass das ein Problem, ich glaube in jedem Bereich, dass das eins der ganz großen Probleme ist, dass du eben keine von außen gesetzte Pausen hast. Wenn du machen kannst, was du willst, hast du Schwierigkeiten, irgendwo Grenzen zu finden. Du bist orientierungslos, du hast das Geländer nicht, was uns früher zumindest durch Wochentage, durch Öffnungs- und Schließungszeiten, durch bestimmte Prozesse auch vorgegeben ist. Das verlieren wir mehr und mehr, weil die Arbeitgeber werden flexibler, die fordern flexibler ab, was nicht immer von Vorteil ist. Man sagt Work-Life-Balance. Work-Life-Balance hat doch eigentlich nur ein einziges zur Folge, dass noch weniger Orientierung da ist. Weil was ist die Work-Life-Balance? Früher war es das Wochenende.
Aber was spricht gegen den Ruhetag? Ja. Früher erinnere ich mich, war doch die Gastronomie viel am Montag geschlossen, oder?
Ja.
Warum kommt sowas nicht?
Kommt wieder.
Ich habe Montag zu.
Du hast Montag zu.
Kommt jetzt überall.
Natürlich
könnte das
so.
Nicht eine.
Ja. Ich finde sogar ein Restaurant muss einen Tag rum.
Könntest du dir das vorstellen, dass die Bullerei montags geschlossen ist?
Ich bearbeite gerade die Bullerei durch und durch. Ich überlege über 2 Ruhetage und ich überlege auch über 3 Ruhetage. ich bearbeite gerade den Laden von allen Facetten. Ich drehe,
Wir denken die ganze Zeit.
Ich überlege, Wochenende-Fix zu machen, weil was macht den Samstag für mich in meiner Welt jetzt interessanter? Einen guten Umsatz mache ich am Donnerstag, der ist ein bisschen weniger. Vielleicht erreiche ich mehr Befriedigung, weil ich insgesamt der Familie das Wochenende, und damit meine ich allen Familien, auch Familien ohne Kinder, Familien, die einfach nur ihren Eltern besuchen, Menschen, die in den normalen Druck, vielleicht wird das eine der Möglichkeiten. Wir überlegen, und das sind Überlegungen, weil ich muss das auch in dem Status jetzt erstmal durchrechnen.
Aber
durchrechnen nicht reicher werden, sondern durchrechnen bedeutet, kann der Laden existieren. Das ist wichtig.
Aber überlegt ihr das, du mit deinem Partner Patrick, du mit deiner rechten Hand Christina, oder fragt ihr eure Mitarbeiter?
Die Situation hat sich so ergeben. Schau mal, wir leben heute nicht mehr wie vor 3 Jahren.
Der Tim weiß es auch. Vor ein paar Wochen hatte ich die Mitarbeiter aufgefordert, Ideen abzugeben für diesen Prozess. Heute, lustigerweise, ich konnte es noch nicht lesen, ist gerade ein Board vorbereitet. Das liegt bei mir im Büro. Da sind die unterschiedlichen Vorschläge, was man machen kann. Das betrifft die Faktoren Finanzen. Müssen wir da irgendwas nachbessern? Das betrifft die Faktoren Arbeitszeit natürlich, das betrifft die Faktoren Urlaub, das betrifft die Faktoren Arbeitshygiene. Also Arbeitshygiene, das hat wieder was auch mit der Sprache, mit dem, ich nenne es mal jetzt positiv, Feminismus zu tun, bestimmte Dinge zu achten. Wie soll man sagen, was ist die Motivation für Menschen zu arbeiten und vielleicht in unserem Betrieb zu sein? Und das ist neben Geld, Freizeit etc. auch eine gemeinsame Ideologie, dass wir ein gemeinsames Verständnis für die Welt haben, dass wir ein ähnliches Verständnis haben. Ich denke zum Beispiel, und ja, vielleicht bin ich da auch von oben herab, aber vielleicht machen wir den 5. Tag und schenken diesen Tag. Nicht 50 Mal im Jahr, damit es auch irgendwie einen Effekt hat, und schenken den anderen Leuten diese Zeit. Und wir machen vielleicht was Sinnvolles. Vielleicht gehen wir dann einige von uns einmal die Woche für das Haus X einkaufen. Vielleicht gehen wir in Heime oder machen, weißt du, diese Art Sozialdienst, weil auch das, wenn du weißt, ich erarbeite mir ein Zeitkonto und dieses Zeitkonto kann ich wieder dafür benutzen, um was Sinnvolles in die Gesellschaft zurückzugeben.
Was wiederum gut für die Psyche ist.
Ist gut für die Psyche, ist gut für das Gemeinde. Oder man geht auf den Bauernhof oder man spart ein paar Tage nach und man geht einfach auf den Kibbutz. Weißt du, einfach mal out of the box denken.
Aber tolle Gedanken. So, ne? Also,
ja, wir haben die gleichen Gedanken.
Das ist so.
Es ist nicht mehr so wie vorher und es soll auch nicht mehr wie vorher sein, weil es vorher war was nicht gut. Es war zu viel und wir wollen nicht in diese Richtung mehr gehen.
Matthias Winkler hat ja neulich im Podcast erzählt, dass er zum Beispiel es sind irgendwie 4 Tage, die jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin im Jahr sich anderen Dingen widmen soll. Das kann mal hier eine Stunde sein, das kann da mal 8 Stunden sein. Und das meiste passiert tatsächlich ja trotzdem im Haus, ähnlich was du eben gesagt hast, dass der Koch sagt, ich möchte auch mal Host sein. Und dass der Host sagt, ich würde auch gerne mal in der Reservierung arbeiten. Also einfach, um zu gucken, wo kann ich meine
Kreativität noch einbringen. Ich sag dir, warum es intelligent ist. Der meiste Kampf ist zwischen den Köchen und Service. Das Beste ist, wenn du einen Servicetypen hattest, der deinen Koch gelernt hat, der versteht beide Seiten. Weil das ist immer, am Pass ist immer die meisten Streitereien. Ja? Die Kellner sind nicht schnell genug, er hat das zu schnell geschickt. Das ist das Allerbeste, diese Mischung zwischen mach das einmal, komm du einmal. Was mache ich jetzt? Ich habe auch was geändert. Wenn ich jetzt eine neue Lokal aufmache und Service, wir machen ja Service-Einschulung, weil wir wollen die Nanny-Philosophie beibringen. Es ist ja Nanny und das ist auch eine Familienphilosophie. Jetzt sind wir schon sehr spät, ne?
Nein. Das ist Fide Gastro. Wir fangen erst ab der 3. Stunde an.
Okay. Wie viel haben wir jetzt schon?
Weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wo bin ich stehen geblieben? Ah ja,
Service.
Und wenn wir zum Beispiel, ich habe gesagt, stopp, wenn wir ein neues Lokal aufmachen, 4 Wochen vorher bezahlen wir alle, kostet sehr viel Geld, du machst Minus, brauche ich dir nicht erzählen. Die kommen alle zur Küche und kochen die Gerichte mit den Köchen, damit sie jeden einzelnen Schritt sehen, was dieses Gericht bedeutet und wie das vorbereitet ist. Was meinst du, wie sie das dann anders verkaufen können? Weil sie selber gelernt haben, wie kommt das Gericht? Und das werde ich jetzt ändern.
Machst du das auch mit den Nachfolgearbeitern?
Wie meinst du mit Nachfolge? Jedes Gericht, das neu kommt.
Nee, dass jeder neue Kellner, der anfängt, geht er dann auch erstmal 4 Wochen in die Küche?
Nein, nicht 4 Wochen. Der kommt dann schnell. Aber 4 Wochen nehme ich die ganze Gruppe, weil du musst es ja auch teilen. Ja? Dann finde ich auch die neuen Köche, die kommen in die Küche 2-3 Tagen, schauen sich das an, weil eine Gruppe von 30 oder 3 ist ganz anders.
Und gehen die Köche auch in Service?
Nein, das haben wir noch nicht.
Nee, das ist, willst du auch nicht.
nee, aber.
Guck dir die Tiere an, du. Das ist ja, da lässt ja eine.
Das kannst du nicht.
Da lässt ja eine Horde Schimpansen auf die Gäste. Nein, das ist Spaß.
Aber dann, die verstehen dann. Ja, die verstehen das mehr.
Wobei, muss also, ich Tim ich, sagen, hier nochmal ganz kurz auf Hollow 21614.
Hollow.
Alex.
Ja.
Kellner bei dir in der Bullerei.
Ja.
Der hat das ja auch gelebt, was er da verkauft hat. Ne? Also das muss man ja auch mal genauso, da, dem würde ich jetzt unterstellen, der war 8 Wochen in der Küche und hat zugeguckt.
Nein, Alex so, hat ja den Bums Alex da verkauft hat ja bei uns die Ausbildung gemacht, abgeschlossen und ist trotzdem nur geblieben danach und ist ein
der dieser aber, hat man, es ihm nicht Sekunde für Sekunde abgenommen?
Weil er sich identifiziert damit.
Und er hat auch einmal hat er auch gesagt, kann ich gar nicht erklären, weiß ich nicht, musst du probieren.
Ja. Also er identifiziert sich damit und er bildet sich autark weiter. Das heißt, er spricht drüber, das ist nicht so, ja, okay. Sondern da ist auch eine Eigenmotivation dahinter, weil er weiß, dass zu seinem Handwerkzeug Wissen gehört. Das heißt, er schärft sein Messer nicht so wie der Koch an einem Stahl, sondern er schärft sein Wissen, indem er sich Informationen holt. Und damit hat er das richtige Handwerkzeug, um gut als Servicemitarbeiter neben seiner bocksympathischen Art und Weise zu glänzen. Und auch zu sagen, oh, das weiß ich jetzt gerade nicht, das frage ich wirklich nach.
Und er fragt ehrliches Feedback. Also nicht nur, hat's geschmeckt, ja danke, ciao, sondern hat's geschmeckt, ja was genau, wie, ja, warum. Ne? Also,
was ist Hospitalismus, ja, in unserer Branche?
Hospitalismus ist, glaube ich, was anderes.
Nee, nicht Hospitalismus, das ist schon, das habe ich, glaube ich, das von Kindheit.
Das ist das, was wir
Hospitality
machen.
Hospitality, wie sagt man Hospitality?
Gastfreundschaft.
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 Hospitalismus ist das, was wir nach 3 Tagen Urlaub haben.
Nein. Aber was ist das Hospital? Wenn du ein Gast, wenn der wiederkommt, dass du weißt, was er will, dass du weißt, du die Geschichten hörst. Was ist? Ein guter Kellner ist ein stolzer Kellner. Und es ist nicht nur ein Job, es ist ein verdammt harter Job. Aber wenn du das mit Leidenschaft und wenn du dich interessierst und neugierig, was der Tim gesagt hat, wie heißt der Kellner?
Alex.
Sowas muss man mit allen Fingern schlecken. Sowas kriegst du nicht jeden Tag. Und das versuche ich, damit sie in der Küche kommen, mit den Köchen kochen. Das ist auch Emotionalität. Es ist nicht nur Teller tragen.
Glaubst du, dass dein Unternehmen irgendwann zu groß wird, dass du die Philosophien nicht mehr übermitteln kannst?
Glaube ich nicht, weil wir 90% absagen. Wir haben so viele Anfragen.
Nein, aber du weißt, was ich meine.
Nein.
Dass du,
nein.
Wer ist denn statt deiner?
Ich habe so tolle junge Leute neben mir, die so ausgebildet sind. Haya und meine Jungs, ich habe das so gut vorbereitet. Ich könnte heute...
Könntest du Leute auf Reisen schicken, damit sie in
deinem... Machen die ja schon.
In einer Größenordnung. Weil ich finde, das ist so die größte Herausforderung, dass ich ja eine inhabergeführte Gastronomie betreibe. Und Herausforderung heißt nicht, dass ich daran scheitere, sondern ich finde es eine große Herausforderung, Menschen zu finden, die diese Philosophie transportieren können, auch auf andere Mitarbeiter übertragen können und das wiederum, dass die das wiederum auf die Gäste übertragen können, unabhängig des Angebotes und unabhängig des Designs.
Was heute eine Menge Vertrauen erfordert.
So. Ja, du musst abgeben, du musst vertrauen und du bist, weißt du, was ich...
Hättest du eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter das zu der Tahini-Farm geschickt oder hättest du gesagt, das mach nur ich?
Hätte sich keiner gewagt.
Hätte sich keiner gewagt. Aber hättest du es zugelassen?
Wenn sie mir so einen Tahina bringt, sofort, mit alle Finger würde
ich. Du auch, Tim?
Ja, sowieso.
Sicher.
Also
ich habe ja Einkäufer, die jetzt rumfliegen überall. Und ich fliege nach Armenien in 3 Wochen, um eine Fabrik zu sehen, die wieder neue Sachen machen. Die habe ich zufällig gehört. Und ich fliege selber nach Armenien, nehme natürlich 2, 3
mit. Wie hört man zufällig von einer Fabrik auch in Armenien?
Ich sag dir genau, weil ich bin oft in Messen.
Ich hab da was für dich,
Alter.
Ja.
Ja.
Oh, ich sag dir genau.
Das ist richtig
cool. Ein Freund von mir, der in Messe war in Dubai,
ja,
hat ihn kennengelernt. Er weiß, was ich mache. Er weiß, dass ich eine Produktion habe. Er weiß, dass ich Sachen suche. In Armenien haben sie noch die Fabriken, wo sie Sachen brennen, selber brennen, reihen und das dann schockfrieren und so dir schicken. Diese Qualität machst du wie zu Hause. Und das habe ich gekostet. Er hat mir Muster geschickt. Und jetzt fliege ich dorthin und werde ihm sagen, was soll er für mich machen nächstes Jahr, damit ich das in der Produktion verarbeiten kann. Also diese Neugierde und dieses Rumhören. Schau, ich glaube, was ich habe, das muss ich auch ehrlich sagen, ich bin ein Neugieriger, Leidenschaftlicher und ich liebe Produkte. Und ich höre und ich rede jeden an. Ja, es ist egal, einer wird mir antworten und der andere wird mir nicht antworten. Aber 50% habe ich vielleicht die Sicherheit, dass einer mir antwortet. Ich frage rum und ich reise sehr viel. Wir sind auch Nomaden, wie du gesagt hast. Und wir hören solche Sachen. Diese Fabrik interessiert mich, das kannst du dir nicht vorstellen. Weil wenn ich dann denke, die haben hier alles dort. Erde, Gemüse, die besten, wie in Rumänien. Er könnte für mich produzieren, dass ich das verarbeite in der Produktion. Und so kriege ich das hin. Durch Mund zu Mund. Durch Hören. Nur so. Wenn die Leute wissen, du suchst, dann kommen sie zu dir.
Gibt es Gerichte, die du noch nicht umgesetzt hast, um sie zu vervielfältigen, weil du gesagt hast, in der Produktion, in der Vervielfältigung verliert es?
Viel. Das meiste.
Sag mal so, was da. So. Weil das ist ja auch eine Herausforderung.
Zum Beispiel, also Fleisch könnte ich nie machen bei mir. Weil in unsere Produktion Fleisch würde erstens mal nicht passen. Ich müsste völlig neu umdenken. Wir haben uns spezialisiert. Und ich glaube, wichtig ist, dass du authentisch bleibst, dass die Leute dir glauben. Und wenn mein Mann vegetarisch ist seit Geburt an und ich vegetarisch auch zu Hause sehr viel koche, wäre das Blödsinn, wenn ich jetzt Schweinefleisch in einen Salat reingebe. Das heißt, Fleisch ist gestrichen, obwohl ich gerne für unsere ganzen Nannies ein Chamschuka machen würde. Lamm faschiert und so. Nie, das würde niemals kommen, weil die Qualität wird niemals sein. Karamellisierte Sachen, niemals. Also wir machen Salate, wir machen Aufstriche und damit bleibt's. That's it. Wir wissen, was wir können, wir wissen, was wir nicht können.
Aber warum nicht karamellisiert?
Weil sich das auflöst.
Und das kannst du auch nicht vakuumieren, das kannst du nicht verpacken. Und das
Feuchtigkeit
hält auch nicht
also,
frisch.
Du kannst bestimmte Zuckersorten zum Einsatz bringen, aber dann bewegen wir uns schon wieder im biochemischen, künstlichen Bereich.
Das sehen wir nicht. Wir geben auch nicht diese Zutaten.
Aber wie viele Gäste merken das, wenn ihr es doch machen würdet?
Wir merken und das genügt.
Okay.
Weißt du hast einen Stolz und das darf man nicht vergessen. Du bist ja nicht ein Automat, nur eine Geldmaschine. Scheiß drauf. Ich hätte viel mehr Geld verdient. Sami, wenn er weitergemacht hätte mit Pantomime, wären wir heute das Zehnfache reich. Er hat eine Entscheidung getroffen. Ich will Familie. Ich will nicht das Geld. Ich möchte mit meinen Jungs auf alle Vieren krabbeln, sie auf Ruckelpack und ich werde, und sein Manager ist durchgedreht, weil sein Manager hat Geld verloren. Sami gesagt, nein. Und 3 Monate konnte Obama kommen, Körpersprache. Es gibt ein Nein. Die Kinder waren ihm wichtiger. Das heißt, du musst in deinem Leben eins entscheiden. Um irgendwas wirklich konsequent zu haben, musst du auf andere Sachen verzichten. Du kannst nicht beides haben. Und wir haben sehr viel verzichtet. Und wenn du heute meine Jungs fragst, die nicht gierig sind, die auch organisch wachsen, die werden verzichten auf Sachen, die nicht zu ihnen passt. Und das ist Erziehung und das ist, was sie von Kinderstube bekommen haben. Und das darf man nicht vergessen, wie viel wir Eltern Verantwortlichkeit für unsere nächste Generation. Und da appelliere ich an alle junge Eltern, überleugt euch, wer seid ihr, wo ist eure Authentizität und was wollt ihr eure Kinder mitgeben? Und da gehört auch Respekt gegenübereinander.
Gehört aber nicht auch ein bisschen Identifikation dazu? Also es gab heute eine kleine Delegation vom Goethe-Institut, die waren in der Bullerei, nicht unseretwegen, sondern wegen OMR, für die wir hier gerade sitzen. Und da waren auch viele Leute aus Israel dabei.
Wirklich?
Ganz viele junge Leute, die aus unterschiedlichen Tech-Systemen und Social-Media-Bereichen, sehr jung, alle um die 20.
Wow.
Und dann hat mich einer aus Tel Aviv angesprochen, warum meine Kunst so düster ist. Oder was das für Kunst ist, weil die
im Laden hängt.
Ja, die immer so ein bisschen düster ist. Und weil ich sage, naja, da wo Sonne ist, ist auch Schatten. Und das ist ein Teil meiner Persönlichkeit. Ich habe morbide und düstere Seiten in mir. Und ich finde das ganz faszinierend in diesen Ebenen, das miteinander, es ist ja nichts Brutales, sondern, aber es hat immer so ein bisschen, so einen kleinen Unterton dahinter, eine Skurrilität in Anführungszeichen. Und irgendwie kamen wir darauf zu sprechen, dass ich sage, ich finde es wahnsinnig wichtig für einen Menschen zu wissen, wo man herkommt, wer man ist und was einen im ersten Moment zu diesem Konstrukt gemacht hat, wer man ist. Und wenn man das nicht hat, kann man gar nicht großzügig und offen werden, weil du nie weißt, wo du dich irgendwo hinbewegst. Also ich bin ein Freund vom Klischee, ich bin ein Freund von auch territorialen Grenzen, nur nicht zur Abgrenzung. Darum geht es nicht, oder zur Ausgrenzung besser gesagt, Ausgrenzen. Nicht um Leute auszugrenzen, aber mir tut es gut zu wissen, dass ich aus Norddeutschland komme. Das ist ein Teil.
Kannst du stolz sein?
Nein, nicht stolz eben nicht, sondern da hat meine Mutter rausgekegelt, nicht ich. Also wenn Scheiße gelaufen wäre, wäre ich in Hannover geboren worden. Und das meine ich jetzt als Spaß, lieber Hannoveraner.
Hey, wo bist du geboren?
Im Zorn. Also ist nicht, da kommen die Haferflocken her. Bin dann in Pinneberg groß geworden. Also auch nichts, was man normalerweise irgendwie auf eine Urkunde druckt. aber ich trage das voller Stolz, weil es ist ein Teil meiner DNA. Und
aber seit wann weißt du das?
Was?
Wo du herkommst? Ist das irgendwann erst gekommen oder wusstest du das schon immer?
Ich hatte immer das Gefühl für meine Emotionen. Das wusste ich immer, dass in mir was Emotionales drin ist. Das habe ich mir immer erklärt mit der Herkunft meiner Urgroßeltern, der Baumschule. Die hat eine Baumschule, was sehr real ist. Ich komme aus einem nicht vermögenden Elternhaus, musste vieles selber mir erarbeiten. Also dann, wenn ich ein Fahrrad haben wollte, dann muss ich halt arbeiten gehen dafür. So. Und dann habe ich halt meine 4 Mark gekriegt dafür für irgendwelche Sachen. Und dann, bis ich dann ein Fahrrad aus dem Fundbüro zustande bekommen habe. Also ganz banale Dinge, gar nichts Großes, ist auch kein Drama. Ich habe deshalb kein Crack geraucht oder habe Autos geklaut. Sondern es ist einfach so, Crack gab es damals noch nicht. Es ist ein Teil meiner Persönlichkeit.
Nein, aber was ich meine ist, gab's einen Moment oder eine Phase in deinem Leben, wo du gemerkt hast, das ist jetzt so gelaufen, weil ich das in mir habe und das ist im Prinzip das, wo ich herkomme. Also musstest du das lernen, erfahren oder hast du das von Anfang an gespürt?
Ich habe meine Affinität zu Leuten vom Land gespürt. Ich habe meine Affinität zu Leuten gespürt, die irgendwie hands-on sind, die eher des einfachen so Arbeitsumfeldes. Mhm. Ich habe noch nie eine Affinität zu einem Investmentbroker empfunden. Also es war so, wo ich sage, ja, und dann ist das super erfolgreich, der macht so und so viel Millionen. Weil I don't care, berührt mich nicht. Weil,
das ist eine sehr kluge Antwort.
Sondern ich habe immer irgendwas gemocht, was von vornherein klar ist und habe das auch sehr früh für mich ja nach außen hin kommuniziert. Sprich, als ich damals abgebrochen habe mit dem Kochen aus dem Ritz-Hotel raus, weil mir die Welt hat mir nicht gefallen. Ich habe 2-mal eine Entscheidung getroffen, mich aus Gastronomien rauszubewegen, weil ich keine Verbindung mit dem Gast hatte. Das eine war im Ritz und das andere war bei Christian Rach, wo ich gesagt habe, ja, ich koche für Christian Rach, also in der Anstellung, aber ich habe keinen Kontakt mit dem Gast.
Also Identifikation.
Keinen, nee, weil ich ein Koch
die nicht
bin,
stattfinden.
Weil ich ein Koch bin und die anderen waren halt Leute, die für viel Geld dort gegessen haben und einer gewissen Schicht angehört haben, zu der ich definitiv als Koch nicht gehörte. Aber ich wollte für Freunde kochen.
Das Bist du war, deswegen kein Sternekoch vielleicht sogar?
Definitiv bin ich deshalb kein Sternekoch, weil ich für Freunde und Familie koche.
Ja, ist interessant.
So, das ist das, was ich auch meinen Köchen immer wieder sage, wenn sie manchmal einen Teller anrichten, der nicht so geil aussieht. Sage, ist das der Teller, den ihr jetzt eurem Geliebten, eurer Familie, eurer Mutter, euren Gästen servieren will? Und wenn die sagen nein, dann sage ich, dann macht's bitte auch nicht. Mhm. Dann. Und dann verstehen die viel mehr, was übers Kochen geht, ob die jetzt das Risotto links oder rechts oder kleine handwerkliche Fehler sind. Was soll ich darüber diskutieren? So, Hauptsache, sie haben den Ehrgeiz, es richtig zu machen, weil das ist unsere Kunst, einen Teil unserer Persönlichkeit auf den Teller für Gäste zu geben, damit sie eine gute Zeit haben. Wir sind keine Dienstleister, wir sind professionelle Gastgeber. Und das sage ich immer und immer wieder. Und ich glaube, das ist meine Herkunft.
Mhm. Bei mir sehr ähnlich, weil wir haben immer einen langen Tisch gehabt. Wir haben immer die Nachbarn eingeladen, weil wir immer viel mehr Gemüse hatten durch meinen Vater. Mhm. Und ich bin aufgewachsen mit Gebend und mit Hände und mit Zusammenteilen. Nanny war einer der ersten Lokale, wo wir die langen Tische alle zusammen, wo jeder gedacht hat, das wird nie gehen in Österreich. Wir haben es gemacht und das ist aber so bin ich, das ist auch meine Tradition. Weißt du, meine Herkunft ist auch, kann man auch bei dem Judentum auch sehr stark sagen, dass die Kinder von Anfang an, aber das ist nicht, weil wir das bewusst gemacht haben, sondern durch die Orthodoxen, die beten ja den ganzen Tag und sie haben die Kinder auf dem Schoß gegeben und die Einjährigen haben schon mit dem Vater lesen und schreiben gelernt. Das heißt, du kriegst mit Sachen, die non els volens, ja, nicht, dass es bewusst ist. Und dann hat man immer gesagt, dann damals bei den Juden, das sind die Belesenen. Es war ein Quatsch. Der Junge hat mit dem Papi einfach lesen gelernt durch das Beten. Und deswegen hat man gedacht, die Juden sind intellektuell. Wir haben auch so viele Idioten dort. Das brauche ich gar nicht reden.
Darf ich mal eine wahnsinnig blöde Frage stellen? Kann man sagen, die Juden?
Hat man früher oft gesagt.
Ja, aber verstehst du, was ich meine? Weil das
ich kann es sagen, weil ich bin jüdisch.
Ja, aber gibt es die, also ist das Judentum so dominant, dass man das sagen kann? Weil ich sage ja auch nicht die Christen, sondern ich sage die Bayern, so eher Regionalding. Und ich war ja oft in New York.
Man sagt ja auch oft hier um die Moslems.
Aber das ist eine ähnliche Frage. Das ist ja, also deshalb, mir fällt das nur auf, dass ich jedes Mal, wenn du sagst, die Juden, denke ich so.
Sehr schwer, weil ich bin aus Israel, ich bin jüdisch. Also für mich ist das vielleicht leichter aus der Zunge. Vielleicht hat jemand aus Deutschland schwieriger, das zu sagen. Nee,
aber ich war in New York und da gibt es einen Riesenanteil an eine riesengroße jüdische Gemeinschaft, die so divers sind wie der Bevölkerungsschnitt in Hamburg. Weißt du, was ich meine? Es gibt die Reichen, es gibt die Gierigen, es gibt die religiösen Fanatiker.
Es gibt die Taxifahrer.
Es gibt so aber es gibt auch die Hajopais, die Lustigen, die Anarchisten, die Dinger. So. Und das Einzige, was sie halt verbindet, ist in Anführungszeichen der Jude.
Ja.
So, und das ist jetzt.
Und jetzt, kaum sagst du es, ist es schon härter.
Härter, wieder, ne? Ja, ja, das meine ich. Das ist so.
Wenn
so
ich das sage, ist das normal, ja, ja. Weil es ist.
Aber für
ja,
mich
aber
ist,
ich kann es verstehen.
Es ist eine Religion. Und ich, eine Religion definiert nicht, in meinen Augen, nicht ausschließlich eine ganze Gruppe von Menschen, weil es gibt doch diese. Entschuldige bitte, diese radikale Variante, wo die Frauen, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist.
Oh ja. Oh ja, mit Perücke.
Mit Perücke.
Reden wir nicht darüber, weil ich bin ein Gegner, ja?
Na, ich wollte nur sagen, aber das wäre doch, ja. Wenn ich jetzt auch, weil das ist schon eine extreme Ausübung dessen. Und wenn ich das jetzt mit dir gleich tun würde, dann würdest du ja auch sagen, Moment mal, du kannst uns nicht alle über einen Kamm scheren, weil wir haben unterschiedliche Auslebungen dessen.
Natürlich, wir sind die Liberalen, wir sind Israelis. Du kannst auch die Ostblocksjuden mit den Israelis nicht vergleichen, weil sie eine ganz andere Herkunft haben. Sie haben in kalte Länder gelebt, ich habe in der Wüste, bin ich aufgewachsen, in völlig andere Mentalitäten. Ich bin näher zu palästinensischen Kindern als zu einem polnischen Kind, der damals in den kleinen Dörferle gewachsen ist. Weißt du, als Sami in Israel, der war ja damals, der ist 36 geboren, der war ja damals, bevor Israel überhaupt, der war Palästin. Und er hat dann gelernt, wie man mit den Holocaust-Überlebenden in der Schule umgeht, weil die Kinder haben Traumen gehabt und die sind plötzlich mitten in der Klasse heulend oder panisch oder haben sofort Essen gegriffen. Und die Kinder, die in Israel geboren sind, so wie Sami und ich, mussten lernen, wie gehen wir mit solchen Menschen um. Die Psychologie haben wir sehr klein auf mitgekriegt. Du kannst es dir nicht vorstellen, weil wir waren ja die Wilden. Wir waren die Wilden. Und die kamen dort, diese unterdrückte, schreckliche Geschichte, dass sie mitgemacht. Und wie geht man mit so ein Kind um? Wie gehe ich mit? Das ist ein Wahnsinn.
Was würdest du sagen? Was ist wichtiger für deinen Charakter? Dein Geburtsland oder dein familiäres Umfeld oder die Religion, in der du groß
bist? Nein, meine Wurzeln.
Ja,
meine Wurzeln sind...
Also die räumlichen Wurzeln.
Nein, ich glaube, dass...
Oder die familiären
Wurzeln. Die Erziehung meiner Eltern. Das war traditionell. Wie du sagst, Weihnachten haben wir Chanukka, Pessach. Tradition, meine Eltern waren nicht religiös. Ja, die waren traditionell. Also sie sind nicht in der Synagoge jeden Freitag gegangen. Aber dieses Familienzusammengehörigkeit, das habe ich von klein auf bekommen. Das ist die Chaya. Ich bin jemand, der gerne, man sagt mir immer, ich bin wie eine Löwin. Ich halte alle zusammen. Ich brauche...
Bei Kitchen war sie eher die Hygiene, aber mach ruhig weiter.
Ja, aber ich brauche Menschen um mich und ich bin jemand, der gerne gibt auch. Ja. Und ja, ich weiß nicht. Es ist, glaube ich, meine Wurzel und meine Erziehung.
Ich würde gerne nochmal, ich muss mal zwei Schritte zurückgehen, als es gerade nochmal um die Gastronomie und diese Vier-Tage-Woche oder was kann. Es gibt hier einen ganz aktuellen Artikel im Food Service, wo es darum geht, 35.000 aus der Gastronomie abgewanderte Mitarbeiter. Wo sind sie hin? In Verkaufsberufe, in Verkehr, Logistik und so weiter und so fort. Warum sage ich das? Weil Haya sagt, ich glaube an einen Boom der Gastronomie in 2022. Wo nimmst du diesen Optimismus her?
Sieht man
das habe ich gesagt, bevor Ukraine gekommen ist.
Ah, okay.
Das war vor einem Jahr.
Okay.
Ich habe jetzt, bitte?
Wir haben Massenboom.
Ja, wir werden, schau, die Lokale, Gott sei Dank, sind alle voll.
Wie ist die Bullerei oder wie ist die Gastronomie?
Die Gastronomie.
Ja, es ist boomt jetzt, aber die Preise werden erhöht werden.
Was kann denn der Verbraucher dazu beitragen, dass der Boom funktioniert?
Erstens einmal, ich hoffe, dass das Ganze, nicht nur, dass die Preise erhöht werden, sondern die Gehälter werden erhöht, dass die Mehrwertsteuer vielleicht gesenkt werden, dass wir nicht so viel, unglaublich viel bezahlen an Benzin, Gas, Strom. Das wird dicker auf uns zukommen. Und ich glaube trotzdem, dass die Menschen, genau wie der Tim vorhin gesagt haben, Essen, zusammen sein, wird immer sein. Man wird in anderen Sachen sparen, aber nicht beim Essen. Beim Essen ist eine, ich weiß nicht, das ist ein Glücksmoment. Essen ist Glücksmoment. Essen ist sozial, Zusammensein. Das werden sie nicht verzichten, glaube ich nicht.
Wenn man es versteht, oder?
Viele, viele essen. Also die Restaurants sind alle
voll. Ja, aber du sagst ja auch, dass die wärmeren Länder die emotionaleren Länder sind, wo auch emotionaler gegessen und miteinander gegessen wird. Und der oder die Deutsche ist vielleicht ein bisschen unemotionaler und deswegen vielleicht auch ein bisschen
nicht
weniger.
Mehr, oder?
Es ist überhaupt kein nationales Problem, es ist ein internationales Problem. Ich habe neulich mit einer Frau, einer Dame sprechen dürfen, Elena Alsak, Drei-Sterne-Köchin, eine der besten Köchin der Welt, tolle Frau irgendwie. Und die haben auch in ihrem Bereich dieselben Probleme wie der kleine Italiener hier um die Ecke oder das so. es ist ja nicht nur, dass wir zu wenig Leute haben, sondern wir haben auch ein riesengroßes Angebot und so. Und dadurch ist das auch ein bisschen, ich meine, du hast so viel Gastronomie wie noch nie. Gibt ja kaum irgendwie keinen BWL-Studenten, der nicht irgendwie sagt, oh, ich habe neulich im Urlaub mal irgendwie einen Avocado-Mus auf was gegessen, daraus mache ich eine Restaurantkette auf. Dann kommt eine Investoren-Sammelrunde und auf einmal machen Restaurants auf wie Sand am Meer, die auch momentan echte Schwierigkeiten haben, lange am Markt zu bleiben. Ne? Also momentan ist die Blase, Gott sei Dank, schon ein bisschen zerfallen. Aber Gastronomie an und für sich, die Leute haben ein größeres Bedürfnis denn je zu der digitalen Welt analog Erfahrung zu machen, und dazu gehört Menschlichkeit und dazu gehören menschliche Kontakte.
Sehnsüchte.
Es ist das Lagerfeuer und noch ist das Restaurant, die Kneipe, die Bar, die ist das Restaurant. Und wir haben eine Diversität wie noch nie. Wir haben einen Laden, der verkauft 80% Kichererbsenmus. Ja. Und neun Läden und ist kurz davor, Dubai auch noch platt zu machen. Aber wir haben eine tolle Diversität. Wir haben Länderküchen wie noch nie, in einer Authentizität wie noch nie. Wir haben große, tolle Bistro-Restaurants. Wir haben gehobene Gäste. Die Köche sind eigentlich ausgebildet wie noch nie. Was ich damals gelernt im Kochen. Das war Vanillesoße mit Himbeersoße auf den Teller zu gießen. That's it. So, wenn du das konntest, damit konntest du aber deine Prüfung bestehen. Heutzutage müssen die, also wir brauchen ein ganz anderes Verständnis. Deshalb glaube ich, dass wir wirklich in einer Boomzeit sind, wir nur alle noch nicht wissen, in welche Richtung wir das schieben sollen oder wie wir damit umgehen sollen. Das Bedürfnis ist groß. Und wir müssen weiterhin auch eine Diversität behalten, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Entweder solitarisieren wir uns, nicht solidari, im Sinne, dass wir ein Solitär sind. Wir machen unser Angebot so eng, dass wir nur eine ganz spezielle Gruppe ansprechen, die genau das haben will, was wir da servieren. Oder aber eben, wir machen das, was ich mache zumindest. Ich breite mich weit aus und versuche ein breites Angebot zu schaffen, damit ich möglichst viele Leute in ihren Bedürfnissen abhole. Oder eben auch wie Haya, die mit ihren Nenis eine Art von Erlebnisgastronomie, und das ist nicht abwertend gemeint, sondern einfach so, weil eine ganze Welt, eine ganze Kultur verkauft wird, zu einem unfassbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Mhm. Das darf man ja nicht vergessen. Das Neni ist nicht teuer. Es ist einfach es ist eigentlich eine Studentenkneipe, wenn ich jetzt mal böse daher plappere.
Die neuen nicht mehr, aber ich glaube auch, dass, was der Tim sagt, ist vollkommen richtig.
Aber keine Hemmschwelle, du baust keine Ängste auf, sondern es hat immer was.
Jeder ist willkommen. Familien, einzeln, Anwälte, alles. Jeder ist willkommen.
Und es gibt einfach tolle Momente.
Und was wir nicht vergessen dürfen, wir dürfen nicht so arrogant sein, weil fleißig dahinter sein, dauernd weiterzukommen, dauernd sich auszubilden. Wenn du das nicht machst, bleibst du stehen. Also ich kann von mir sagen, es gibt nicht einen Tag, wo ich mich nicht mit meinen Leuten treffe, wo ich nicht über Essen nachdenke, wo wir nicht Rezepte entwickeln, wo wir nicht auf die Welt fahren. Das ist, was wir täglich machen. Und mein Team und meine Jungs, das ist unser Leben. Wir haben uns entschieden für eine harte Arbeit, aber das ist unser Leben, das wir lieben. Und deswegen werden wir niemals nicht neugierig sein. Und ich gönne jeden einen Erfolg. Man darf auch nicht dieses nicht gönnerhaft sein. Je mehr gute Restaurant, desto besser für alle.
Mhm. Wollte ich gerade sagen, wir sind jetzt gerade auch in der Zeit Mörder-Herausforderung. Wir haben zwei beschissene Jahre hinter uns, weil wir nicht, weil sie wirtschaftlich beschissen waren, das auch, sondern weil wir einfach die Orientierung nicht hatten, was müssen wir eigentlich tun, weil das war eigentlich alle 6 Wochen war eine neue Aussage und wir haben jetzt schon wieder so ein bisschen, Karussell. Ich sag mal, die Wolken, die da aufkommen, weil jetzt geht dieses Geseiere schon wieder los, dass keiner weiß, was kommt und was wir tun werden.
Kommt überhaupt was,
wissen wir nicht. Irgendwie, ein Freund von mir hat gerade gesagt, dass er ein Café übernimmt, da sagt, wow, das ist richtig mutig von dir zu dieser Zeit. Weil das würde ich mich gerade nicht trauen.
Und hat der drüber nachgedacht, glaubst du, oder ist das eine emotionale Entscheidung?
Der hat sich emotional dafür entschieden. Ich will das und ich will jetzt, was soll der jetzt? Ich will das. Mhm. Aber was eben auf uns zukommen wird, und das ist die nächste große Herausforderung, die meisten haben es noch nicht begriffen, wir haben mit Absicht noch nicht reagiert. Wir haben eine leichte Teuerungsrate. Nicht das, was die Presse uns vormachen will.
Nein.
Also da muss man sagen, die schüren gerade Ängste beim Menschen, was bestimmte Erwartungen, bestimmte Veränderungen.
Gastronomie oder allgemein?
Allgemein. Also ich denke schon, oder was ich denke, ich weiß es ja, ich sehe es ja selber, ich muss ja auch genug Rechnung bezahlen. Nur ist nicht jeder einzelne Euro, den ich an Preiserhöhungen habe, sofort auf jeden einzelnen Gast umzulegen, sondern dieser einzelne Euro, der mich bestimmte Dinge mehr kostet, muss ich auf die Anzahl meiner Gäste umlegen. Und dadurch ist manchmal der einzelne Euro schon gar nicht mehr ganz so dramatisch. Und natürlich wird es in allen Beispielen immer nochmal, Haya ist eine Erfolgsgeschichte, ich bin auch eine Erfolgsgeschichte, aber die vielen kleinen Restaurants, die wirklich Inhaber geführt sind mit ihren Dingern, so, die werden nicht innerhalb eines Jahres Millionär. Das wird nicht passieren. Das ist brutal harte Arbeit.
Ja und nein.
Und Haya,
Tim, ja und nein. Ja, denkst du nicht auch manchmal ein kleineres und weniger Personal? Das ist nicht schlecht, ich sag's dir. Der Elio hat jetzt einen Burgerladen, eine Quetsch,
ja.
Quetsch,
ja.
Klein. Weniger Personal, glaube mir, die Kleinen verdienen manchmal mehr als die Großen.
Ich rede aber von Inhaber richtig gekochtem Essen, gerade von jemandem, der aus Überzeugung seiner Philosophie nachgehen möchte. Ich rede nicht von dem Konzeptrestaurant. Ich rede nicht von diesen Dingern, die du an jedem Flughafen, bei Bahnhöfen, Streetfood-Festivals etc. Wo,
dann habe ich das falsch verstanden.
Ich rede so von den kleinen Läden, die einfach ihre Gäste glücklich machen mit vielleicht einem Pro-Kopf-Umsatz von 50 Euro. 3 Gänge, Gläschen Wein, Wasser oder so, das ist nicht viel heutzutage.
Nein.
So, und die werden.
Ein bisschen billiger als das.
Und die werden kämpfen müssen. Da bin ich mir 100%
sicher. Sogar wir sind günstiger und wir haben so viele Personal. Weil ich glaube, unsere Philosophie, es soll sich jeder leisten können. Ja, und deswegen sind wir auch niemals auf diese ganz hohen, weil ich könnte natürlich auch mehr Fine Dining machen, ja, wenn ich ein paar Kresse und ein paar Sachen dazu gebe. Das habe ich für einen guten Lamm gemacht, Lammschulter. Weißt du, was der Vater mir von Vicky gesagt hat, Vicky Fuchs? Ehrlich gesagt, das verrate ich dir, noch ein paar andere. Er kam zu mir und sagt, wow, hat mir eigentlich noch besser geschmeckt, weil du hast ein bisschen mehr Gewürze reingegeben.
Dafür waren deine Schupfnudeln eine Kriegserklärung. Das war eine Kriegserklärung.
Schrecklich. Das war, so wie deine Polenta.
Wollte ich gerade sagen, das ist wie Humus aus weißem Boden.
Letzte Frage an Tim und auch an Haya. Tim, Haya, wie riecht Tims Küche und Tim, wie riecht Hayas Küche? Wenn ihr sie so beschreiben müsst.
Also ich würde sagen, der Tim ist international für mich. Er ist nicht nur eine Richtung, er ist wirklich weit gefahren. Man merkt seine Weltkenntnisse und er verbindet, ähnlich wie ich, viele Sachen schon. Und es ist nicht nur eine Richtung, das ist eine gute Richtung, nicht jetzt Kebab, Pizza und Chinesi, sondern er hat eigentlich schon die eklektische Küche in seiner Küche. So rieche ich den Tim.
Die Frage müsste sein, wie riecht meine Küche, Tim, und wie riecht deine Küche, Haya?
Oder wie?
Nee, ich wollte schon gerne wissen, wie ihr euch gegenseitig olfaktorisch einschätzt.
Wie rieche ich deine Küche? Wie rieche ich deine Küche? Deine Küche rieche ich nicht nur einseitig, ich bin vielseitig.
Nee, sie schmeckt vielseitig, aber sie riecht eintönig. Eintönig im Stile von, meine Küche riecht immer gekocht. Mhm. Also meine Küche riecht.
Mhm. So, ja.
Viel, es gibt ganz viele Küchen, die riechen nicht mehr.
Nee,
aber
nee,
so habe ich gemeint.
Meine Küche riecht.
Röstaromen,
Ansätze, weißt du, so Fritos, Tomaten, Schmorgerichte, Öfen, wo halb, also eher mit Ober-Unterhitze als Umluft, weil Ober-Unterhitze anders karamellisiert, anders, Braten, Roulade, das ist Sauerkraut, es ist blubbert, es brodelt.
Ja. Es ist riecht. Das ist Essen.
Und wie riecht ihr?
Das ist Kochen.
Nee, ihre in der Tat hat für mich ein leichtes Grillaroma, warum auch immer, weil sie grillt gar nicht so viel, aber es hat so ein bisschen dieses Gassige. Also es ist eine Gasse, wo Rauchschwaden durchgehen und wo du hier ein bisschen was riechst, da ein bisschen was riechst, aber der rote Faden ist sozusagen der Rauch, obwohl es nicht viel gegrillt ist. Aber es hat was für mich.
Straßenköterküche.
Ja, ich stelle mir das wirklich wie so ein Walt Disney-Film vor, wo so ein streunender Hund durch die Gassen läuft, überall wird irgendwas gebrutzelt und er hält immer so seine Nase in diese und zieht diesen Duft, so wie Pluto früher, den Duft richtig ein und es riecht nach was ganz Deutlichem und das macht es Mouthwatering und so würde ich die bezeichnen.
Sehr schön.
Und dazu allerdings, und das ist das, weil ich die israelische Küche sehr, sehr mag, respektive die Küchenszene und euch auch Uri Buri und solche Menschen.
Weißt du, es ist verbrannt, ne?
Ich habe es gehört, aber ich habe mit ihm telefoniert, weil ich habe ihn gefragt, ob er Hilfe braucht und nein, braucht er nicht.
Uri Buri ist ein Institut.
Wäre so die dritte im Bunde hier, auch so ein Schwätzer.
Institut,
auch so ein
bärtiger
Mann, Kibbutzbewohner, hat hier in der Bums-WG auf dem Kiez gewohnt in den 60er Jahren mit Günther Zinn zusammen, irgendwie ein legendärer Fotograf, der auch Akko auch eine ganz tolle Stadt, wo zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, als ich da war, Religion sehr gut miteinander
funktioniert. Unglaublich, bis heute. Akko ist noch immer noch das.
Dicht an dich, es ging so ein bisschen mehr Grenze, aber trotzdem übergreifend. Toller Mann. Eigentlich stell dir mal den Coca-Cola-Weihnachtsmann in einer Küche vor und dann, und dann auf Israelisch.
Ja, so weiß ich, ein Urtyp, ein Urgestein. Sehr schön.
Ja. Also gutes Zeichen. Ja. Wir haben keine einzige Kategorie heute gemacht, was dafür spricht, dass wir einen guten...
Was ist das?
Naja gut, dann machen wir einen, Tim. Dann musst du zumindest kurz deinen Kopfhörer aufziehen, damit du überhaupt weißt, worum es geht. Lass dich überraschen, liebe Haya.
Sebastian bereitet immer was vor, was wir dann rausschneiden müssen, weil es echt schlecht ist.
Du hältst jetzt deine
Kategorie der Woche.
Ich wähle meine Lieblingskategorie.
Das aufgewärmte Interview. Denn aufgewärmt schmeckt alles besser. Zum Beispiel Lasagne.
In dieser wunderbaren, nicht Grimme-Preis, aber eigentlich Grimme-Preis-würdigen und ausgezeichneten Kategorie geht es darum, liebe Haya, dass ich ein Interview rausgesucht habe, was du gegeben hast, in dem Fall im Juni 2022, noch gar nicht lange her, der GQ. Und was?
Hä? Das ist ein Männermagazin.
Ja, und die dürfen doch auch Frauen fragen. Das hat sich alles verändert.
Ich bin stinksauer. Ich mag das Heft nicht. Ich bin noch nie nach einem Interview gefragt. Ich war noch nie auf einer Party.
Verdammt. Und Wetten, das stecken unter einer Decke.
Ja, Joko ist, glaube ich, schon dreimal ausgezeichnet worden als Brillenträger des Jahres. Aber der hat
noch investiert. Oder? Ja. Du musst investieren, dann machen die das auch. Ja. Oder du musst das Catering anbieten für den nächsten GQ of the Man.
Auf gar keinen
Fall. So, und es geht um ein Interview, wo du Fragen gestellt bekommst, liebe Haya, die du auch beantwortet hast.
Das haben Interviews an und für
sich. Genau. Respekt. Aber bevor du diese Frage beantwortest, stelle ich Tim die Frage, wie du wohl geantwortet hättest. So.
Und da bin ich brillant drin. Hast du denn auch eine Frage für sie?
Ja, natürlich. Die gleichen Fragen. Wir wollen gucken, ob sie noch weiß, was sie gesagt hat.
Nein, ich meine ein Interview, das ich geführt habe.
Nein. Also hätte ich auch, aber es kann sich nicht alles nur. Okay. Also, wir haben aber fast schon viel darüber gesprochen. Also Tim, die erste Frage, die Haya gestellt bekommen hat, war ihr persönlicher Streetfood-Favorit. Was hat sie da wohl gesagt?
Hummus?
Nee, es geht jetzt um einen Laden, der für Streetfood sozusagen bekannt ist, weltweit.
Hä?
Ein Laden weltweit, der für Streetfood steht.
Verstehe jetzt nicht.
Ein Name von einem Laden, wo man ein gutes Streetfood, was hätte ich gesagt? Bestimmt in Tel Aviv, erstens einmal.
Ja, also.
Aber dann kann er das nicht wissen.
Vielleicht kennt er ja Läden.
Nee, ich kenne das Containers, das ist das einzige Restaurant, was ich mit Namen kenne. Das war unten am Hafen in so einer abgerissenen Fischhalle. Das wird irgendeine Falafelbude sein, die relativ authentisch ist und hier auch so ein kleine Spießchen macht, über offenem Feuer gegrillt, ein bisschen Chop-Chop-Salat dazu, lecker Hummus oder Tahin. Also was sehr echtes, authentisches. Das Bild, was ich von dem Geruch erzählt habe.
Ja, im Prinzip heißt der Laden nur anders.
Jasmina?
Ich habe hier Sabich stehen.
Sabich ist ein Gericht.
Ah, dann geht es gar nicht um Laden. Okay, dann habe ich es falsch verstanden. Dann,
ein Gericht hätte ich Sabich gesagt, das ist das israelische Streetfood.
Ah, okay.
Melanzani, das ist, wenn wir nach Israel kommen, gehen wir die Koffer in die Wohnung und gehen. Das Erste, was wir machen, ist Streetfood Sabich in Pita.
Ah, dann könnte man sagen, dass du die Frage richtig beantwortet hast. Weil, genau. Ja. Tim, was darf bei einem Familienessen im Hause Molcho auf gar keinen Fall fehlen?
Die Familie. Ich bin so voller Ebenen, weißt du, so tiefgründig
immer raffiniert. Philosophisch.
Ja, absolut.
Ich bin gespannt, was ich gesagt habe.
Die Familie, großzügige, eine Tafel, Töpfe, Pfannen, Schüsseln, Salate, Pita-Brot, frisch gebacken. Humus natürlich, solche Sachen.
On point. Haya hat gesagt, ein Tisch mit viel, 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 viel Essen. Ja. Dass wir draußen grillen mit unserem Big Green Egg oder
Ophir. Ophir, beides.
Wir lieben die Feuerküche, ganz viele Messes zum Teilen. Durch die Vielfalt an unterschiedlichen Gerichten, die man miteinander kombinieren kann, entsteht dieser wunderbare Umami-Geschmack.
Hat er vollkommen richtig geraten. Toll.
Ja. Gas, Elektro oder Induktion?
Ganz schnell.
Ja, das ist ja jetzt Gas. Ich habe mir überlegt, ob es...
Gas.
Ja, Gas, ja.
Feuer. Induktion hasse ich.
Ich auch.
Würdet ihr auch nicht drauf kochen?
Weil ich koche
muss ja.
Okay. Geht ja nicht mehr anders.
Gibt es in Ihrer Küche Tabus oder No-Gos?
Respektlosigkeit, schlechte Produkte und... das war's. schlechte Produkte.
Hilfestellungen für Schäumchen? Was meinst du damit?
Also diese Schäumchenpünktchen habe ich nicht bei mir. Ich habe die Zeit nicht.
Da, ah, redet okay. Jetzt, da redet jetzt aber eine alte Frau.
Gut, letzte Frage.
Nein, das ist schon passé, mein Lieber. Du bist alt, weil du hast keine Ahnung, es ist schon längst passé, diese ganze Molekularschäumchen und dieses, was brauche ich, dieses gezogene Schäumchen, das sofort verschwindet auf einen Teller. Also Tim, du bist alt hier.
Ich benutze es doch gar nicht. Ich bin noch, aber so.
Letzte Frage, Tim. Ja. Welches Wort lässt Haya sofort das Wasser im Mund zusammenlaufen? Also kulinarisch, ne?
Also so blöd ist sie jetzt nicht, dass sie ständig nur Hummus redet. Zurück. Zurück und Amber.
Weißt du noch, was du gesagt hast?
Vielleicht Tahina?
Ich habe hier stehen geräucherte Pastrami.
Oh krass. Oh,
heiß vom Grill. Im Juni 2022.
Pastrami finde ich echt übrigens gar nicht so geil.
Also ich liebe, weil das ist New York und das ist der Markt mit meinem...
Ja, ja, aber im Katz ist...
Nein, Katz kannst du vergessen.
Also fand ich jetzt nicht
nein,
so geil.
Nein, das kannst du auch gar nicht beißen, weil das so groß ist. Nein, aber ich liebe Green Egg, Brisket, das habe ich trotzdem. Ja. Wenn Fleisch, dann liebe ich sowas.
Tim. Monolith würde ich an der Stelle auch ganz gerne noch ins Spiel bringen, weil da bin ich Botschafter. Monolith ist das andere Green
Egg. Ach so, ja genau. Also liebe Grüße an Monolith und an Green Egg. Zwei hervorragende Grills. Ja. Induktion wollen wir gar nicht mehr haben. Zwei Grillsen. Ja. Liebe Haya, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen
ich
Besuch.
Ich würde gerne noch mal eine Frage. Weil Haya
und wenn Tim jetzt so eine Frage hätte, wäre das der Moment.
Toll, weil Haya hat so viele Interviews schon geführt und wahrscheinlich immer über denselben Kack.
Also, nee.
Das ist der Mann, die Geschichte. Die Muttergeschichte, das Israelische, das Jüdische. Irgendwas, was du mal erzählen willst, was sich echt noch keiner gefragt hat. Ich weiß, dass die Frage schon per se dumm ist, aber
ich
trotzdem.
Ich habe schon ganz andere Interviews
die mal gefragt, die Frage.
Hättest du richtig auf die Fresse.
Aber hätte ich richtig aufs Maul
aber
bekommen.
Deshalb versuche ich da mich auch so ranzutasten an das Ganze, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es eben noch eine zweite Haya gibt. Das ist ja meine große Leidenschaft an Haya und deshalb setze ich auch immer und wieder mal ein bisschen das Provokante. Weil sie natürlich...
Weil aufgesetzt in der Öffentlichkeit für
nicht
eine Rolle?
Rolle? Nicht aufgesetzt, weil es manchmal zu kompliziert ist, das Komplexe dahinter darzustellen und deshalb man einfach manchmal bestimmte Bereiche sehr vereinfacht. Das tue ich auch. Mhm. So, das ist, wenn ich über Kochen rede oder über Dinge, dann würde ich sagen, es gibt so viele Betrachtungsweisen und deshalb lohnt es sich auch mal, das ganze Thema komplexer zu bearbeiten. Wenn du mir eine dumme Frage stellst, sage ich auch oft, wie soll ich das jetzt in einer Minute beantworten? Mhm. Das geht nicht. Da sind so viele mehr Dinge in deinem. Das war die Idee.
Aber ich glaube, ich habe in Interviews, es gibt Interviews, wo ich völlig offen über alles geredet habe.
Hast du ein Lieblingsinterview, was man nochmal nachlesen kann für die Leute,
sagen,
die sich jetzt in dich verliebt haben?
Ich würde sagen, beim Claudia Stöckel, Frühstück bei ihr. So. Die hat mich richtig auseinander, also richtig geöffnet.
Schön. Weil ich mag das nämlich auch. Ich mag gerne Interviews führen, wo die Leute auch mal ein bisschen.
Ja. Natürlich.
Ein bisschen eckiger
aber sind. Die Leute wissen schon viel mehr über mich.
Sehr
ich bin
schön.
Auch froh, wenn ich auch solche Interviews gebe.
Wir werden noch sehr viel mehr hören von dir, in der Tat. Wünsche ich dir zumindest teilweise auch wirtschaftliche Rückschläge. Das allerdings nur aus dem einzigen Grund, weil ich dann die andere, eine oder andere Location übernehmen könnte.
Hast du doch schon mal versucht,
oder? Da habe ich zwei Locations, die kennt sie auch. Das eine ist für mich wirklich ein traumhafter Ausblick.
Bikini?
Aber,
Mallorca?
Ja, Mallorca auch, ja. Aber für mich als Spielkind...
Berlin?
Nein.
Nein. Welches?
Wien, am Prater.
Oh, das ist ja Wahnsinn.
Das ist direkt am Jahrmarkt.
Ja, das ist
und das war auch für mich das mit der besten Küche, wenn ich
wo du jetzt
bin.
Na, jetzt habe ich ein neues, nenne ich am Wasser.
Bist?
Oh, ja, Superbude, ja.
Boah, das war, und da guckst du, bist du im Prater.
Ja.
Und das ist laut, es ist aber Neon. Es ist, du riechst Popcorn von unten und du hörst die
Fellini-Film, ja.
So, und dann kriegst du das Essen und das, und die Küche ist offen. Da sind viele Frauen in der Küche. Es ist alles gar nicht so affektiert. Es ist so easy.
Einfach so, ja.
Es ist
aber man
easy.
Kann sich auch gut darauf einigen, dass Wien einfach geil ist. Ne?
Für
es ist einfach so toll. Eine wunderschöne Stadt.
Ja. Tolle Stadt.
Und alles, was dort draußen stattfindet, ist ähnlich wie Hamburg. Es findet ja wirklich sehr viel draußen statt. Es ist ja also ist schon schön, schon wirklich.
Also wir haben jetzt ein neues Restaurant, Nenni am Wasser. Nein.
Das Interview können wir in zwei Wochen nochmal führen und dann.
Tim.
Ein neues Restaurant.
Nein. Korrekt, das war Tel Aviv Beach.
Ja.
Und wir haben das jetzt Nenni am Wasser genannt.
Ah, okay. Cool.
Und das haben wir jetzt neu und da habe ich italienisch-israelisch. Du würdest das lieben. Und ganz, ganz viel Fisch. Hauptfisch. Ein Traum. Ganz neu. Ein Monat jetzt. Und ich muss jetzt ein bisschen Werbung machen. Es kommt ein neues Kochbuch raus.
Mit was?
Eigentlich eine Hommage an meine Familie. Von die Rezepte, emotional. Die Kinder von Kindheit bis jetzt, ihre Lieblingsrezepte und auch von Sami. Und da siehst du Familie, da siehst du, wie wir leben.
Sehr schön. Da bin ich gespannt drauf. Da freue ich mich sehr drauf. Vielen herzlichen Dank, Haya, dass du die weite Anreise auf dich genommen hast, um uns zu beglücken mit deiner Stimme, deiner Anwesenheit, deinen tollen Geschichten. Sebastian, diesmal gar nicht so schlecht gemacht, aber lag auch daran, dass du sehr ruhig warst. Oh. Hat es wenig Gelegenheit
Tut
heute.
Tut mir leid.
Wieso? Mir geht es ja darum, dass ihr ein Gespräch mit deiner Frau
hattet. Das war wirklich toll. Vielen Dank für den Gast.
Also insofern
muss man wirklich mal sagen, ich hack viel auf dir rum, aber deine Gästeauswahl, die ist wirklich exorbitant gut.
Das ist schon ganz gut.
Und
ne?
toll vorbereitet. Ich muss dir ehrlich sagen. Also Kompliment an dir.
Und Caro, geile Kohlroulade.
Ja.
Ja, in der Tat.
Merci
also insofern kann man von einer rundum gelungenen Sendung, Ausgabe sprechen. Eine Sache muss ich noch sagen, Tim.
Ja.
Wir werden heute nicht den Gewinner oder die Gewinner bekannt geben von unserem Gewinnspiel mit Heiko Antoniewicz, was ja in einem sehr großen Alkoholchaos entstanden ist. Es gibt so viele E-Mails mit Menschen, die sich für den Geschmackskurs bei Heiko, du weißt es schon gar nicht mehr, ne?
Doch, ich muss es gerade kurz in Erinnerung rufen.
Du musst es vor allem zahlen.
Ja?
Du musst es vor allem zahlen. Du hast ja für 11 Menschen einen Geschmackskurs, den du ja dann, Tim hat das dann auf die Spitze getrieben, unter Einfluss von viel Korn von Heiko, das muss ich zugeben, dass dieser Geschmackskurs ist, meinte Tim, warum machen wir das eigentlich nicht bei Luki? Und hat dann Luki in der Sendung live angerufen und Luki hat natürlich in seiner grenzenlosen Gastfreundschaft gesagt, natürlich, das machen wir zu einem Spezialtarif.
Herrlich.
Und natürlich haben die Leute sich gemeldet.
Okay, dann drücke ich mir den Daumen, dass wir wieder eingeschränkte Reisefreiheit haben und das bis dahin in Vergessenheit gerät. Nee, was ich aber sagen wollte, wir haben doch aufgerufen, Kitchen Impossible. Die Hörer sollen sich melden.
Oh ja, und das hat geklappt.
Und es hat geklappt.
Ja, ich also, weiß nicht, wie viel ich davon sagen darf, red du.
Gar nichts.
Ja.
Wir dürfen gar nichts davon. Ich wollte nur sagen, es macht Sinn. Wir haben den Tipp eines Zuhörers aufgenommen, haben uns darum gekümmert, haben das organisiert bekommen und ich sage nur vielen herzlichen Dank, weil nicht ich werde diese Aufgabe machen müssen, sondern ich habe sie jemandem anderem angetan und ich sage mal Dankeschön und ich dachte, ich hätte den schlechten Charakter.
Das ist richtig kulinarisch. Aber wirklich schön. Das
ist toll. Ganz tolle Location.
Hat uns wirklich gefreut,
unfassbares Umfeld, tolles Gericht und so. Sehr spannend.
Und es waren auch übrigens mehrere Locations, die tatsächlich in Frage gekommen wären. Ne? Dinge scheitern manchmal an, übrigens auch, weil der ein oder andere Besitzer der Locations Nein gesagt hat.
Was?
Ne? Ja, muss es ja auch geben.
Nein.
Doch. Aber da muss ich wirklich ein ganz großes Lob an unsere Fites aushauen. Haben sie gut gemacht.
Ja.
Gut.
Feierabend.
Also in dem Sinne, bleibt gesund.
Bleibt
Shalom,
gesund.
Shalom.
Shalom, Shalom, genau.
Schmock, heißt das nochmal Pimmel oder was heißt das?
Ich wusste es, wir kommen nicht um Schmock herum. Ich wusste es.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.